Bell.
Okay. Shh, just quiet quickly, please.
Ziemlich sicher nicht live aus einem grindigen Grätzl im Münchner Norden, mit zu hohem Zuckerspiegel wegen Almdudler und eh schon wissen, und mit eigentlich nur gewamperten und genau deshalb erlässigen Haveran im besten Alter kommt.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar.
Die Big Show von Sportradio 360. Der steirische Gaul, der es nicht einmal halbert bis treuer geschafft und trotzdem zu jedem Thema einen Senf parat hat. Mautner Markov oder Haas, fast wurscht. Hauptsache scharf oder wenigstens Estragon. Mit welchem Stadionbier brunst es sie am besten? Sind die Pyros bei Sturm Haaser als die früher im Hanapi? Und warum wird bei uns die Wurst um so viel dünner aufgeschnitten als beim deutschen Fleischer, dem wir sicher nicht vertrauen?
Ich geh jetzt zum Fleischmeister und scheiß auf deinen Apfelkleister.
Wir wissen's nicht. Wir können trotzdem dranbleiben. Die Big Show. Jetzt.
Big Show 663 bei Sportradio 360. Der Producer ist wieder in der Stadt der Liebe unterwegs für seine Liebe zum Tennis. Und in der Zeit übernehmen ja die Außenstudios aus der sogenannten schönsten Stadt der Welt in Hamburg. Und wir fangen wie immer an mit Fußball. Fußball in der Big Show. Das heißt sehr oft, Andreas Renner ist mit dabei. Hallo Andreas.
Hallo.
Und heute mal nicht sein Text dazu, sondern sein Wort dazu. Peter Ahrens vom Spiegel. Hallo Peter.
Grüß euch.
Ja, wir fangen an mit der letzten Entscheidung, die in der Bundesliga gefallen ist, nämlich, dass Bochum drin bleibt. Nach dem Hinspiel, Peter, eigentlich schon von allen totgeschrieben, auch das Drama um den Torwart und so weiter. Und dann kommen sie zurück, 3-0 in Düsseldorf, 3-0 im Rückspiel, Verlängerung, Elfmeterschießen und nun doch in Liga 1. Ein kleines Wunder.
Ja, also von mir auch totgeschrieben, muss ich auch sagen. Aber ich meine, das zeigt halt eben, dass der Fußball doch irgendwie nicht kaputt zu kriegen ist. So sehr es auch alle möglichen Leute seit Jahren und Jahrzehnten probieren, dieses Spiel hat dann doch einfach immer noch mal wieder holt so eine Note aus der Schublade, die man vorher nicht erwartet hatte. Und ja, so ein 0-2 im Hinspiel kann eben auch 0-2 im Rückspiel zur Folge haben, auch wenn man es nicht geglaubt hat. Die Düsseldorfer haben es eben auch nicht geglaubt und das war, glaube ich, Teil des Problems.
Ich fand allerdings schon, wenn man sich bei dem Hinspiel von dem klaren Ergebnis mal gelöst hat und geschaut hat, wie das Ganze zustande gekommen ist, das war ein Postenschuss, also eine Ecke an den Posten, die dann abgefälscht wurde ins eigene Tor. Dazu noch ein krasser Torwartfehler beim dritten Tor und zugegebenermaßen ungefähr der schönste Konter, den man ausspielen kann. Aber da waren halt auch wirklich zwei krumme Dinger dabei und der Spielverlauf war auch nicht so klar pro Düsseldorf. Ich glaube, wenn man sich das Spiel angeschaut hätte, hätte man gesagt, okay, wenn Düsseldorf das 1-0 gewonnen hätte, wäre es auch hoch genug gewesen. Es war nicht unverdient, aber dieses 3-0 hat halt schon ein bisschen auch tatsächlich verzerrt, was auf dem Platz passiert ist. Deswegen war ich jetzt nicht ganz so hoffnungslos, was jetzt Bochum angeht, für das Rückspiel. Aber ich will jetzt natürlich auch nicht behaupten, dass ich irgendwo erzählt hätte, die schaffen das noch. Es ist nur halt ein Ergebnis gewesen, dass durch ein paar Dinge, die nicht alltäglich waren, etwas aus dem Leim gegangen ist.
Trotzdem musst du so 0-3 ja erstmal drehen. Wenn Düsseldorf auf der Relegation draufsteht, Andreas, ist ja scheinbar auch immer ein bisschen Drama drin. Wir erinnern uns alle an vor 12 Jahren. Für die ist das die Nummer natürlich jetzt recht bitter. Irgendwie schon mit einem Fuß in der ersten Liga gewähnt und dann doch nicht.
Ja, es ist ja, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, es ist ja für jeden bitter, die Relegation zu verlieren. Es ist komplett egal, also vielleicht nicht komplett egal, aber wenn du es im Elfmeterschießen verlierst, tut's weh. Und wenn du jetzt irgendwie von Bochum 2x4-0 besiegt worden wärst, hätte es auch wehgetan. Also es gibt ja keinen guten Weg, eine Relegation zu verlieren. Deswegen, muss Düsseldorf halt einen neuen Anlauf nehmen. Aber Da könnten wir jetzt wieder eine Grundsatzdiskussion führen, ob es automatisch drei Absteiger geben sollte aus der Fußball-Bundesliga, damit solche Dinge halt nicht passieren, dass es dann am Ende nicht auf diese zwei Spieler ankommt. Aber es kommt ja auch nicht nur auf diese zwei Spieler an, weil Düsseldorf hätte ja ausreichend Zeit gehabt, auf einem der ersten beiden Plätze zu landen.
So ist es. Also ich bin auch wirklich ein absoluter Gegner dieser natürlich ständig wiederkehrenden, ja, Relegation müsse abgeschafft werden. Also ich finde erstmal dieses Jahr, das als Beispiel zu nehmen, dass die Relegation abgeschafft werden soll, finde ich passt überhaupt nicht, weil wenn die Entscheidung im, weiß nicht, 14. Schuss vom Elfmeterschießen fällt, dann ist das halt kein Argument dafür, dass sich sowieso immer der Erstligist durchsetzt, sondern mehr Augenhöhe ist wahrscheinlich in diesen beiden Spielen gar nicht möglich als 0-3-0-3 und dann eine Entscheidung um Elfmeterschießen. Und zweitens bin ich der Ansicht, genau wie du sagst, sie hätten ja Zweiter werden können, dann hätten sie sich dieses Problem von der Backe geschafft. Der dritte Punkt ist, ich finde, wenn man halt immer dafür sagt, es müssen drei Zweitligisten nach oben gehen, es gehen drei Erstligisten runter, würden die Leistungsunterschiede in der ersten Liga über Jahre wahrscheinlich noch größer werden, noch krasser, als sie jetzt schon sind. Weil man einfach auch gesehen hat, man sieht zum Beispiel so ein Team wie Stuttgart, wenn das letztes Jahr runtergegangen wäre als Drittletzter, ich glaube, da hätte der Bundesliga ein bisschen was gefehlt in dieser Saison.
Ja gut, wobei das, also das ist dann...
Wir hätten es nur nie gewusst.
Wir hätten es nie gewusst, genau, ja.
Weil der VfB Stuttgart in der zweiten Liga natürlich eine komplett andere Mannschaft
ist. Und können die Uhr nicht zurückdrehen, was mit diversen Absteigern gewesen wäre vor der Relegation, ne? Also, ja.
Absolut, ja.
Nichtsdestotrotz,
aber das ist schön am Fußball, dieses Rumspekulieren.
Dieses Rumspekulieren. Nichtsdestotrotz, was tatsächlich bleibt, ist ja, dass seit Düsseldorf 2012 tatsächlich nur Union die Relegation als Zweitligist gewonnen hat. Seitdem haben sich sonst nur die Erstligisten durchgesetzt. Die Statistik steht ja. Übrigens, Peter, du hast gerade gesagt, Relegation im Elfmeterschießen. Wo möchtest du weniger in Elfmeterschießen? WM-Finale, Champions-League-Finale oder Relegation?
Gute Frage. Also da ich meine Fußballvergangenheit bei Sportfreunde Paderborn jetzt schon 45 Jahre zurück erinnern muss, ob ich da jemals überhaupt mal einen Elfmeter geschossen hätte, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, ich würde dann am liebsten in der Champions League einen Elfmeter schießen, weil da hat man Jahr für Jahr die Chance, das vielleicht auch mal wieder gut zu machen, wie man am Beispiel der Bayern ja auch diverser Elfmeterschießen 2012 und so gesehen hat. Bei einer WM, bei einer EM einen Elfmeter zu verschießen, ich glaube, das hängt einem Leben lang nach und bei der Relegation weiß man auch nie, ob die Chance jemals wiederkommen wird.
Ja, vor allen Dingen das mit dem Nachhängen. Das Problem ist ja bei WM und EM, da sind ja nicht nur die Fans des Eigenteams auf einen sauer, sondern das ganze Land. Also das ist doch schon mal noch mal ein anderes Niveau.
Welche Folgen das haben kann, hat er ja bei der EM im Finale gesehen, als dann die Schützen dann auch noch rassistisch anschließend belangt wurden. Also insofern, da sieht man halt, welche Bedeutung das auch gesellschaftlich dann auch hat.
Auf der anderen Seite, ein WM-Finale, wenn du es verlierst, war es wenigstens im Finale, wenn du eine Relegation in den Elfmeter verschießt und absteigst, ist natürlich, kann noch dramatische Konsequenzen haben, aber ja, klar. Ja, also, Bochum bleibt in der Liga, Düsseldorf bleibt in Liga 2. Perspektive für Bochum, Peter, jetzt wo sie drin geblieben sind, sie sind ja noch am letzten Spieltag reingerutscht in Relegation, perspektivisch, wie siehst du da die Entwicklung in Bochum?
Es gibt ja immer so zwei Schulen, was die Relegation angeht. Also wenn man sich anschaut, wer so in den letzten, sagen wir mal, 10-12 Jahren so die Phalanx der normal vorne stehenden Teams durchbrochen haben, mal zeitweilig, dann waren das Gladbach, Frankfurt und Stuttgart. Union auch noch, aber die lasse ich jetzt mal raus, weil es nicht so gut zu der Geschichte passt. Die sind alle drei durch die Relegation gegangen und brauchten, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Relegationserlebnis, um dann durchzustarten. Das, glaube ich, traut man mir Bochum jetzt mal wirklich nicht zu, weil die andere Schule ist ja auch die, dass man ein, zwei Mal dem Teufel von der Schippe springt und beim dritten Mal klappt es halt nicht mehr, so ein bisschen HSV-mäßig. Und glaube ich eher, dass das eher so das Schicksal ist, was Bochum sein. Also die werden auch nächstes Jahr wieder um den Klassenhalt kämpfen müssen und hoffen, dass Kiel und St. Pauli vielleicht einfach dann auch nicht das Erstliganiveau haben, so dass sie dann mal wieder Glück kriegen haben könnten.
ich glaube auch, wenn man so über die gesamte Saison sieht, sich anschaut, was da passiert ist, kann man jetzt nicht behaupten, dass Bochum sich nicht erarbeitet hat, dass die am Ende die Relegation mussten, ja, im negativen Sinne. Denn das ist jetzt schon eine Mannschaft, also erinnern wir uns, die haben ja auch gerade zu Saisonbeginn ein paar ganz satte Niederlagen kassiert, hatten dann zwischenzeitlich so ein Hoch zum Jahresbeginn, wo sie ein paar Spiele gewonnen haben und haben dann gedacht, sie wären eigentlich schon durch und wurden dann von hinten von Mainz nochmal überholt. Aber bei Bochum muss man dann halt auch sagen, die Spielidee war relativ schlicht. Jetzt haben sie dann den Trainer entlassen, aber mit dem Interimscoach, der ihm dann nachgefolgt ist mit Heiko Butscher, ja, an der grundsätzlichen Herangehensweise nicht viel verändert. Und ich weiß halt nicht, wie sehr dieses Konzept, wo man dann am Ende der Saison immer in der Statistik mit den langen Bällen ganz vorne steht in der Liga, wie sehr das heutzutage noch tragfähig ist und ob man nicht mal vielleicht dann auch mal jemand bräuchte, der diese Spielidee ein bisschen auffrischt und ein paar neue Ideen dazu reinbringt. Wir wissen ja jetzt noch nicht, wer der Trainer ist, aber das wird natürlich ein ganz entscheidender Faktor sein.
Friedhelm Funkel im Zweifelsfall.
Ja, das wäre jetzt genau das, was man in dem Fall, also bei allem Respekt vor Friedhelm Funkel, aber neue Ideen, glaube ich, kann man in dem Zusammenhang ausschließen.
Doch wieder Peter Neururer. Aber ja, gut, dann also so viel zu Bochum. Um noch einen Schlussstrich zu ziehen zum Thema Bundesliga. Andreas, Bayern hat einen neuen Trainer. Ist das Drama jetzt endlich vorbei? Ist jetzt Ruhe und für wie lange?
Es ist ja jetzt erstmal Ruhe. Also ja, sie haben jetzt einen neuen Trainer. Jetzt wird natürlich darüber diskutiert, ob das der richtige ist. Da würde sowieso immer drüber diskutiert werden. Jetzt muss man mal...
Glaubst du es denn?
Um es einzuordnen, muss man sagen, das ist zumindest jemand, der nicht zum traditionellen Bayern-Beuteschema passt, weil man dann ja sagt, das müsste jemand sein, der entweder in der Fußball-Bundesliga schon sehr erfolgreich war oder wenn es kein deutscher Trainer ist, der schon international große Erfolge gefeiert hat. Jetzt haben sie halt einen Trainer, der eine interessante Spielidee hat, einen interessanten Ansatz, der vielleicht auch ein bisschen oder ganz sicher sogar aus der Guardiola-Schule kommt, der aber mit den Vereinen, die er bis jetzt trainiert hat, eben erstens nicht auf dem Niveau gecoacht hat und zweitens auch nicht die ganz großen Erfolge gefeiert hat. Und dass jetzt ein neuer Trainer zum FC Bayern kommt, der mit seiner alten Mannschaft gerade abgestiegen ist, das passiert auch nicht regelmäßig. Ich vermute mal, seit es die Bundesliga gibt, zum ersten Mal, ohne das jetzt nochmal genau nachgelesen zu haben. Aber es ist ein anderer Ansatz. Es geht offensichtlich um die Spielidee, die dabei verfolgt wird. Das finde ich erstmal grundsätzlich gut. Man darf aber auch nicht vergessen, als Trainer des FC Bayern prasselt halt ganz viel auf dich ein, was du von kleineren, in Anführungszeichen, Stationen, und damit meine ich sogar alles außerhalb von Dortmund in der Fußball-Bundesliga, was du von kleineren Stationen vielleicht dann nicht so kennst. Und damit muss man auch erstmal klarkommen. Jetzt können wir Vincent Kompany die Daumen drücken, dass das funktioniert. Und ja, aber es ist natürlich auf jeden Fall etwas, wo man nicht gleich die klare Idee hat, was da am Ende bei rauskommt, wo man vielleicht früher Trainerverpflichtungen des FC Bayern besser oder schneller einordnen konnte.
Peter, eine Meinung dazu?
Also ich muss wirklich sagen, ich lasse mich da komplett überraschen. Also eigentlich genau alles, was Andreas schon sagte. Er hat ja noch nicht mal Bayern Vergangenheit. Das wäre immer noch das dritte Ding, was man da immer noch so so Sören Lehrby-mäßig. Also ganz schwer zu sagen. Also diese ganze Genese der Trainersuche ist natürlich eine Belastung, die auch der arme Kompany, der dafür gar nichts kann, auch aushalten muss, dass er natürlich irgendwie dann auf der Liste von Platz 8 oder 9, wenn er überhaupt vorher drauf gestanden hatte, dann irgendwann auf 1 ausgerückt ist, weil die anderen alle durchgestrichen wurden. Das ist natürlich einfach kein besonders gelungener Start, aber ich denke, davon wird er sich relativ schnell freimachen können, weil das irgendwann dann auch kein Thema mehr ist. Aber es müssen natürlich Erfolge her, und das hängt einfach stark an dieser Mannschaft. Und man hat einfach gesehen, in dieser Mannschaft gab es und gibt es einfach noch genug Baustellen, und die müssen halt über den Sommer irgendwie geschlossen werden, und da muss man wirklich schauen, Günstig ist das alles nicht, weil man hat ein langes EM-Turnier jetzt. Das erleichtert nicht unbedingt die Vorbereitung. Ja, also es ist eine ziemliche Wundertüte.
Was ich daran ganz interessant fand, also ich habe noch zwei Aspekte dazu. Das erste ist der Umbau der Mannschaft, der kommen muss, der ja auch angekündigt ist, wo es dann heißt, wir müssen uns von fünf bis acht Spielern trennen und je nach Analyse des Trainers muss man entscheiden, wer das dann sein wird. Das ist ja jetzt auch nicht Bayern-typisch, aber das hat ganz interessant, dass man dann liest, das hat ihnen erstens Thomas Tuchel gesagt, das hat ihnen in der Analyse Ralf Rangnick gesagt und Kompanie hat es ihnen auch gesagt, mit eurer Mannschaft stimmt was nicht. Und das zu akzeptieren und dann zu sagen, okay, jetzt lass uns mal gemeinsam daran arbeiten, wie wir den Kader verbessern, dass auch das Team wieder zusammenpasst, weil es sind ja nicht nur spielerische Qualitäten, sondern strukturelle, dass jemand nicht so richtig zu dem passt, was der Trainer will und vielleicht auch mannschaftsinterne Probleme, von denen wir nur so halb was wissen. All diese Dinge muss man ja aufarbeiten und angehen und zumindest dazu sind sie ja offensichtlich bereit. Der andere Punkt, diese Trainersuche, das ist dann halt auch so die Geschichte, wo ich hoffe, dass man da was draus lernt, weil warum ist dieses ganze Thema mit der Trainersuche überhaupt so öffentlich breitgetreten worden? Ja, weil vermutlich jedes Mal, wenn der FC Bayern sich bei irgendeinem Trainer auch nur mal informiert hat, ob er möglicherweise zur Verfügung steht und was er sich so vorstellen würde, wo man einfach nur mal so abcheckt, könnte das überhaupt ein Kandidat sein? Wir wollen einfach mal Leute kennenlernen, die wir möglicherweise interessant finden. Und dann wird jeder Name sofort in die Welt hinaus posaunt von irgendwem. Man muss vermuten, nicht immer von den gleichen Leuten. Aber es gab ja keinen Kandidat, mit dem sich der FC Bayern befasst hat, der nicht sofort wie die Sau durchs Dorf getrieben wurde. Und das muss einfach irgendwann mal enden. Da muss der FC Bayern besser sein. Und ich weiß, die wollen gerne immer in den Nachrichten sein und so, aber damit schaden sie sich halt wirklich selber. Und das müsste man halt insgesamt mal in den Griff bekommen. Und das wird vermutlich aber nicht gehen, ohne dass die Eminenzen im Hintergrund sich dann eben vielleicht auch mal zurückhalten.
Apropos sich ins Gespräch bringen, ich will hier, Peter, nicht über das Für und Wider eines Rüstungskonzerns als Sponsor reden, aber ich denke mir halt, ihr habt in 3 Tagen Champions-League-Finale, liebe Dortmunder. Was macht ihr jetzt den Shitstorm hier auf?
Ja, erstmal muss ich sagen, ja, Kompanie, Rheinmetall, da erkenne ich ein gewisses Muster. Und ansonsten ist das Timing natürlich wirklich mindestens ungünstig, also mindestens. Man kann darüber streiten, ob ein Rüstungskonzern in irgendeiner Weise mittlerweile wieder in der Gesellschaft als kompatibel gilt mit dem ganzen, von dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der Aufwertung des Verteidigungsgedankens in der Gesellschaft, der wirklich ja auch mal sehr viel verpönter war als heute. Aber das 3 Tage vor so einem Finale reinzubringen, also da verstehe ich nicht, wie die Geschäftsführung nicht einfach sagen kann, okay, wir haben diesen Deal jetzt unter Dach und Fach, aber bitte lass uns mal nächste Woche warten. Dann vielleicht haben wir dann sogar im Triumph diesen Gewinn und dann ist die ganze Aufregung auch viel weiter runtergedimmt. Weil dieses Kalkül sagt, ja, man lenkt jetzt von einem anderen Thema ab und lenkt damit den Fokus vielleicht weg von der Mannschaft oder sowas, das glaube ich halt nicht, sondern das ist einfach sehr ungünstig gelaufen.
Man muss ja fast befürchten, dass die so naiv waren, zu glauben, dass das keine Wellen schlägt.
Also das kann ich ja. Also wenn aber, die so naiv sind, dann, also wir sind, wir haben 2024, ja, dann muss man das Internet besser kennen.
Watzke hat ja auch mit Jan-Henrik Uschecki so einen Berater also an seiner Seite, der aus der Fan-Szene kommt und der ja auch deswegen extra an seine Seite gestellt wurde, um so die Belange der Fans auch immer mit zu berücksichtigen. Und da muss man sagen, das hat zumindest in diesem Fall ja wahrscheinlich gar nicht geklappt. Wie es auch zum Beispiel im letzten Sommer ja auch bei der Personalie Netscher nicht funktioniert hat und geklappt hat, die ja auch für sehr viel Unruhe gesorgt hat. Also da ist offenbar, wird im Vorfeld offenbar nicht genügend orchestriert, wie es so schön heißt.
Kommen wir zum Sportlichen, Andreas. Real gegen Borussia Dortmund am Samstagabend im Champions-League-Finale in London. Dortmund dürfte der Außenseiter sein. Was spricht für den BVB?
Also Dortmund ist der Außenseiter. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Real Madrid hat halt die unangenehme Angewohnheit, keine Champions-League-Finals zu verlieren. das allein spricht schon mal für sie. Aber wir müssen uns natürlich von den historischen Betrachtungen lösen, weil das natürlich für das, was am Samstag auf dem Platz passiert, relativ wenig Bewandtnis hat, außer dass man dann halt vielleicht sagen kann, okay, diese Mannschaft hat sehr viel Selbstvertrauen, was vielleicht eine Chance für Borussia Dortmund ist, dass Real Madrid zu viel Selbstvertrauen hat. Aber vielleicht wird es Dortmund tatsächlich zugute kommen, dass Edin Terzic ja vor dieser Saison ja auch absichtlich die Spielweise der Mannschaft ein bisschen umgestellt hat, dass er sie versucht hat, taktisch flexibler zu machen und dass es möglicherweise halt gelingen kann, gegen Real Madrid dann eben auch mit einer defensiv orientierten Leistung, mit viel defensiver Stabilität und ein paar Tempo-Gegenstößen zum Erfolg zu kommen, wo das vorher wahrscheinlich nicht der Weg der Wahl gewesen wäre für Borussia Dortmund. Aber es kann halt sein, dass das die größte Erfolgschance ist. Und wenn wir jetzt drüber reden, was sie halt verhindern müssen, klar, schaue ich auf Real Madrid. Die haben sehr viel Ballbesitz. Das wird man vermutlich nicht 100% verhindern können. Aber was einem halt nicht passieren darf, ist, dass einem Vinicius Junior fünfmal davonläuft. Das wäre quasi Gefahrenquelle Nummer eins. Und das spricht dann eben auch dafür, dass man zum Beispiel sich gegen eine hohe Abwehrlinie entscheidet, dass man versucht, eher ein bisschen defensiver oder weiter hinten zu verteidigen, damit die Räume nicht so groß sind, in die der Brasilianer da reinsprinten kann. Solche Ansätze würden Dortmund da sicher helfen. Und sagen wir es mal so, wenn Real viermal Pfosten und Latte trifft wie PSG im Rückspiel, es wird auch nicht schaden.
Peter, was spricht gegen den BVB und klar für Real? Also was muss der BVB auf jeden Fall stoppen?
Also ich denke, das Einzel, um es umzudrehen, das Einzel finde ich, was für Dortmund spricht, ist es in so einem Spiel, dass es eben ein Spiel nur ist und in so einem Spiel natürlich immer auch mal eine Flanke auf den Kopf von Füllkrug fallen kann. Und dann der Rest erledigt sich so ungefähr wie einst Jürgen Kohler, muss Mats Hummels dann auf der Linie mehrfach weggrätschen, damit Dortmund da weiterkommt. Aber sonst sagen, es ist halt mit Real eine Mannschaft, bei der man nicht rechnen kann, dass sie irgendwie überrascht wird von Dortmund, dass sie überheblich agiert, weil dazu sind die einfach dermaßen abgezockt, haben mit Ancelotti einen dermaßen abgezockten Trainer, haben mit Jude Bellingham einen, der wahrscheinlich super hoch motiviert in diese Partie gehen wird, mit Toni Kroos jemand, der super motiviert in diese Partie gehen wird und auch, aber wahrscheinlich auch nicht übermotiviert, sondern einfach motiviert. Und ja, und dann, also das Einzige, was passieren kann, ist das, was passieren kann, mit dem man nicht rechnet. Also sonst bin ich da wirklich, lege ich mich ganz klar fest, Überraschungsmöglichkeit hin oder her. Für mich ist das ganz klar, dass Real Madrid das gewinnen wird.
Ich würde jetzt anführen, als Gegenbeweis quasi das Pokalfinale vom letzten Wochenende, wo, glaube ich, der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften, die da gespielt haben, nochmal deutlich größer war. Und dann gibt's halt einen blöden Platzverweis in der 44. Minute und am Ende wird das Spiel deutlich knapper, als es die meisten Leute erwartet haben. Solche Dinge können natürlich immer passieren. Das ist natürlich, aber wichtig ist für Dortmund, dass sie nicht den Platzverweis kassieren, wenn sowas passieren sollte.
Kommt drauf an, ob sie Emre Can aufstellen oder nicht.
Gut, dann machen wir hier eine kurze Pause und dann machen wir dafür noch einen kleinen Blick auf die DFB-Elf und auf Menschen, die mit der DFB-Elf zu tun haben oder zu tun hatten. Bis gleich.
Hallo, hier ist Ruud Krol, Ihr Sportradio 360.
Big Show 663 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Fußball mit Peter Arns und Andreas Renner. Und bevor wir zur Nationalmannschaft kommen, Andreas, der Vorgänger von Nagelsmann, Hansi Flick, wurde jetzt als neuer Trainer beim FC Barcelona vorgestellt. Erste Reaktion, Andreas, als du das gehört hast, die Namen in Verbindung, passt das für dich?
Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, eine Sache, die man nicht vergessen darf, ist, dass ehemalige deutsche Nationaltrainer im Ausland häufig einen ziemlich guten Ruf haben. Also wo wir, wenn die Nationaltrainer die Nationalmannschaft verlassen, sie dann inzwischen in Grund und Boden geredet und geschrieben haben, ist das im Ausland nicht zwangsläufig so.
Auch als sie schon waren, also das fängt ja nicht erst danach an.
Genau, ja. Aber bei Hansi Flick denke ich halt schon, und er hat das selber auch gesagt, die Spielidee, die er verfolgt, ist nicht meilenweit entfernt von dem, was Barcelona tut. Insofern glaube ich, dass das schon zum Spielermaterial ganz gut passt. Ne? Jeder Trainer hat so seine eigenen Ansätze. Der von Flick war halt über lange Zeiten beim FC Bayern, dass man halt wirklich extrem hoch verteidigt hat. Also quasi die gesamte Mannschaft in der gegnerischen Hälfte hatte, wenn es irgendwie ging. Und dadurch natürlich anfällig ist für gegnerische Konter. Da muss man dann mal sehen, ob das mit dieser Barcelona-Mannschaft funktioniert oder nicht, ob er da vielleicht ein paar Anpassungen machen muss. Eins muss man natürlich aber trotzdem auch sagen, um jetzt Trainer beim FC Barcelona zu werden, also das klingt immer noch toll, aber ich beneide da keinen. Xavi hat es ja auch schon gesagt, der jetzt scheidende Trainer, dass die Probleme, mit denen er sich rumschlagen musste, bestehen bleiben. Und um es kurz zu sagen, die Probleme sind, der Verein hat kein Geld, gibt trotzdem immer noch mehr aus, als er eigentlich dürfte, versucht sich irgendwie durchzuwuseln. Die müssen auch jetzt vor der nächsten Saison das Gehaltsniveau eigentlich um 50% reduzieren. Werden wir wieder Mittel und Wege finden, dass es nicht 50% sind.
Ich kann sagen, aber trotzdem, nicht jedes Jahr irgendwie?
Ja, natürlich. Und das sollte ja auch in Schritten passieren, ja, die Reduzierung des Gehaltsniveaus. Aber unabhängig davon, die haben halt nicht mehr so viel Geld und sie können Probleme nicht mehr mit Spielern von außen lösen, sind wieder mehr auf ihre Jugendabteilung angewiesen. Die Erwartungen sind aber trotzdem noch, dass sie jedes Jahr Meister werden. Und das ist der Knackpunkt. Der Verein akzeptiert halt seine Situation nicht und sagt, ja, wir müssen jetzt hier unsere Pillen schlucken und jetzt dauert es halt mal 2-3 Jahre, wo wir nicht so gut sind. Aber wenn wir dann endlich mal wieder die finanzielle Basis auf solide Füße gestellt haben, dann können wir auch wieder angreifen. Stattdessen versucht man ja immer, die Probleme in die Zukunft zu schieben, weil der Präsident an der Macht bleiben will und der wird ja von den Mitgliedern gewählt und dafür ist sportlicher Erfolg nötig und so weiter und so fort. Also all diese Schwierigkeiten, die es bei Barcelona bei Xavi gab, wird es auch für Flick geben, wird es für jeden anderen Trainer geben. Das heißt, die Erwartung ist einfach für das, was realistisch ist, an sportlichen Erfolgen ist einfach viel zu hoch. Daran wird jeder scheitern.
Also es muss ein Umdenken stattfinden bei Barcelona. Vielleicht ist das
müsste.
Ja,
er müsste ja. Ich glaube nicht, dass es wird. Es müsste.
Vielleicht ist das ja ein guter Übergang zur deutschen Nationalmannschaft. Peter, du bist in Thüringen?
Genau. Also ich habe schon diese Woche genügend Bratwürste in das.
Okay, dann unabhängig vom kulinarischen, wie ist der Eindruck vor Ort? Ich lese heute, gibt es den Vortrag einer SEK-Einheit zum Thema Teamwork in Krisenlagen. Parallelen zum Fußball hatte ich jetzt nicht so ganz extrem gesehen, aber bitte sehr, wie läuft es in Thüringen?
Also ich würde sagen, der Einsatz des SEK ist im Moment nicht besonders notwendig, also weil die Stimmung ist schon anders als krisenhaft. Das ist schon eine sehr geräuschlose Vorbereitung bisher, eine sehr konfliktfreie auch, finde ich. Es gibt, was journalistisch dann natürlich so ein bisschen der Malus ist, es gibt eigentlich auch wenig Themen, die wirklich, wo man wirklich das Gefühl hat, die liegen jetzt auf der Straße, die kann man jetzt anfassen. Es gibt keine Streichkandidaten, was ja sonst bei der Vorbereitung auch immer ein Thema ist. Aber das soll ja alles nicht Julian Nagelsmanns Problem sein, sondern es ist eher so, dass es im Moment alles ziemlich so in seinem Sinne läuft. Wobei man kann immer sagen, ja, vielleicht ist das manchmal alles schon zu pießig und vielleicht alles schon zu harmonisch und zu fließend und so weiter. Aber eigentlich kann sich so ein Trainer ja so eine Situation nur wünschen. Also im Moment ist diese Nationalmannschaft nicht mehr das Problemkind Nummer 1. Also diesen Ball hat man wunderbar an FC Bayern weitergegeben. Und ja, trotzdem muss man natürlich einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Es gibt natürlich so eine, ja schon mittlerweile so eine Anspruchshaltung, die ja fast absurd ist, wenn man ein paar Monate zurückdenkt. Diese Anspruchshaltung ist, dieses Team kann, soll, ja fast muss, zumindest ins Halbfinale oder dann auch den Titel holen. Da muss man einfach mal abwarten. All diese Gruppe, die auf sie wartet, Schottland, Ungarn, Schweiz, das sind natürlich so klassische Gegner aus dem Mittelbau, gegen die sich die deutsche Mannschaft in der jüngeren Vergangenheit immer sehr schwer getan hat. Man hat ja tatsächlich oft gegen die Franzosen, gegen die Niederländer, gegen die Engländer besser ausgesehen als gegen solche Teams. Keine Ahnung, ob das diesmal wieder passiert, aber es würde so ein bisschen ins Muster passen. Also da bin ich sehr gespannt, muss ich sagen.
Was ja irgendwie noch eine Änderung ist, wie Vergleich vor 10 Jahren, wo man solche Gegner reihenweise vom Platz geputzt hat. Andreas, Vorbereitung jetzt, Moment, es war gegen die Ukraine am Montag und gegen Griechenland in Gladbach, bevor dann gegen Schottland eröffnet wird. Es ist tatsächlich, ich finde es auch sehr ruhig um die deutsche Nationalmannschaft. Ist es, weil es jetzt besser gelaufen ist, oder ist es wirklich, weil das Auge Mordors schaut halt die letzten Wochen auf Leverkusen, jetzt aufs Champions-League-Finale und kümmert sich erst dann um die EM?
Ja, wir haben halt auch nicht so viele Themen drumherum, wie zum Beispiel beim letzten großen Turnier, die ganz viel Aufmerksamkeit von außen gefordert haben. Das hilft sicher. Also alles, was vom Sportlichen ablenkt, ist für die Mannschaft halt ein Problem. Und wenn es jetzt gerade nichts gibt, was vom Sportlichen ablenkt, dann ist das erstmal gut. Und das ist jetzt egal, ob das dann Themen sind, wo es mannschaftsintern knarzt, oder ob irgendwelche gesellschaftlichen Themen dann da mit reinspielen. Das hilft dem Trainer und der Mannschaft jedenfalls alles nicht. Und wenn sie diese Probleme nicht haben, ist für die sportliche Seite gut. Aber Peter hat es ja schon angesprochen, die letzten 2 Spiele der Nationalmannschaft waren gut bis sehr gut, nachdem vorher ja die Entlassung von Nagelsmann quasi schon wieder feststand. Wir sind da halt wie ein Fähnchen im Wind, und ich erwarte nicht, dass das eine ruhige Segelfahrt durch diese Europameisterschaft wird. Und ich werde auch meine Meinung da nicht anpassen, im Sinne von, ich glaube, es ist ein absolut akzeptables Ergebnis für die deutsche Fußballnationalmannschaft, wenn die bei dieser Europameisterschaft ins Viertelfinale kommen. Die Gruppenphase überstehen wäre halt, glaube ich, insgesamt mal wieder nötig nach den letzten unangenehmen Erlebnissen diesbezüglich. Aber da bin ich halt auch nicht so sicher, wie es Peter schon gesagt hat. Da reden wir so, als würden wir die Ungarn einfach so wegputzen. Die haben uns in den letzten paar Begegnungen schon ganz schön Probleme bereitet. Deswegen diese Selbstverständlichkeit sehe ich halt einfach nicht. Das wird alles harte Arbeit. Und ja, wenn's passt, die Mannschaft hat schon ihre Qualitäten. Aber wir sind dann halt eben auch wieder bei den gleichen Themen wie in den letzten Jahren. Da muss man halt erstmal über einen längeren Zeitraum beweisen, dass man diese Probleme gelöst hat. Das eine Problem ist Konteranfälligkeit und das zweite Problem ist Chancenverwertung. Das waren die Sachen, die Deutschland in den letzten Jahren das Genick gebrochen haben. Das muss halt funktionieren bei dieser Europameisterschaft, und dann müssen wir uns aber auch nicht vormachen, dass wir jetzt mit extrem anderem Personal bei dieser EM verteidigen oder angreifen, und dass wir keine wirklichen Top-Stürmer im Kader haben, bei allem Respekt vor den Leuten, die da mit dabei sind. Das muss uns auch klar sein.
Gibt's denn wirklich gar kein Drama, Peter? Ja, so was weiß ich, um mögliche Streichkandidaten oder Leute, die Nagelsmann nicht mitnimmt. Also brauchen wir jetzt wirklich, dass der DFB morgen Rüstungskonzern als Partner vorstellt, da mal ein bisschen Stimmung in die Bude kommt?
Wäre zumindest okay, ja. Das Drama wird sich möglicherweise dann einfach ergeben aus dem Verlauf der ersten 1-2 Spiele. Also wenn das Eröffnungsspiel gegen die Schotten nicht so funktioniert, wie sich das alle vorstellen, weil man ja eigentlich sagt, die Schotten sind der dankbarste Gegner, den man bekommen kann. Man könnte es genauso anders sagen, dass Deutschland im Eröffnungsspiel der dankbarste Gegner ist, den Schottland bekommen könnte, weil sie einfach, das ist für sie halt das die größte Bühne, die sie kriegen können, und können eigentlich auch super frei aufspielen. Und die Schotten sind ja schon auch ein Team, also man soll nicht von so einem großen Wort wie goldene Generation reden, aber die sind einfach personell so gut wie seit 20, 25 Jahren nicht. Also insofern, dann würde natürlich dann das Drama mit aller Wucht sofort ausbrechen. Dann würden natürlich die Fragen kommen, ja, warum hat er denn Mats Hummels, der wahrscheinlich vielleicht im Champions League Finale noch so eine große Partie gespielt hat, warum hat er ihn denn nicht mitgenommen? Wie kann es denn sein, dass, wenn meinetwegen Robert Andrich einen Platzverweis bekommt, was ja bei ihm immer denkbar ist, wo ist denn dann der Backup Leon Goretzka, den man jetzt bräuchte, der mit seiner Spielwucht, mit seiner Brachialität dann da vielleicht was machen kann. Es sind natürlich alles Risiken, die Nagelsmann bewusst jetzt auch gewählt hat. Und die, ja, es ist halt auch ein bisschen ein Pokerspiel. Und ich glaube, so ist dieser Bundestrainer. Der ist nicht der größte Rationalist, der je auf diesem Posten beim DFB gesessen hat. Das ist schon jemand, der stark vom Bauch her agiert und dessen Entscheidungen dann natürlich funktionieren oder eben auch nicht funktionieren können. Und dann, das weiß er wahrscheinlich auch selber, ist er entweder der große König oder ist derjenige, der sagt, ja, ich bin derjenige, der für dieses Desaster verantwortlich ist.
Ich habe jetzt nur gedacht, dass wir darüber geredet haben, dass es so ruhig ist. Da habe ich gedacht, ja, wenn ich mir die Äußerungen von Mats Hummels jetzt in den letzten Tagen anschaue, der dann doch immer wieder irgendwelche Details preisgibt, wo er sich dann darüber beschwert, wie die Sache gelaufen ist, wo er dann jetzt sagt, naja, der hat nur 2 Minuten mit mir darüber geredet, dass er mich nicht nominiert, aber ich musste dann auch zum Training und so weiter und so fort. Vielleicht ist es ja so ruhig, weil Mats Hummels nicht mit dabei ist. Vielleicht ist Mats Hummels ja deswegen nicht mit dabei. Also das ist schon was ich mal in Betracht ziehen würde bei der ganzen Geschichte, weil ich eben auch noch im Hinterkopf habe, die Kollegen vom Kicker haben ja eine größere Geschichte gemacht nach dem WM aus 2018, wo Mats Hummels offensichtlich sich mit Sami Khedira ein bisschen darum gestritten hat, wer immer als erster die Interviews für die Nationalmannschaft geben darf. Und wenn das halt die Themen sind, die durch Spieler mit reinkommen, dann will man das halt vielleicht nicht haben. Ganz davon abgesehen, dass Mats Hummels mittlerweile 35 Jahre ist und weiß gar nicht, ob 35 genau stimmt, aber Mitte 30 ist. Dass er in der Champions League zugegebenermaßen gute Leistungen gebracht hat, in der Bundesliga aber nicht immer.
Und jetzt auch wirklich seinen Trainer geschossen hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Andererseits ist auch genau dieses Thema, Mats Hummels ist viel zu langsam und so. Das Thema, was uns jahrelang begleitet hat, das ist ja komischerweise in letzter Zeit überhaupt nicht mehr thematisiert worden, obwohl er, glaube ich, am Tempo jetzt nicht unbedingt nochmal richtig zugelegt hat. Also es gibt total Gründe für diese Nominierung, das ist klar. Also weil man könnte natürlich auch sagen, ja, ein Bundestrainer muss auch in der Lage sein, dann auch mit vielleicht nicht ganz unanstrengenden Persönlichkeiten auch klarzukommen in so einem Kader. Also jemanden zu nominieren wie Robin Koch, mit quasi ihn zu nominieren mit der Maßgabe, ja, ich nominiere dich, weil du dich mit der Rolle des Ersatzmanns zufrieden gibst, finde ich halt auch in so einem Leistungssport merkwürdig zumindest. Ich kann es gruppendenkenmäßig nachvollziehen, aber dann hätte man auch mich nominieren können, weil ich hätte mich auch damit zufrieden gegeben.
Wir alle. Achso, nee, ich habe keinen deutschen Pass. Sorry, ich bin raus.
Weiß nicht, Robin Koch hätte vielleicht bessere Leistungen gebracht, als wir drei und unsere Talente alle zusammen
gemixt sind. Ja, wirklich. Also im Training wäre es aufgefallen dann, ja.
Ja, also ich meine, also bei Robin Koch, jetzt sind wir mal ehrlich, der hat ein paar Jahre Premier League gespielt und jetzt bei Eintracht Frankfurt auch eine gute Saison gespielt. Es ist ja jetzt nicht so, dass da ein Blinder spielt. Ja, und deswegen, wie man dann halt mannschaftsintern auftritt, finde ich, spielt dann schon eine Rolle. Das ist für mich auf jeden Fall ein Thema. Und aus meiner Sicht, klar, die Geschichte mit Hummels geht darauf zurück, dass man dann halt sagt, hey, du bist, was die Leistungen angeht, nicht mehr unverzichtbar, weil eben nicht so konstant wie in der Vergangenheit. Und nur eins noch, Peter, das Thema, dass Mats Hummels langsam ist, wurde vielleicht nicht mehr so oft in der Öffentlichkeit diskutiert, aber von mir hier an dieser Stelle schon. Mhm. Also nur dass das, ja, das ist halt, das sind ja Dinge, um die kann man drumherum arbeiten. Es hat aber was mit der Spielweise der Mannschaft zu tun. Da muss sich die Spielweise möglicherweise an den Spieler anpassen und vielleicht will man das nicht.
Gut, Peter, wie sieht der, also du bist jetzt die ganze Zeit mit dem DFB-Team unterwegs, also auch Nürnberg, Ukraine und Freitag dann Griechenland in Gladbach und dann das EM-Turnier, oder wie schauen die nächsten Tage aus bei dir?
Es gibt tatsächlich noch ein paar Tage Luft holen, weil das Länderspiel Nürnberg macht der Kollege Jörn Mein. Ich fahre dann nach Gladbach und danach bin ich tatsächlich dann danach in Herzogenaurach, solange es halt angebracht ist. Gebucht ist für 4 Wochen. aber in der Buchung ist, glaube ich, eine vorzeitige Stornierung denkbar und möglich.
Okay, du hast ja aber also für die Zeit so trotzdem Ende Juni bis Mitte Juli erstmal nichts vorgenommen, außer EM, ne?
Genau so ist es. Ich habe dann ab Ende Juni auch immer noch ein Auge auf die Tour de France. da ich da auch so ein bisschen ja bei uns der Radsportmensch bin und werde das dann von Herzog Aurach auch noch so ein bisschen beobachten und begleiten. Naja, und wenn dann die Tour de France durch ist, dann ist natürlich schon mit Paris das nächste Großprojekt am Start und irgendwann dann ab Mitte August gibt es dann vielleicht auch mal Urlaub.
Ich sehe schon, der Terminkalender von Peter Ahrens ist gut gefüllt. Wir wünschen viel Spaß dabei, weil der Spaß darf ja dann hoffentlich trotzdem nicht zu kurz kommen. Danke Peter, wir machen hier eine kurze Pause und dann reden wir mit Andreas über Football, über die GFL. Bis gleich.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
Big Show 663 bei Sportradio 360 und wir sprechen mal wieder über Football mit Andreas Renner. Andreas, die GFL geht jetzt in Woche 4, wir haben also schon 3 Wochen gesehen und darüber können wir kurz sprechen und ja, wenn wir es uns mal allgemein ansehen, der deutsche Meister Potsdam, 2 Spiele bestritten und einmal gegen den Aussteiger aus Hildesheim und einmal gegen die Adler im Umbruch und wie jetzt wenig überraschend war, da kam auch, also ja, sie haben wenig Gegenwehr gesehen und machen da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben.
Ja, ist ja eh die Mannschaft, von der man erwartet, dass sie am Ende vorne liegen. Und die, hast du ja jetzt gesagt, die Gegner, die jetzt auf dem Tableau standen, waren jetzt nicht die schwierigsten auf dem Papier. Deswegen waren da, glaube ich, auch Siege erwartet worden. Und gerade offensiv ist Potsdam halt kaum zu bremsen. Der Quarterback hat am letzten Wochenende 8 Touchdown-Pässe geworfen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das ist...
Davon 5 auf den gleichen Receiver, ja.
Ja, das ist schon beeindruckend. Also offensiv hat man den Eindruck, können die machen, was sie wollen. Wenn man ihnen ein bisschen wehtun kann, und das haben jetzt die Adler nicht geschafft, aber im Spiel vorher gab es ein paar Gegenpunkte. Also defensiv sind sie vielleicht nicht ganz so sattelfest, aber wir reden halt immer noch davon, dass ja defensiv nicht ganz sattelfest, aber um die zu schlagen, musst du wahrscheinlich 55 Punkte oder mehr machen. Und ja, das ist für jeden eine Herausforderung. Genau.
Mach mal, ja, genau. So. Ja. Ja, größter Rival im Norden, so vom Eindruck her nach 3 Wochen, die Dresdner wahrscheinlich?
Ja, die Dresdner, die jetzt am Wochenende dieses kuriose Spiel gegen die New Yorker Lions aus Braunschweig gewonnen haben. Du warst da, kannst sicher noch mehr dazu sagen, aber Braunschweig hat halt eine Grippewelle im Team und die sind mit ihrer Notbesetzung angereist, inklusive Quarterback, der sein erstes Spiel für sie gemacht hat, der eigentlich ein sehr guter Passer ist, aber weil sie vermutlich die Plays noch nicht trainiert hatten, hat er auch fast gar nicht geworfen. Und die haben Dresden beim ersten Drive ein bisschen erschreckt und tatsächlich einen Touchdown erzielt und im ersten Quarter die Sache offen gehalten. Aber danach hat Dresden halt die eindimensionale Braunschweiger Offense im Griff gehabt. Da ist dann nicht mehr viel passiert. Dresdner Offense selbst hat mich jetzt in dem Spiel nicht so beeindruckt, aber bitte, die haben 3-mal gespielt und 3-mal gewonnen, also die haben zumindest mal die Hausaufgaben gemacht und jetzt dann halt ein Gegner, der normalerweise eine richtige Herausforderung für sie ist, klar geschlagen, weil der Gegner halt Probleme hat.
Vor 12.000 Zuschauern im Rudolf-Habig-Stadion wollen wir auch mal hervorheben.
Ja, das ist eine super Sache, muss man auch dazu sagen, die Dresdner haben ja regelmäßig Spiel im Rudolf-Habig-Stadion, die in der Vergangenheit so 7.000 bis 8.000 Zuschauer gehabt haben, was für deutschen Football, also für GFL-Football immer noch sensationell gut ist. Für jede Sorte von deutschen Football ist es nicht schlecht, wenn man 8.000 Zuschauer hat. Aber da haben sie jetzt halt dann nochmal 50% oben drauf gelegt und das ist schon schön zu sehen, dass die Leute dann eben auch kommen und das unterstützen. Man sollte jetzt aber nicht erwarten, dass die Dresden Monarchs dann bei ihren regulären Spielen und die werden dann demnächst wieder in ihrem umgebauten neuen, in Anführungszeichen, Stadion, dem Heinz-Steyer-Stadion auflaufen, da werden die Zuschauerzahlen natürlich nicht so hoch sein.
Ja, aber also sagen wir es mal so, die Dresdner, die letzten 20 Jahre, wenn sie nicht im Rudolf-Habig-Stadion gespielt haben, in diesem Heinz-Steyer-Stadion, das war ja schon, also der Begriff Bruchbude trifft's da tatsächlich, weil bis da die Tribüne auf der anderen Seite wieder hingestellt wurde, eine neue war ja, das alles baufällig seit der Flut 2002 war das, und der Teil, der nicht gesperrt war, atmete, du warst auch schon da, Andreas, einen gewissen DDR-Charme. Also wenn da jetzt eine neue, also die haben das ja alles abgerissen und jetzt mal einmal neu hochgezogen, um diese Tribüne, die da vor 7, 8 Jahren hingestellt wurde. Also das ist jetzt schon was anderes und die haben dann 5000 Sitzplätze und das ist etwas, wo du wachsen kannst, finde ich, so ein modernes Stadion. Von daher alles gut.
Aber das, genau, das ist ja toll. Ich würde trotzdem nicht erwarten, dass das Rudolf-Harbig-Spiel anknüpfen kann. Aber wenn es einer Mannschaft in der GFL gelingt, mal einen höheren Zuschauerschnitt als Braunschweig zu haben, die in den letzten Jahren meistens mit so 3.500 der Zuschauerkrösus waren, wenn es gelingt, darüber hinauszukommen, dass man vielleicht mal regelmäßig 4 bis 5 hat als Dresden, die ja zuverlässig eins der Top-Teams in der GFL sind, das wäre schon eine tolle Sache.
Definitiv. Ja, apropos Braunschweig, du hast es schon gesagt, da pflügt die Grippe gerade durch. Man kann vieles planen als Coach, glaube ich, sowas halt nicht, oder?
Ja, wenn es ein Problem gibt auf einer Position, dann bist du als Trainer halt, solltest du als Trainer einen Backup-Plan haben. Jetzt muss man sagen, beim Spiel zuvor, als der amerikanische Quarterback vielleicht als erster diese Grippe hatte,
als Zweiter,
und der ausgefallen ist, da gab es keinen Backup-Plan. Da kann man dann drüber diskutieren, wie sowas passieren kann. Das war sicher auch keine Glanzleistung, aber jetzt hat es ja größere Teile der Mannschaft zerlegt und die haben Sondergenehmigungen gebraucht, dass sie da überhaupt antreten konnten, weil sie nicht genug Spieler zusammengekriegt haben. Da ist dann halt irgendwann mal vorbei. Also die haben einen Notfallplan erstellt, um in diesem Spiel halbwegs mithalten zu können. Der hat halt genau ein Quarter funktioniert und dann hast du halt mit dem Quarterback, der die Woche vorher gerade erst aus Frankreich gekommen ist und noch nicht mit dem Team trainiert hat, hast du halt wenig Optionen. Ne? Also da ist jeder auf verlorenem Posten. Deswegen war das absolut erwartbar. Man kann sagen, das Endergebnis hat sich sogar noch einigermaßen im Rahmen gehalten.
Ja, und das ist vielleicht das gute Zeichen, dass obwohl in der Defense gerade kein A spielt und die genauso zusammen patchworken müssen wegen Grippe wie die Offense auch, die Defense hält den Laden halbwegs zusammen, obwohl Offense seit 2 Spielen quasi nicht existent ist. Und das ist ja immer noch, also es ist ja ein gutes Zeichen. Das heißt, wenn eine Offense mal irgendwann da ist, dann können es für die Gegner wirklich unangenehm werden.
Ja, das muss man hoffen für die New Yorker Lions. Geht aber damit los, dass sie halt einen Quarterback vor der Saison geholt haben, nämlich Lamar Jordan, der in den letzten Jahren in Deutschland oder in Europa eher Receiver gespielt hat, der jetzt wieder Quarterback spielen soll, wie im College. Das ist eher einer, der von der laufstarken Sorte, der auch gerne viel improvisiert. Donovan Isom, den sie jetzt dann als Ersatzmann geholt haben, ist auch einer, der ganz gut laufen kann, aber definitiv ein Pocket Passer, also ein ganz anderer strategischer Ansatz, was das Spiel angeht. Wenn man von dem einen Quarterback auf den anderen wechselt, muss man dann halt auch tatsächlich die Spielweise anpassen und wie gut das funktioniert und wie lange das dauert, da können schon mal ein paar Wochen ins Land gehen. Also Braunschweig hat halt jetzt auch schon ein tiefes Loch gebuddelt mit 3 Niederlagen zu Saisonbeginn. Da muss man dann mal schauen, ob es noch möglich sein wird, mit einer Aufholjagd in der zweiten Saisonhälfte vielleicht noch die Playoffs zu erreichen.
Playoffs wahrscheinlich, Playoffs sollten im Rahmen des Machbaren sein, allerdings der Zug für ein eventuelles Heimspiel im Viertelfinale, der dürfte unter Umständen schon abgefahren sein.
Und da waren sie eh kein großer Favorit für, nee, mit Dresden und mit Potsdam in der gleichen Division.
Genau, ja, aber da darfst du halt nicht gegen Paderborn verlieren und gegen Kiel, wenn du da überhaupt was mitreden willst. Genau, ja.
Genau.
Gut. Norden sonst, wer ist der Vierte für dich?
Ich tu mir da schwer, weil ich habe jetzt auch ein paar Spiele aus dem Norden gesehen, habe aber noch nicht alle Mannschaften gesehen, habe auch noch keinen wirklich guten Eindruck darüber. Dieses Ergebnis von Kiel gegen Braunschweig hat mich überrascht. Jetzt haben sie dann letzte Woche aber ein Spiel gegen Paderborn verloren, wo sie vielleicht sogar leichter Favorit waren. Die Rebels kann ich noch nicht richtig einschätzen. Also ich würde mir da noch ein paar Beweismittel mehr wünschen, bevor ich da ein Urteil fällen soll. Aber wir können es ja andersrum formulieren. Wir können ja sagen, der Kampf um die Plätze 3 und 4 ist weit offen.
Und Hildesheim macht einen guten Eindruck als Aufsteiger bisher gegen zumindest gegen die beiden, also die haben ja fast nur gegen Berlin-Brandenburg gespielt, also Potsdam, Adler und Rebels. 2-1 rausgegangen, dass sie gegen Potsdam nichts holen würden, gut. Aber ansonsten gegen die Adler und die Rebels schon gepunktet, zweimal auswärts, das ist ja aller Ehren wert. Gut. Dann der Süden, der ging gleich mit einem Kracher los zwischen Unicorns und Comets, die wahrscheinlich die beiden Kandidaten sind, die es um die Südmeisterschaft ausfechten werden. Und gut, Defense, Fetischisten vielleicht wegschauen. Am Ende war es ein 58-57, das Schwäbisch Hall durch eine Two-Point-Conversion 20 Sekunden vor Schluss entscheidet. Man hatte da seitens der Unicorns anscheinend keine Lust, das Ganze nochmal in die Overtime zu vertagen. Am Ende, a win is a win, aber die haben ganz schön geschwitzt.
Haben sie, und vor allen Dingen haben sie 716 Yards abgegeben, die Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Allgäu Comets in diesem Spiel.
Wann ist das zum letzten Mal passiert?
Also nicht in diesem Jahrtausend, da würde ich mich fast drauf festlegen wollen.
Also sie hatten ein paar schwache Jahre, aber 700 Yards ist schon eine Hausnummer, ja.
Ja, also du kannst schwache Jahre haben und nicht mehr als 500 Yards defensiv abgeben und bist immer noch sehr schlecht, ja. Also das war schon ziemlich unfassbar. Ja, aber klar, die Allgäu Comets haben eine explosive Offense, die haben ihrerseits, die haben ja selber auch 58 Punkte abgegeben, die haben ihrerseits eher Probleme noch auf der defensiven Seite, wo sie einen neuen Defensive Coordinator haben, wo das Ganze vielleicht noch zusammenwachsen muss, aber ja, die sehe ich auch auf Platz 1 und Platz 2 in irgendeiner Reihenfolge, Schwäbisch Hall und Kempten und dann hinten dran. Muss man sagen, Absteiger wird es nicht geben. Die Saarland Hurricanes galten ja so ein bisschen als dritte Kraft. Die hatten jetzt selber Verletzungsprobleme mit ihrem Quarterback, haben in Berlin ganz knapp bei den Rebels verloren und jetzt dann ohne Quarterback in Kempten gespielt und dort auch verloren, auch wenn es knapp war. Da muss man mal gucken. Die hatten halt auch einen schlechten Start in die Saison, ob das dann am Ende reicht, um die dritte Kraft zu werden. Und der Rest ist dann bayerische Liga plus
Ravensburg?
Plus Ravensburg, was ja dann auch an der Grenze zu Bayern oder nicht weit vor der Grenze zu Bayern liegt. Deswegen, da, das ist auch immer noch ein großer Topf, wo die alle drinnen schwimmen, wo man noch nicht so richtig weiß, wer da am Ende rauskommen wird. Aber München hat halt seine ersten beiden Spiele gewonnen, deswegen sind die auch zusammen mit Schwäbisch Hall Tabellenführer, die werden da vermutlich noch ein Stück weiter nach unten rutschen, wenn sie dann mal gegen Schwäbisch Hall gegen Allgäu gespielt haben. Allgäu jetzt übrigens am Samstag. Aber die haben auf jeden Fall mal den besten Start von diesen Mannschaften hingelegt und ja, einer aus diesem Topf wird ja dann Vierter werden müssen, zwangsläufig, wer das dann sein wird. Mal sehen, aber da würde ich mich jetzt auch noch nicht festlegen. Ich glaube, dass da München tatsächlich auch solide Chancen hat.
Ja, einer von denen wird tatsächlich in die Playoffs kommen und dann höchstwahrscheinlich eine Reise nach Potsdam-Dresden antreten, auf die man sich vielleicht nicht unbedingt freut, aber wer weiß. Ich meine, es ist, wie wir es eben beim Champions-League-Finale diskutiert haben, es ist halt ein Spiel. Ja?
Und es ist ein Spiel und ich habe halt auch ein Problem damit, wenn tatsächlich mir Leute dann gleich erzählen, naja, als Vierter in die Playoffs und dann spielst du gegen die Nummer 1 aus der anderen Gruppe und da wirst du dann abgeschossen und vor allen Dingen, wenn du aus dem Süden kommst, vom Ersten in der Nordgruppe abgeschossen. Hey, also ich meine, du erreichst die Playoffs, das muss doch das Ziel sein. Du kannst doch nicht sagen, ich will nicht in die Playoffs, weil ich da eine klare Niederlage vielleicht kassiere oder das ein extrem schweres Auswärtsspiel hat. Also die Denkweise habe ich noch nie verstanden. Da weiß ich auch nicht, wie man dann, wenn man so denkt, irgendwann mal hinten raus besser werden will.
Irgendwann hat auch mal die 16 im NCAA-Tournament die 1 geschlagen. Ja, hat lang gedauert, aber irgendwann ist es passiert. Also von daher, also beim Basketball in der March Madness, warum... Also nicht, ja, es ist immer ein Rätsel. Ich meine, gerade vor 2 Jahren hatten wir es ja, dass dann Kempten nach Braunschweig gefahren ist und viele einfach aus dieser Nord-Süd-Geschichte gedacht haben, ja, Braunschweig macht das locker, nichts war, ne?
Ja, das kann passieren. Jetzt muss man natürlich dann auch sagen, es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, aus welchem Topf, Qualitätstopf man kommt. Den Schwäbisch Hall Unicorns und den Allgäu Comets würde ich durchaus zutrauen. Bei beiden muss man dazu sagen, wenn ihre Defense sich stabilisiert im Lauf der Saison, aber mit ihren Offenses tatsächlich auch jedem Team aus dem Norden auch auswärts möglicherweise ein Bein stellen zu können. Die Qualität ist auf jeden Fall da.
Also genau, es gibt keinen Absteiger im Süden, also es gibt auch keinen Relegationsteilnehmer im Süden. Absteiger gibt's ja, direkten Absteiger gibt's ja sowieso nicht, aber weil die Liga mit 7 Teams spielt nach dem Rückzug der Marburger. Und ja, im Norden wird es einen Relegationsplatz geben und eine Relegation in der zweiten Liga im Norden. Das ist letzte Woche losgegangen übrigens. Langfeld mit einem Sieg gegen Düsseldorf zum Einstieg im Lokalduell. Also das ist schon mal ein kleiner Rückschlag für die Panther. Wir werden es da auch verfolgen. Wir sehen uns am Samstag im Stadion. Also wer das sehen will, sind dann bei Sport Deutschland zu sehen. Und für den Sonntag gibt's dann wieder Musikradio, Andreas?
Selbstverständlich. Da die ganze Sache ja so abwechslungsreich wie möglich sein soll, vor 2 Wochen haben wir uns mit Synthesizer-Pionieren wie Tangerine Dream befasst und mit englischer Independent-Musik von The Fall in dieser Woche. Und jetzt am Sonntag geht's dann um die Geschichte der Country-Musik, damit alle was dazulernen.
Also um Taylor Swift.
Die Geschichte der Country-Musik kommt in 2 Folgen und Taylor Swift wird erstaunlicherweise in der 2. Folge vorkommen, weil Country-Musik gibt es schon seit 100 Jahren und ich habe es nicht geschafft, das in 7 Songs abzuhandeln.
Yeah, ist ein breites Feld und man ist ja immer wieder erstaunt, wie viele tatsächlich von den Stars, die wir kennen, ursprünglich mal in der Country angefangen haben. Also von daher.
Ist gerade in den letzten 20, 30 Jahren so ein Trend geworden, dass Musiker, amerikanische Musiker auch, also Country-Musiker, die in den USA als Country-Musiker bekannt sind, für internationale Veröffentlichungen tatsächlich ihre Songs anders arrangieren, poppiger, dance-mäßiger. In der 2. Sendung wird es auch einen sehr bekannten Hit geben, der in Europa eigentlich nur in der Dance-Version bekannt ist, der aber in USA ein Country-Hit war. Und ich werde mal die Country-Version spielen, die bei uns eher weniger bekannt ist.
Okay.
Aber wenn ihr wissen wollt, um wen es geht, das ist dann nicht diese Woche Sonntag, sondern erst nächste Woche Sonntag.
Dann auf jeden Fall reinhören und dann Neues zu Taylor Swift, Shania Twain und wer da noch alles dabei ist, lernen. Gut, dann danke Andreas. Hier gibt's eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Motorsport.
Hey, this is Dennis Kenner and you're listening to Sport Radio 360.
Big Show 663 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport. Ja, und das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring es hat Auswirkungen bis auf die Big Show. The Voice, Stefan, The Voice Heinrich ist dabei. Wir haben gerade versucht, den Kollegen Mieke zu erreichen. Es scheint ein bisschen nass zu sein in der Eifel.
Bisschen ist gut, da ist Land unter. Nun ist das nicht ungewöhnlich, dass tatsächlich, es ist ja doch eine Rennstrecke in der Hocheifel und der Name sagt es schon, es ist tatsächlich Mittelgebirge und da schüttet es gerade wie aus Kübeln. Es ist ja gerade fast überall, glaube ich, nicht nur in Europa, in den Pfingstferien kommt von oben ziemlich viel runter. Es war aber eben auch ziemlich feucht und auf der anderen Seite des Atlantiks am vergangenen Wochenende in Indien hat es eben auch geregnet. Und wir hatten 4 Stunden Startverzögerung. Also das Wetter spielt beim Freiluftsport, Motorsport ordentlich mit.
Ich sehe ja, ich schaue gerade aufs Wetterradar, also stand 11 Uhr am Donnerstag, es schifft ordentlich da in diesen südwestlichen Bereich. Ja, dann kommen wir zu Indy. Ich wollte gerade sagen, also für vier Stunden Weather Delay wird dir der Kollege Mieke wahrscheinlich sagen, Freundchen, brauchst du nicht in die USA rüber zu jetten, das hätte es auch in der Eifel haben können. Ja, wie vertreibt man sich die 4 Stunden?
Für mich war es gut, weil ich zum ersten Mal tatsächlich zum 27. Mal insgesamt, aber zum ersten Mal tatsächlich nicht als Reporter oder als Journalist drüben war, sondern wirklich als Fan. Ich hatte eine sehr, sehr freundliche Einladung von Roger Penske und hatte tatsächlich die Möglichkeit, das jetzt mal so aus Fanperspektive zu sehen. Und diese 4 Stunden, da gab es auch die Aufforderung zum Beispiel an die etwas über 300.000 Fans, die Tribünen zu verlassen, weil tatsächlich auch Lightning, also Blitzschlag, durchaus im Bereich des Möglichen war. Da willst du nicht auf einer großen Metalltribüne sitzen. Also die mussten dann auch ihre Sitzplätze räumen. Aber da hast du dann wirklich eine großartige Chance, so man so Kontakt hat wie ich und dass du dann mit unglaublich vielen Leuten aus dem Motorsport halt ins Gespräch kommst, weil die auch alle warten müssen. Und dann unter anderem eben auch Zeit haben für einen kleinen Austausch. Also es war unter anderem AJ Foyt war da, mit dem ich ein paar Worte gesprochen habe, wenn ich ihn denn verstanden hätte. Aber es war wirklich
so ein harter Akzent, oder wie?
Die Zeit locker gefüllt. Und sie haben dann aber auch in der Tat beim ganzen Race-Programm, beim typischen Build-up überhaupt nichts gestrichen. Sie haben das dann wirklich durchgezogen. Man muss sagen, ein bisschen Dank auch an Nesca, die Stocker-Rennserie der USA. Wir wissen auch da, bei Ovalrennen wird ja nicht gefahren. Die haben die sogenannten Blower. Das sind also Jet-Triebwerke, die auf LKWs montiert sind, um dann tatsächlich bei voller Leistung ohrenbetäubenden Lärm die Strecke dann auch wieder trocken zu pusten. Das hat in Indien auch geholfen und nach 4 Stunden konnte man dann losgehen über die Langstreckendistanz von 800 Kilometern. Und es gab auch keinen vorzeitigen Abbruch. Also es sind genau diese 200 legendären Runden auch gefahren worden. Und die Zuschauer sind wirklich tatsächlich, die vor Ort waren und die vor dem US-Fernsehen, die live zugeschaut haben, die sind dann wirklich mit einem Drama bis in die vorletzte Runde belohnt worden für ihr Warten. Es war tatsächlich wieder ein großartiges Spektakel. Heißt ja im typisch amerikanischen Werbeslogan auch Greatest Spectacle in Racing.
Und wir haben zum ersten Mal seit 20 Jahren, nennt man das dann ein Titelverteidiger oder halt, ja, also es wurde jetzt zum ersten Mal seit 20 Jahren war der Sieger in den letzten beiden Ausgaben der gleiche.
Genau, Back-to-Back-Wins, völlig richtig. Also ja, das ist in der Tat ein Titelverteidiger. Also der Vorjahressieger hat es wieder geschafft. Joseph Newgarden, wie der Name schon sagt, hat da in seiner Biografie, gibt es da deutsche Wurzeln. Der ist inzwischen 33, kommt aus Tennessee und hat tatsächlich in der vorletzten Kurve die Führung dann zurückerobert. Ab Halbzeit ist es bei so einem 800-Kilometer-Rennen, also 500 Meilen, immer auch ein Taktikspiel. Es ist ein Hochgeschwindigkeitsschach. Du musst vernünftigen Verbrauch haben, du musst auf die Reifen achten, du solltest aber auf keinen Fall überrundet werden. Also vorne dabei bleiben, nicht zu viel eigene Schrittmacherdienste leisten, aber er und Patricio Ovalle, ein Mexikaner, der auch schon einige Formel-1-Tests, Nicolas, gemacht hat, weil man den bei McLaren für so gut hält. McLaren hat ja neben der Formel 1 auch ein Indycar-Team. Und der Patricio Ovalle ist einer der wirklich Guten. Der ist nah dran. Ob er irgendwann jetzt tatsächlich dann mal in die Formel 1 berufen wird, bleibt abzuwarten. Oft ist es so, dass die Amerikaner oder die Fahrer, die in Amerika fahren, unter sich bleiben und keine richtige Chance in der Formel 1 bekommen. Der wäre einer der Kandidaten, der das offenbar wirklich könnte. Der hat wirklich fantastisch gegen, es war extrem fairer Sport, muss man auch sagen. Es wird oft mit Ellenbogen auch gefahren. Die beiden haben auf allerhöchstem Niveau sich gebettelt und das war fantastischer Sport. Und am Ende hat dann Joseph Newgarden mit einem 1A-Weltklasse-Manöver den Sieg an sich gerissen. Das ist ja einer, der mal vor einiger Zeit, das wissen wenige in Europa, weil zum Team Penske, dem besten Team in Amerika, das jetzt zum 20. Mal die 500 Meilen von Indianapolis gewonnen hat. Der ist da Nachfolger geworden von Juan Pablo Montoya, den kennen wir ja aus der Formel 1 noch, der auch in Amerika gefahren ist. Als der keine Lust mehr hatte, aufgehört hat bei den Indycars, hat man den damals relativ jungen Joseph Newgarden geholt. Das war offenbar keine schlechte Wahl, denn er war zweimal schon Indycar-Meister, gleich im ersten Jahr als Ersatz von Montoya. 2019 hatte die Indycar-Rennserie die US-Formel 1 gewonnen. Und jetzt, wie du gerade sagtest, zweimal Indy-500-Sieger. Und dann bist du eigentlich schon Legende. Dazu hat es für ihn toll begonnen das Jahr, denn im Januar, da haben wir hier drüber berichtet, bei Sportradio. Im Januar 2024 hat er mit einem Porsche 963 und drei Teamkollegen auch das 24-Stunden-Rennen von Daytona schon gewonnen. Also der räumt gerade richtig ab.
Ja, wann fährt er Monaco?
Gute Frage. Der ist jetzt, wie gesagt, 33 und da fürchte ich, ist es für eine Formel-1-Karriere ein bisschen zu spät. Nachdem er da drüben jetzt für diesen Sieg beim Indy 500, ich glaube, etwas über 4 Millionen Dollar
kassiert. 4,2 Millionen Dollar ist das Preisgeld gewesen, ja. Das ist,
ja, genau.
Das ist das größte also Preisgeld in der Indy-Geschichte.
Ja, Das ist dann ein sehr guter Stundenlohn. Da wird er also auch sagen, okay, Formel 1 muss ich nicht. Interessanterweise einer der wenigen Amerikaner, der in jungen Jahren nach Europa gekommen ist, um vielleicht den Weg in die Formel 1 zu schaffen. Er ist 2 Jahre in Europa gefahren, in der britischen Formel Ford. Da war er gleich Vizemeister im ersten Jahr. Dann in der Formel Palma und in der GP3-Rennserie. Das war dann schon im Rahmen der Formel 1. Da war er aber nicht im richtigen Team. Und nach 2 Jahren ist er zurück nach Amerika, weil es hier in Europa nicht geklappt hat. Aber jetzt mit 33 ist für den Mann aus Tennessee, ich glaube, der Formel 1-Zug abgefahren.
Er wird aber trotzdem nicht mehr kalt essen müssen in seinem Leben, vermute ich mal. Gut. Bleiben wir in den USA und gehen zur anderen populären Rennserie. Da ist die Geschichte eines Endes, nämlich das Ende von Stuart Haas Racing.
Ja, das ist eine große Überraschung, das ist eine große Erschütterung, und zwar im negativen Sinn, jetzt nicht wie so ein toller Erfolg und so ein super Rennen beim Indy 500, sondern das ist, zeigt so ein bisschen, dass tatsächlich die finanziellen Schockwellen der Weltwirtschaft, ja, wir haben eine gewisse Weise eine Weltwirtschaftskrise, schwierige Zeiten durch die vielen Kriege, die wir haben und, eine Unberechenbarkeit, denn wenn so ein Team wie Stuart Haas, die ja auch schon mehrfach den Meister gestellt haben, zuletzt mit Kevin Harvick vor einigen Jahren, wenn das Team also von Gene Haas, das ist ja der Amerikaner, dem auch das Formel 1 Haas-Team gehört, und Ex-Meister Tony Stewart, der also einen legendären Namen in den USA hat, wenn die so ein Team zumachen müssen, dann muss es schon sehr gewichtige Gründe geben. Es hat jetzt mehr als 20 Jahre, haben die zusammengearbeitet, haben viele Erfolge erzielt, viele Siege in der Cup-Serie, im NASCAR Cup, das ist die Top-Serie drüben. Und wenn das dann nicht mehr weitergeht, dann muss es A, damit mit der Motivation ein bisschen zusammenhängen, einen der beiden oder beider Chefs, und B, ist es natürlich immer auch ein finanzielles Problem. Ganz offenbar sind sie nicht in der Lage, trotz der großen Namen, trotz der wirklich soliden, guten Erfolge in den letzten 20 Jahren nicht wieder Geldgeber zu finden. Und das eine kommt zum anderen. Das ist tatsächlich eine große negative Überraschung. Und zeigt, dass eben auch so eine seit Jahren eigentlich als Spitzenserie geltende Meisterschaft vor solchen Rückschlägen nicht gefeit ist. Das heißt jetzt nicht, dass da alles auseinanderbröselt. Aber dieses Team stand eben jahrelang, jahrzehntelang eigentlich für Erfolg. Und dass das jetzt nicht mehr so richtig funktioniert und man jetzt offenbar keine andere Chance gesehen hat, als einen Stecker komplett zu ziehen, ist wirklich eine große Überraschung. Allerdings bezieht sich das jetzt nur auf den NASCAR-Sport, und wir sollten vielleicht noch einflechten, dass das mit dem Formel-1-Engagement von Haas jetzt nichts zu tun hat, denn Gene Haas scheint da voll hinter dem Engagement im Grand Prix-Sport zu stehen. Wobei wir, oder respektive ich, gehört habe in Indy, dass es da in der Tat vielleicht auch schon die ersten Vorgespräche gegeben hat. Wir kennen ja die Geschichte um Michael Andretti, der unbedingt mit Chevrolet in die Formel 1 will. Und da hat es wohl die ersten vorsichtigen Gespräche schon gegeben, ob man sich damit einkauft bei Haas oder ob man den ganzen Rennstall mittelfristig übernehmen könnte. Also Gene Haas ist jetzt gut in den 70er, ich glaube, der ist 77, 78. Er scheint nicht mehr ganz so viel Lust zum Motorsport zu haben. Das ist also auch ein Szenario, was gerade so ein bisschen im Fahrerlager von Indianapolis kolportiert wird. Und wir würden ja sehr gerne weiter ein US-Formel-1-Team haben mit jetzt 3 wirklich voll ausgebuchten Formel-1-Rennen in den USA, in den Vereinigten Staaten, mit Miami, mit Code, also der Rennstrecke in Texas, und mit Las Vegas. Da ist natürlich ein US-Team, und wenn es mittelfristig geht, sogar auch ein guter, erfolgreicher Formel-1-Fahrer aus den USA, ist natürlich eigentlich Pflicht.
Eigentlich schon, ja. Genau. So, Geschichten von Trennung. Wir machen weiter. Ich verspreche, es ist die letzte, die wir ansprechen. Aber es ist auch eine, an die wir uns gewöhnen müssen, The Voice. Wir werden höchstwahrscheinlich Repsol und Honda nicht mehr so oft in einem Satz verwenden ab 2025, wie wir es die letzten 30 Jahre getan haben.
Ja, das ist wirklich auch Ende einer Ära, das stimmt. Wobei das jetzt nicht ganz so überraschend kommt, denn mit dem Weggang von Marc Márquez war das Engagement von dieser spanischen Mineralölfirma bei Honda, das tatsächlich 3 Jahrzehnte lang gehalten hat, war schon für 2024 deutlich reduziert. Also die Schriftzeichen waren, die Schrift gerade war viel, viel kleiner. Es war nicht mal Nummer 1 Sponsor. Honda hat selbst mehr Geld übernommen, aber mit dem Weggang von Marc Márquez hatte wohl Repsol, hat so langsam auch die Lust verloren. Und jetzt ist klar, nach 15 WM-Titeln gemeinsam und 183 Grand Prix-Siegen ist jetzt Schluss. Das hat unter anderem natürlich den Grund, dass Márquez nicht mehr dabei ist. Aber das hängt damit auch zusammen, dass man jetzt ganz sicher so ein bisschen dem allgemeinen politischen Trend folgend bei Repsol sich auch auf Nichtverbreitung von nicht fossiler Kraftstoffe konzentrieren will. Das wird in der MotoGP natürlich auch kommen, das ist klar. Momentan für dieses Jahr gilt ja in der laufenden Saison ist Vorschrift, dass man Kraftstoffe für die MotoGP-Raketen verwendet mit bis zu 40% Anteil aus nicht fossilen Bestandteilen. Fürs neue Reglement 2027, wenn wir dann auch kleinere Motoren haben werden und völlig neues technische Reglement, dann muss man 100% nicht fossile Bestandteile im Sprit haben. Und das bedeutet, dass da auch der Wandel auch bei den Motorrädern, beim Motorradsport in Richtung Nachhaltigkeit vorangetrieben wird.
Aber also keine orangen Hondas mehr?
Oh. Nein. Das ist jetzt wirklich nach 30 Jahren zu Ende. Aber man muss auch sagen, es ist eine ungewöhnlich lange Sponsorenpartnerschaft. Das hast du im Motorsport weltweit eigentlich so gut wie gar nie. Und schon gar nicht in der MotoGP, wo es sich relativ häufig mal ändert. Aber das war jetzt wirklich natürlich auch eine Bank. Und wie gesagt, 15 WM-Titel, wobei die meisten tatsächlich natürlich Marc Márquez beigetragen hat. Meisten Grand Prix-Sieger auch. Als der sich jetzt neu orientiert hat und hat gesagt, ich gehe jetzt zu Ducati, war eben klar, dieser spanische Ölkonzern, der sein Engagement immer auf spanische Fahrer gelegt hat, das ist jetzt dann wahrscheinlich absehbar zu Ende. Und das hat man jetzt bestätigt.
Gut. Also, am Wochenende wurde übrigens in Katalonien gefahren, weil wir schon bei Marc Márquez sind. Der ist wieder fleißig auf Podium gefahren. Also läuft die letzten drei Rennwochenenden für ihn.
Ja, es läuft wahnsinnig gut für ihn, das muss man sagen. Wobei wir das natürlich an dieser Stelle, und da schicken wir ganz liebe Grüße Richtung Eddie Mielke, der sich gerade bereit macht, die Stimmbänder einigermaßen anzuwärmen für die 24 Stunden, den Klassiker auf der Nordschleife. Der hat das Rennen natürlich auch kommentiert und muss sagen, wir haben das gewusst, dass der Marc Márquez, auch wenn er 4 Jahre hatte, in denen er verletzungsbedingt nach vielen Operationen nicht mehr so erfolgreich war. Wir haben gewusst, der hat trotz seines Alters von 32, jetzt immer noch 33 Jahren, hat er immer noch den Biss. Das hat er auch jetzt wirklich bewiesen. Er hat nach den ersten 6 Grand Prix-Wochenenden nur 41 Punkte Rückstand. Und das bedeutet, dass der locker bei nahezu jedem Rennen in die Top 3 fahren kann. Frage ist, wann wird der erste Grand Prix-Sieg wiederkommen nach Jahren der Pause? Der wird auch bald auf sich warten lassen. Das wird jetzt auch bald passieren. Wir haben ja jetzt auch wirklich Back-to-Back-Rennen. Also nach dem Rennen jetzt in Spanien haben wir am kommenden Wochenende schon den großen Preis von Italien in Mugello. Und da gehen wir mal davon aus, bei einer Geraden von 1,1 Kilometer Länge in Italien wird die Ducati ihr Highspeed-Power wirklich ausnutzen können. Also der wird so weitermachen und ist ja, wenn du so willst, so ein bisschen im Schieben und Rangeln um die Plätze, die Fahrerplätze für nächstes Jahr absolut die Königsfigur in diesem Schachspiel. Denn klar ist, der wird im nächsten Jahr nicht mit der Vorjahresmaschine zufrieden sein bei seinen aktuellen Leistungen. Der will eine Werksmaschine mit aktuellem Material, absolut verständlich. Und da wartet man jetzt drauf, was Ducati entscheidet. Holen die Marc Márquez statt Enea Bastianini ins Werksteam, neben Pecco Bagnaia, das ist wohl zu vermuten. Oder kriegt er vielleicht aktuelles Werksmaterial, also dann eine Maschine 2025 im nächsten Jahr bei seiner Pramac-Truppe. Auch das ist noch eine Möglichkeit, denn er hat einen ganz großen Sponsor, der Marc Márquez. Und den könnte er ins Werksteam nicht mitnehmen. Da gibt es verschiedene Energiedrinks, wie du weißt, Nicolas. Er hat einen mit einem roten Bullen, der Marc Márquez. Das Werksteam aus Italien, die Werks-Ducati-Mannschaft aus Borgo Pardignale, die haben einen amerikanischen Energiesponsor mit grünen Schriftzeichen. Das würde also nicht gehen. Und möglicherweise gibt es dann auch, dass man es wirklich auslagert. Er bleibt bei der Mannschaft tatsächlich, bleibt bei der Mannschaft aktuell bei Gresini und kriegt sein aktuelles Werksmaterial. Wir hatten gedacht, dass die Italiener jetzt bei ihrem großen Preis in Mugello tatsächlich da dann auch die endgültige Entscheidung verkünden werden für die Zukunft, welcher Fahrer nun auf welchem Motorrad fährt. Aber das haben die Ducatisti jetzt wohl gesagt, das wird in Mugello am kommenden Wochenende wohl noch nicht passieren.
Gut, so viel also zu Indy, NASCAR, MotoGP. Am Wochenende war auch DTM am Lausitzring. Was gibt's da zu berichten?
Auch da war Mistwetter. Zumindest am Samstag war
wirklich. Okay, weil ich war am Sonntag in Dresden, da war sehr schön, fast schon zu warm.
Ja, also es war am Sonntag war es auch traumhaft, aber am Samstag hat eben das Wetter auch mitgespielt. Es musste abgebrochen werden, es war wirklich unfahrbar. Wir haben zwei neue Sieger in diesem Jahr, wobei einer wirklich überrascht. Der Sonntagssieger nicht unbedingt, das ist der Vorjahresmeister Thomas Breining. Eine kleine Überraschung, weil er eigentlich nicht konkurrenzfähig war beim ersten Rennen in Oschersleben im Werks Porsche der Österreicher. Aber jetzt hat er sich am Sonntag dann, wie du sagst, bei wunderbarem Sonnenwetter, optimalen Bedingungen zurückgemeldet. Am Samstag hat einer überrascht, weil tatsächlich bei diesen Bedingungen die Truppe von Abt aus dem Allgäu, aus Bayern, mit dem Audi, und das ist eine Überraschung, denn Audi hat sich aus dem GT3-Sport offiziell zurückgezogen. Es gibt keine Werksunterstützung mehr, es gibt keine finanzielle Unterstützung mehr für die diversen Teams, auch nicht in der DTM. Und man hat trotzdem bei Abt gesagt, wir fahren weiter mit dem R8 GT3. Wir kennen das Auto, das ist wirklich eine bekannte Größe, es ist sehr zuverlässig und im Regen ist es eben auch wirklich gut. Und da hat Kelvin van der Linde aus Südafrika, der aber seit Jahren in Deutschland wohnt, im Allgäu, hier zu Hause ist, er ist der jüngere Bruder vom DTM-Champion von vor zwei Jahren. Sheldon van der Linde hat ja für BMW vor zwei Jahren die DTM gewonnen. Kelvin ist der etwas ältere Bruder, der bisher aber eben auch sehr erfolgreich war, vor allem bei Langstreckenrennen, wie zum Beispiel 24 Stunden vom Nürburgring. Jetzt hat er in der DTM gewonnen und hat mit dem Samstagssieg auch die Tabellenführung tatsächlich an sich gerissen. Jetzt haben wir vier Rennen gehabt in Oschersleben in der Lausitz und haben vier verschiedene Sieger, entsprechend punktemäßig alles ganz dicht beieinander. Und das ist, lässt für den weiteren Verlauf der DTM-Saison 2024 viel Spannung, viel Unterhaltung, gute Show eigentlich erwarten. Gehen wir mal davon aus, es wird tatsächlich so ausgeglichen weitergehen.
Aber das ist ja das, was wir wollen. Das ist ja alles gut.
Ganz genau so ist es.
Gut, dann machen wir hier eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit Formel 1. Bis gleich.
Hallo, hier ist Jörn Reuss und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 663 und wir sind angekommen bei der Formel 1 und ja, immer noch mit Stefan de Vois Heinrich und immer noch im Solo. Ja, wir hatten am Wochenende Monaco, Stefan, und man möchte sagen, endlich, ja, endlich hat Charles Leclerc sein Heim-Grand Prix gewonnen und jetzt ist doch alles möglich, ja?
Jetzt ist alles möglich. Wir haben tatsächlich jetzt in den letzten Rennen in der Formel 1 gesehen, dass diese Alleinunterhaltung, die ja tatsächlich etwas ermüdend war, selbst für Hardcore-Fans in der Formel 1, also diese Alleinherrschaft von Red Bull und vom Mehrfach-Champion aus Holland, nämlich von Verstappen, Max Verstappen, ein Ende hat, denn auf verschiedensten Rennstrecken hat er jetzt wirklich Gegenwehr. Ich glaube, die haben technisch durchaus immer noch einen kleinen Vorteil. Aber wenn man das Qualifying halt nicht gut hinkriegt, vor allem bei Rennstrecken mit Curbs, mit diesen Kurvenüberhöhungen, wie jetzt beim Stadt-Grand Prix im kleinen Fürstentum, dann ist völlig klar, dass das Auto hüpft wie ein Känguru. Sie kriegen es momentan nicht hin. Ob das, und das ist so ein bisschen das, was man im Fahrerlager hört, ob das auch damit zusammenhängt, dass man sich vom Konstrukteur des Autos, vom genialen Adrian Newey, jetzt getrennt hat und der beim Team nichts mehr zu sagen hat. Ob das damit zusammenhängt, ist schwierig zu sagen. Es ist aber eine Vermutung, denn der ist zum ersten Mal seit 20 Jahren jetzt nicht mehr bei jedem Rennen an der Strecke und hat, wenn er da ist, dann auch nichts mehr zu sagen, was die Abstimmung angeht. Ich vermute schon, und das haben wir an dieser Stelle in den letzten Wochen oft diskutiert, auch mit Stefan Ehlen, mit Christian Nimmervoll, den anderen Formel 1 Experten hier bei uns, dass tatsächlich das Auswirkungen haben wird, dass man sich trennt, dass da keine gemeinsame Zusammenarbeit mehr da ist. Dass das so schnell kommt, ist eine kleine Überraschung, könnte aber tatsächlich ein direkter Zusammenhang sein. Für die Spannung, du sagst es eigentlich, ist es natürlich toll. Und dass der Leclerc endlich mal nach so vielen unglücklichen Versuchen, so viel Pech, er war dreimal schon auf Pole in Monaco bei seinem Heimspiel, er ist dort geboren, er ist dort groß geworden, dass er das endlich geschafft hat, man muss sagen, Hut ab und großen Respekt, wie er in dem gesamten Wochenende agiert hat, das war wirklich souverän, er war unter großem Erwartungsdruck von der Öffentlichkeit, er aber auch von sich selber. Ferrari hat es endlich haben wollen, diesen Sieg. Er hat das fantastisch gemacht und das einzige Problem in Monaco neben dem ganzen Glamour und dem guten Wetter und Mittelmeer und Yachten ist, dass wir tatsächlich einen eigentlich sehr langweiligen Rennverlauf hatten, wie so oft.
Ja, genau, also es war von Bummelei die Rede.
Genau, ja. Ja,
also ist es so schlimm und wie, vor allem, wie könnte man es lösen, also ohne jetzt Monaco aus dem Kalender zu nehmen? Weil die Stadt werden sie ja nicht umbauen fürs Formel-1-Rennen, also von daher.
Wird schwierig werden, glaube ich. Wer auch mit gewaltigen Investitionen, ob das tatsächlich sinnvoll ist, ist die Frage. Aber klar, es wird gerade ein bisschen kokettiert. Die Formel 1 macht auch Druck, die Formel 1-Organisation, Liberty Media. Denn der Vertrag läuft jetzt aus mit Monaco. Und so sicher wie Monaco jahrzehntelang war als Highlight des Kalenders, ist es jetzt mit so Rennen wie Singapur, so Rennen wie Las Vegas auch nicht mehr. Inzwischen müssen die Monegassen ja auch ordentlich was zahlen. Man spricht so etwa von 20 Millionen Antrittsgebühr. Das war jahrzehntelang nicht der Fall. Sie mussten die Bandenwerbung abgeben. Die Hospitalities, die Einnahmen dort mussten sie abgeben. Aber klar ist, es war wirklich ein langweiliges Rennen. Ich meine, die ersten 10 des Qualifying, Nicolas, waren auch die ersten 10 im Ziel. Das haben wir in dieser Form tatsächlich noch nie gehabt. Hing mit der roten Flagge am Anfang zusammen, denn in Runde 1 hat es ja gleich richtig geknallt, als Kevin Magnussen da ein No-Go-Manöver versucht hat, war natürlich völlig sinnfrei. Und dann hat er ja leider den unglücklichen Nicolas Hülkenberg, seinen Teamkollegen, auch noch mitgerissen, der dafür gar nichts konnte. Und dann sind sie alle an die Box gekommen, weil erst mal repariert werden musste, rote Flagge, Abbruch, haben die anderen Reifen aufgezogen und dann sind sie mit diesem einen Reifensatz komplett durchgefahren. Sie waren teilweise von den Rundenzeiten langsamer als die Formel 2. Das war ein Bummelzug, es war extrem langweilig. Eine Möglichkeit wäre, und da wird natürlich viel drüber diskutiert, du hast hier auch gerade die Frage gestellt, die Kardinalfrage, nach dieser sportlichen Magerkost, könnte man zum Beispiel eine Regel einführen, ohne großen Investitionen, ohne Umbaumaßnahmen, dass man zum Beispiel statt 2 Mischungen alle 3 Mischungen, die der Reifenausrüster pro Wochenende ja mitbringt und aus denen die Teams und die Fahrer wählen können, dass man in Monaco sagt, wir machen eine Extra-Regelung, da muss man alle 3 Mischungen mindestens einmal im Rennen verwenden, dann hast du mehr Boxenstopps und dann hast du natürlich automatisch auch Verschiebungen auf der Rennstrecke. Das wäre eine Möglichkeit. Oder tatsächlich, dass man sagt, wenn mal eine rote Flagge sein muss, was im engen Kanal, dem Beton- und Leitplankenkanal im Fürstentum möglich ist, immer mal passieren kann, dass man dann die beim zweiten Start verwendete Mischung nicht bis ins Ziel verwenden darf. Also man könnte vom Reglement was machen, ohne dass man Millionen investieren muss, ohne dass man die historischen Bauten von Monaco irgendwie angehen muss, umbauen muss. Das wäre eine Möglichkeit, die relativ kurzfristig gemacht werden könnte. Da müsste allerdings dann nur Einigkeit sein. Die FIA, der Weltverband müsste zustimmen. Der sehr starke Veranstalter vor Ort, der ACO, Automobilclub von Monaco, müsste sich einig sein. Und alle Teams der Formel 1 auch. Aber das wäre eine Sache, die könnte man ohne größeres Problem einführen. Und dann wäre das tatsächlich kein Langweile-Grand Prix mehr, so wie wir es gesehen haben am Wochenende.
Okay. Ja, also so viel zu Monaco. Das war mit das schlechteste Ergebnis von Red Bull seit, keine Ahnung, wie lange?
Menschengedenken.
Ja, genau. Erfindung des Farbfernsehens mindestens. Sechster Platz für Verstappen und das war's dann auch, weil das andere Auto kam nicht ins Ziel. Ist Grund zur Sorge oder Normalisation? Was machen wir damit?
Naja, er konnte halt auch nicht überholen. Er war schon deutlich schneller als Russell vor ihm, der Max Verstappen. Aber er hat anders als früher tatsächlich, dann ist er nicht übergekocht und hat es dann mit der Brechstange versucht, was bedeutet, es hätte wahrscheinlich geknallt. Inzwischen ist er nach drei Titeln halt auch so ruhig und abgeklärt, dass er sagt, es geht halt heute nicht mehr. Ich hole mir die Punkte, ich bin weiter natürlich in der Tabelle in Führung. Aber man muss sagen, mit der sehr guten Leistung von Ferrari, denn Sainz ist ja hinter Leclerc dem Sieger und Piastri Dritter geworden. Und beide McLaren, die ja auch in den letzten Rennen sehr, sehr stark waren, nämlich Norris und Piastri, die sind in der Konstrukteurswertung deutlich näher gekommen. Also diese Solo, die souveräne Solo-Führung von Red Bull auch in der Konstrukteurs-WM, das ist jetzt auch Geschichte. Die sind in Schlagdistanz nach bisher zwei Siegen, Ferrari und McLaren mit einem Sieg. Ich glaube, das wird in den nächsten Rennstrecken, wird Red Bull, wenn es weniger hohe Curbs wird, natürlich immer noch einen kleinen Vorsprung haben. Aber die sind dran und es ist keine Solofahrt mehr, in denen der Verstappen dann quasi den sechsten oder siebten Gang gar nicht mehr braucht und dann mit fröhlich Liedlein summend seine Runden dreht und einen weiteren Sieg einfährt. Die müssen jetzt echt arbeiten, auch was Strategie, was Taktik angeht. Ganz offenbar, das Fahrwerk von Ferrari ist jetzt richtig gut. Die haben ordentlich Spielraum und können dann am Set abtüfteln. Ich glaube, Ferrari hat tatsächlich mit dem Winter enorm zugelegt, McLaren auch. Es ist jetzt ein Dreikampf um die Konstrukteurs-WM und damit mit den vier Fahrern von Ferrari und McLaren auch ein Fünfkampf um die WM. Aktuell müssen wir sagen, seitdem die Formel 1 in Europa ist, läuft's für Herrn Perez katastrophal. Für diesen Unfall, wir haben ihn ja gerade erwähnt, konnte er nichts, aber er war natürlich im Qualifying auch komplett weit hinten. Als 16. mit einem Red Bull in Monaco ist indiskutabel. Und damit gehen die Gespräche natürlich wieder los. Wird der im nächsten Jahr nach wie vor die Nummer 2 bei Red Bull sein? Wird da ein anderer Fahrer kommen? Diese Gerüchte, die eigentlich schon ein bisschen abgeebbt waren, nachdem er Anfang der Saison wirklich gute Rennen, gute Leistungen gezeigt hat, die gehen jetzt wieder von neuem los, denn es läuft bei ihm wieder überhaupt gar nicht. Der muss jetzt dringend versuchen, das Ruder rumzureißen, der Perez. Wer uns gut gefallen hat, und dem haben wir vor einer Woche schon mal gelobt, war wieder eine sehr, sehr gute Leistung am Wochenende. Yuki Tsunoda aus Japan, das wäre dann vielleicht, nachdem er ja bei den Racing Bulls, dem Red Bull B-Team gerade fährt, wäre das vielleicht ein Kandidat fürs nächste Jahr. Auch bei ihm ging es so, er gilt als Heißsporn, hat ja oft uns bei den Funkübertragungen, tatsächlich bei den Funksprüchen, die man in den Fernsehübertragungen ja auch immer wieder mal hört, hat uns damit wieder ordentlich unterhalten. Der flucht gerne, der schimpft wie ein Rohrspatz, der wird auch ruhiger und kann jetzt Wochenende für Wochenende wirklich Top-Leistungen abrufen. Also zumindest die Gerüchteküche in der Formel 1, die ist weiter unter Druck. Und ich glaube, für Spannung in der WM in diesem Jahr ist eigentlich auch gesorgt. Ich glaube, Red Bull, Max haben noch einen kleinen Vorsprung, aber es ist keine gemähte Wiese.
Also, das wäre natürlich gut, wenn da mehr Spannung reinkäme. Spannung gibt's auch, aber anderer Art, bei Alpine. Ocon hat Gasly halb abgeräumt in Runde 1, bekommt dafür Feuer von seinem Sportdirektor. Und jetzt liest man im Zusammenhang mit Alpine von einem alten Bekannten, der unter anderem da helfen soll, wo ich mich frage, gibt's in der Formel 1 keine anderen? Nämlich, es taucht der Name Flavio Briatore wieder auf. Ja, wie ist die Situation rund um Alpine? Wie siehst du das?
Das ist ein Drama. Aber das haben wir auch hier an dieser Stelle schon mehrfach gesagt. Es gab immer wieder Management-Reshuffle, also neue Leute in verantwortlichen Positionen. Zuletzt ist Bruno Farmin da reingespült worden, hat sich da selber breit gemacht. Ich glaube, der Mann ist nicht richtig als Teamchef. Ich glaube tatsächlich, dass man gerade an diesem Beispiel exemplarisch sehen kann, wenn die falschen Leute an den Schaltzentralen sind, geht's nicht voran. Die haben dermaßen viel Geld verbrannt, denn Alpine ist ja eigentlich der Renault-Konzern. Die haben in den letzten Jahren unglaubliche Millionen in die Formel 1 gesteckt und es geht nichts voran. Im Gegenteil, Ocon scheint jetzt so frustriert zu sein, dass er seinem Teamkollegen bei einem völlig abenteuerlichen Überholmanöverversuch vor dem Tunnel versucht, dann tatsächlich noch vorbeizukommen. Das konnte nicht gut gehen. Da kommt für mich eigentlich der komplette Frust raus. Er gilt sowieso nicht als bester Teamplayer, ist ja bei anderen Teams unter anderem Force India schon aufgefallen, wo er auch mal Hülkenberg abgeschossen hat. Ich glaube, der hat seinem Ruf nichts Gutes getan. Ist auch jetzt tatsächlich drauf und dran, vielleicht sogar suspendiert zu werden. Weiß nicht, ob er sich mit solchen Aktionen auf Dauer wirklich hilft. Er galt mal als großes Talent. Er war ja sogar Mercedes Junior unter Toto Wolff. Diese Verträge hat man so ein bisschen aufgelöst. Toto Wolff kümmert sich immer noch um die Karriere, aber das ist jetzt viel Arbeit für Toto. Denn da hat er wieder mal sich von einer schlechten Seite gezeigt. Ob er jetzt sogar für ein Rennen suspendiert wird, bleibt abzuwarten. Da wird in einigen deutschen Medien, Boulevardmedien schon spekuliert, dass das jetzt eine Riesenchance für Mick Schumacher, weil der für Alpine gerade die Langstrecken-WM fährt. Und wenn bei Alpine, da rechnen sie offenbar eins und eins zusammen, wenn da jetzt ein Cockpit frei wäre, könnte man den ja nehmen. Ich glaube nicht, dass er da eine Chance hat. Und wenn, ist die Frage, ob so ein relativ schlechtes Auto dem Mick tatsächlich helfen würde, auf sich aufmerksam zu machen und seinen etwas angeschlagenen Ruf in der Formel 1 wieder aufzupolieren. Flavio Briatore wäre sicherlich als nach wie vor Hans Dampf in allen Gassen einer, der das wahrscheinlich besser machen würde als die aktuellen Chefs bei Renault. Aber die Frage wird sein, es ist immer so ein bisschen, hat man den Eindruck, bei Renault Alpine sieht man ein, man muss ein bisschen Motorsport machen, um das Image jugendlich zu halten, um ein paar sportliche Autos unter dem Markennamen Alpine zu verkaufen. Aber da ist keine richtige Konsequenz da. Das ist so ein bisschen ein ungeliebtes Kind, was den Firmenvorstand angeht. Und ob man jetzt einfach nur ein Briatore holt und sagt, so, du hast ein halbes Jahr und sollst das jetzt alles auf Vordermann bringen, ob das funktioniert, ich habe da meine Zweifel. Ich glaube, dass man es besser, deutlich besser machen kann als die aktuellen Chefs, aber da braucht man Zeit. Die Formel 1, das geht nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten. Da muss man mittel- und langfristige Strategien aufbauen, man muss die richtigen Leute verpflichten, man muss sie motivieren. Da scheint es gerade überall im Argen zu liegen.
So, die Formel 1 macht jetzt tatsächlich 3 Wochen Pause, bevor es dann mit Spanien und Barcelona mit der nächsten bekanntlich aufregenden Rennstrecke weitergeht. Was passiert in den 3 Wochen? Also wir wissen, bisher gab es eine lange Sommerpause, jetzt mal so ein Bruch mitten im Juni drin.
Ja, also die werden zum Beispiel bei Haas und bei auch bei Alpine werden sie jetzt sich überlegen, was machen sie mit dem ungeliebten Ocon. Werden sie ihn tatsächlich auf die Strafbank setzen, dann müssen sie Autos aufbauen, bei Haas ohnehin, auch bei Red Bull. Man redet ungefähr von aktuell unter dem Kostendeckel, sind die Kosten ja eng kalkuliert, von einem Schaden bei Red Bull von 3 Millionen. Denn das Auto von Perez ist ja wirklich nur noch ein Haufen Blech gewesen, da war ja nichts mehr dran. Also da wird man aufbauen müssen, die Autos. Und klar ist auch, jetzt wird man bei Red Bull versuchen zu analysieren, warum sie so Probleme mit hüpfendem Auto haben. Ob sie den Herrn Newey nochmal fragen, um bei der Problemlösung voranzukommen, ist jetzt die Überlegung. Ich glaube, ob das Christian Horner da ein bisschen zu stolz für ist, bleibt mal abzuwarten. Bei Ferrari wird man sich ein bisschen sonnen in dem Erfolg, wird aber wissen, unter Frédéric Vasseur, dem Teamchef, der seit 1,5 Jahren da am Ruder ist und seitdem geht es wirklich voran, der hat da eine Menge Erfolgsweichen gestellt. Man wird sagen, okay, ausruhen werden wir nicht, wir machen da weiter. Ich glaube, dass das wirklich, dass da viel Arbeit jetzt wartet, Detailarbeit. Es ist eine völlig andere Rennstrecke als der Stadtkurs von Monaco, die Rennstrecke, die jetzt kommt. Und dann geht's ja auch wieder nach 3 Wochen Pause wieder sehr, sehr intensiv zur Sache bis zur dann vorgeschriebenen Sommerpause. Da herrscht dann tatsächlich, zumindest was das Auto, das Arbeiten an den Autos angeht, dann eine Pause. Es ist vorgeschrieben im Formel 1 Reglement. Denn bei so einer langen Saison mit 22, 23, 24 Grand Prix plus die ganzen Flugreisen, Nicolas, kannst du dir vorstellen, da sind die dann bei Saisonhalbzeit im Sommer auch schon mal richtig müde und brauchen ein bisschen Pause.
5 Rennen dann innerhalb von 6 Wochen ab dem 23. Juni. Spanien, Österreich, also Barcelona, Spielberg, Silverstone, dann eine Woche Pause, dann Hungaroring und dann Spa.
Oh. Da weißt du, was du tust.
Da weißt du, was du tust. So, ja, hier geht's mit einer kleinen Pause weiter. 20 Sekunden für die Zeiten Jingle, um hier das ganze Equipment einmal von Hamburg nach Paris zu beamen, gleich mit dem Producer weiter. Danke, The Voice. Und ja, danke, lieber Zuhörer, bis hierhin. Kurze Pause und dann geht's weiter mit Big Show 663.
Ja, hallo, hier ist Horst Rubisch. Sie hören jetzt Sportradio 360. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Tag.
Big Show 663. Ja, danke, Nicola. Wir sind jetzt in Paris. Majestatis, Pluralis Majestatis. Mal wieder French Open, alle Jahre wieder. Immer wieder ein Fest, auch wenn das Wetter in diesem Jahr eher bescheiden ist. Bis jetzt. Zum Tennis dann später mehr. Wir beginnen mit einer, wie soll man sagen, mit einer Entschuldigung, mit einer Gegenrede, mit einem überraschenden Neueinschub des Ruhrpoeten David Nienhaus. Vergangene Woche, ihr erinnert euch hoffentlich, hat er einen Abgesang gestartet auf den VfL Bochum, was angesichts des 0:3 gegen Düsseldorf zu Hause natürlich auch ja nicht ganz unangebracht war. Und dann das. Und dann das. David lustigerweise war, also ich bin am Freitag nach Paris gefahren und er hat in Paris, wir haben uns natürlich nicht getroffen, weil er a busy man ist, aber er hat ist ein oder zwei Tage davor schon nach Paris gekommen und hat hier einen Fotografie-Workshop gemacht. Seine zweite große Passion. Aber hier bitte, ja, one week later, der Ruhrpoet David Nienhaus. Für Sportschau wird er bei der EM unterwegs sein. David, und bitte.
Glück auf aus der Bundesliga-Stadt Bochum. Ja, da war ich wohl ein bisschen zu pessimistisch. Das kann man sehr, sehr deutlich so sagen. Ich weiß nicht, Jens, ob du meine Sprachnachricht nochmal reingeschickt hast hier oder vielleicht daraus zitierst, aber um euch abzuholen, ich habe keinen Pfifferling, wie man hier im Ruhrgebiet sagt, mehr auf den VfL gesetzt. Ich hatte komplett das Gefühl, dass die Mannschaft mausetot ist, dass da keine Energie mehr drin ist, dass die herbe Niederlage in Bremen, dieses 1:4, diese komplett leere Leistung dort dafür gesorgt hat, dass es nur noch hängende Köpfe gibt. Man muss sich das mal vorstellen. Man hat die beste Ausgangslage und rutscht am allerletzten Spieltag dann doch noch auf den Relegationsplatz, weil alle anderen ihre Hausaufgaben gewinnen und man selbst einfach eine katastrophale Leistung abliefert. Das muss man erstmal verarbeiten. Und das hat die Mannschaft bis zu dem Heimspiel an der Kastropa, zu diesem unsäglichen 0:3 nicht geschafft. Sehr, sehr offensichtlich. Umso erstaunlicher ist es, dass sie gegen Fortuna dann im Rückspiel offensichtlich bereit war und auch vom Kopf mental so gut in Schuss war, dass sie gesagt haben, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Ich fand die ersten 20 Minuten beziehungsweise bis zum 1:0 auch sehr, sehr emotionslos. Es war für mich kein Aufbäumen, kein wir müssen das jetzt machen, abzulesen anhand der Körpersprache der Spieler, auch taktisch war es nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ja, da ist ein Plan, sie wollen jetzt in den ersten 10 Minuten unbedingt eine Bude machen, um überhaupt nochmal den Fuß in der Tür zu haben. Das sah alles einfach nach, wir spielen das jetzt zu Ende und geben uns zufrieden mit dem, was dann passiert, aus. Es war auch diese ganze Problematik mit Manuel Riemann, die mir ein Gefühl gegeben hat, dass es in der Mannschaft nicht stimmt. Ich hatte auch nicht das Gefühl, als ich die Aufstellung dann am Montagabend gesehen habe und wieder etliche Wechsel in der Startelf waren, dass Heiko Butscher einen Plan hat, dass er jetzt Gespräche geführt hat und die Mannschaft aufgestellt hat, bei denen er sich sicher war, bei den Spielern, dass sie bereit sind, da sich reinzuknien. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es eine Chance gibt. Auch nach dem 1:0 nicht übrigens. Und nach dem 2:0 habe ich so ein bisschen überlegt, ob es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt. Und als dann das 3:0 fiel, ja, war ich immer noch nicht vollends überzeugt. Und das liegt aber daran, dass ich mir selber vorgenommen habe, mich emotional nicht mehr so mitnehmen zu lassen von dem, was dort auf einem Fußballplatz passiert. Ich habe zuletzt sehr häufig gesagt, Fußball gibt sehr viel, aber Fußball nimmt viel, viel mehr, als das es gibt. Und ich bin nicht mehr bereit dazu, diese Formel mitzugehen, weil ich das Gefühl habe, dass mich das in meinem weiteren Leben sozusagen, in meinem täglichen Leben einfach zu sehr stört. Ich hatte eine ganze Zeit lang einen wirklich vernünftigen emotionalen Abstand zu meinem Verein. Ich will nicht sagen, dass mir alles total egal war, aber eine Niederlage oder ein Abschneiden der zweiten Liga im Mittelfeld hat nicht dafür gesorgt, dass mir es mein Tag, mein Wochenende, meine Woche zerschossen hat, stimmungstechnisch. Das änderte sich so ein bisschen mit dem Aufstieg, diesem plötzlichen Corona-Aufstieg und der Zeit, die danach folgte. Da war ich plötzlich wieder komplett infiziert von diesem Fieber, was man an der Kastruppe bekommen kann. Was viele tolle Momente hervorruft, aber auch eben wie zuletzt einfach viele, viele, viele Momente, die einfach blöd sind, über die man sich ärgert. Ihr werdet das draußen kennen, wenn ihr einem Verein die Treue haltet. Und naja, jetzt habe ich gestern tatsächlich diesen Schalter gefunden oder vorgestern, dass es mich emotional nicht mehr tangiert. Ich hatte beim Elfmeterschießen tatsächlich einen Ruhepuls von 70. Lag auch daran, dass ich Fotos bearbeitet habe währenddessen. Benedikt Höwe, das war bei uns bei der Sportschau zu Gast und hat über die Doku Wir Weltmeister gesprochen. Könnt ihr euch übrigens in der ARD-Mediathek anschauen. Sehr, sehr schöne Doku, wenn ihr Bock habt auf Emotionen beim Fußball und nochmal Bock habt auf die WM 2014 in Brasilien, dann schaut euch das an. Und ja, nee, das hat mir dafür gesorgt, dass ich das irgendwie so im Augenwinkel mitbekommen habe und als dann der letzte Elfer von Fortuna drüber ging, hatte ich auch nicht das Gefühl, jetzt jubeln zu müssen oder irgendwie, dass eine Last abgefallen ist oder was auch immer. Man sagt so schön, ich nehme es zur Kenntnis. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt der VfL weitermacht. Denn, und das ist auch eine Wahrheit, die Klasse ist zwar gehalten, es steht aber trotzdem ein gigantischer Umbruch an, der nicht sichert, dass wir nächste Saison nicht wieder sowas erleben hier in Bochum. Denn ihr könnt euch den Kader anschauen. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass mindestens 5 bis 8 Spieler den Verein verlassen. Karriereende, Wechsel, auslaufende Verträge. Die sportliche Führung, weiß ich nicht, ob die so weitermacht. Auch das wird hier an der Kastropper diskutiert. Ja, es wird spannend bleiben, aber erstmal sind wir hier im Ruhrgebiet nicht wegzukriegen. 4. Jahr Bundesliga, das, glaube ich, wissen alle Fans und alle Menschen, die es mit dem VfL halten, sehr zu schätzen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und ich wünschte mir ein bisschen mehr Kontinuität im Kader tatsächlich, ein bisschen mehr Planbarkeit, so sagt man, ja, dass man einfach überlegt, dass man nicht irgendwie 16 neue Spieler reinholt und nicht weiß, wie sie funktionieren zusammen, sondern dass man eigentlich ja einen Kader punktuell verstärkt, wenn ein Spieler aufhört oder den Verein verlässt. Das ist nicht der Fall, aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt wird erstmal ein Fiege getrunken oder 2 oder 9. Aber ich bin ganz froh, dass die Saison vorbei ist und freue mich jetzt auf einen Eurosommer. Ich werde für die Sportschau unterwegs sein mit Esther Sedlacek und Bastian Schweinsteiger und freue mich sehr, coolen Content für die Sportschau zu machen. Euch alles Liebe, Glück auf von der Kastropper und bis ganz bald.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Rotterdam und ihr hört das Sportradio 360.
5, 2, 1 und es geht weiter in der Big Show 663 mit dem großen Michael Körner. Michael, wenn du im Hintergrund ja etwas hörst,
du bist immer mal
es ist Es erinnert mich an das Jahr 1996. Damals war ich in New York, habe ein Praktikum gemacht. Und es war World Series. Ich bin bis in den Oktober hinein geblieben. Und die Yankees haben gegen die Atlanta Braves gespielt. Und es hat geregnet wie blöd. Und da hat irgendwie die Stadt New York oder wie auch immer das Police Department Hubschrauber geschickt. Und die Hubschrauber haben dann ungefähr 2 Meter über, also Helikopter, haben über dem Boden, sind einfach nur dort gewesen, haben einen Standflug gemacht, damit die Feuchtigkeit weggeht. Und irgendwie hier in Roland-Garros, mir scheint, es ist genau dasselbe. Es fliegen hier Hubschrauber links und rechts, ich weiß nicht warum. Ja, ja. Also nur heute. Aber es schifft schon wieder, es ist wirklich leicht frustrierend mittlerweile. Was soll ich dir sagen?
Ja, also vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, dass zu viele Hubschrauber, Flugzeuge und Autos geflogen und gefahren sind in den letzten 100 Jahren. Das ist so verlegen.
Ja, möglich, möglich. Ja, auch das ist möglich. Bist du schon in gewisser Weise in Vorfreude auf die Olympischen Spiele in Paris? Ich hätte ein paar Anmerkungen dazu.
Überraschenderweise nicht bis jetzt. All die Weile, wie du sagen würdest, ich erstmal in Vorfreude bin auf das kommende Wochenende, da ich in Wembley sein werde. Und, und diese Vorfreude quasi alle anderen Freuden momentan überlagert. Plus der Tatsache, dass ich ja eigentlich zu Olympia wollte, um mal als stumpfer Tourist, da ich keine Arbeit gefunden habe, einfach als stumpfer Tourist vor Ort zu sein. Aber mir hat es dermaßen die Laune verhagelt bezüglich Unterkünften, sowieso Preisen. Also selbst nur mit einem Wohnmobil hinfahren ist eigentlich ausgeschlossen. Auch wie man an die Tickets kommt, was die Tickets kosten. Die Sicherheitsgeschichten vor Ort müssen absolut absurd sein. Also deswegen habe ich das erstmal zur Seite geschoben und ich werde es so wie immer wahrscheinlich als TV-Tourist begleiten.
Also, zur Sicherheit, es ist ja sowieso auch die letzten Jahre immer so gewesen, dass wenn du Paris mit auch London, vor allen Dingen aber auch München oder Wien vergleichst, das Polizeiaufgebot hier, vielleicht gehe ich auch immer nur an den neuralgischen Stellen vorbei, ist 10-mal größer als bei uns, also ist wirklich beachtlich. Das nächste ist, die ganze Stadt ist noch, oder die Hälfte der Stadt ist noch eine Baustelle im Moment. Michael, es werden fantastische Bilder dann geliefert werden, glaube ich. Allein vom Beachvolleyball, da am Eiffelturm, Trocadero, da werden Tribünen im Moment aufgebaut. Aber noch ist es wirklich so, dass, es ist viel im Entstehen. Und ich bin gestern circa um 9 in der Früh mit der U-Bahn gefahren. Heute ein bisschen früher, damit ich rechtzeitig hier im Stade Roland-Garros bin, um mit dir aufzunehmen. Aber um 9 in der Früh, wenn in München die U-Bahn so voll wäre, wie sie hier, und die kommen ja alle 3 Minuten, um diese Stoßzeit ist, da würde die Polizei einschreiten.
Wahnsinn.
Ich hab Platzangst bekommen. Und wie das dann sein wird, in 5 oder 6 Wochen oder 7 Wochen, wenn hier die Olympischen Spiele losgehen, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich werde es auch vom Fernseher anschauen, es sei denn, mich ereilt noch, ich bin auf einer Warteliste für die Akkreditierung. Ich wüsste aber gar nicht, wo ich dann wohnen soll.
Das ist ja die
Stadt ist,
die Geschichte, ja. Die Geschichte ist ja, dass die Olympischen Spiele ja dann doch immer mehr zu einem TV-Event geworden sind. Also dass die Bilder von Olympia zu Olympia immer besser geworden sind, immer spektakulärer, was die Produktion angeht, was die Locations angeht, das ist unbestritten. Aber ich glaube, für den Sportfan, der als Tourist hin will, um zu gucken vor Ort, wird es von Mal zu Mal schwieriger und unbezahlbarer. Also schwierig in dem Sinne, dass es sowohl finanziell als auch logistisch und vom Gefühl her vor Ort dann es zu erleben eigentlich fast nicht geht.
Wenn dieser Spruch
jetzt eine Milliarde Mal verbreitet, geht vielleicht keiner hin und dann ist wieder Platz.
Dann werden die Karten wieder billiger, ja. Ja, das ist ganz schön. Ich wüsste gar nicht, ich war in Athen 2004, war massiv enttäuscht, wie wenig das die Griechen interessiert hat. War da aber als Tourist 4 Tage lang. Und das war irgendwie zu einem Zeitpunkt, wo sich das Schwimmen und die Leichtathletik auch ein bisschen überschnitten haben. Also ich war beim Schwimmen, ich war bei der Leichtathletik. Leichtathletik war cool, weil Leichtathletik immer gut ist. Schwimmen nicht ganz so toll, weil es unter freiem Himmel war und die Atmosphäre dann nicht so gut. Ich war beim Baseball, komplette Scheiße, 8 Zuschauer und ich war einer davon. Basketball am Vormittag um 10 ist auch nicht so wahnsinnig toll. Handball war ich auch ganz kurz, da waren dann, das war um 12 Uhr mittags, glaube ich. Es hat sich einiges getan seitdem.
Aber was ich überhaupt nicht verstehe, Leichtathletik sind wir uns ja einig, nicht nur wir beide, sondern Leichtathletik bei Olympia ist ein absolutes Highlight und es macht so viel Spaß, Leichtathletik zu schauen. Wo ist Leichtathletik zwischen den Olympischen Spielen? Also Achtung, Feuilleton-Absturz, während der Olympiade. Also
Das ist richtig. Das ist absolut richtig, ja.
Es findet im Fernsehen nicht statt. Und wenn ich habe ja nun doch den ein oder anderen Zugang zu CEOs oder Chefs von irgendwelchen Sportdiensten. Und wenn ich mit denen darüber spreche, mach doch mal Leichtathletik im Fernsehen, dann sagen die alle, nee, funktioniert nicht. Und ich so, das kann ich nicht glauben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es Quatsch ist, dass das nicht funktioniert. Es funktioniert bei Olympia und wenn du als Einzelevents und wenn du, keine Ahnung, dann gibt's halt, wird halt nur, also du musst ja nicht immer alle 47 Disziplinen abbilden von irgendeinem Event, aber die Events werden ja gar nicht abgebildet. Also null.
Naja, es ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe, die Diamond League wird ja bei Sky übertragen.
Ja,
aber das ist halt auch die Frage, wann und für wen.
Ja.
Schaut ja niemand, ja. Machen wir uns da überhaupt nichts vor.
Also. Das ist für mich, das finde ich ein totales Rätsel in der Sportberichterstattung.
Ja, und ich wüsste jetzt auch gar nicht. Es ist ein österreichischer Journalist hier von der Kronenzeitung, der sich super auskennt, auch im österreichischen Sport. Und ich habe ihn mal gefragt, naja, wo könnte denn Österreich Medaillen machen? Er hat ein bisschen aufgezählt. Aber ich wüsste jetzt nicht im Moment, mit Ausnahme von Niklas Kaul, der möglicherweise fit genug ist für den Zehnkampf und der junge Sportskamerad, der in den USA den deutschen Rekord verbessert hat, dessen Name mir im Moment natürlich nicht einfällt. Gina Lückenkämper, die natürlich keine Chance haben wird, wenn die Jamaikanerinnen und die Amerikanerinnen dabei sind. Aber ansonsten fällt mir jetzt spontan auch niemand ein aus deutscher Sicht, wo ich sage, Leichtathletik, da muss ich zuschauen. Malaika Mihambo natürlich. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob die im Moment gesund ist.
Ich weiß nicht, ob die auch wieder verletzt. Insofern. Aber da finde ich ja, ich muss ja immer gar nicht so die deutsche Brille aufhaben. Also mir reicht es ja, wenn ich einfach da einen guten Wettkampf sehe. Aber so alle 4 Jahre mich da in ins kalte Wasser zu schmeißen,
ja, aber Michael, das ist halt das Nächste, krass.
Ja.
Früher mal, und jetzt klinge ich auch wie ein alter Feuilletonist, aber früher mal wusste man, wer der schnellste Mann der Welt ist. Da wusste man, Carl Lewis kommt nach Barcelona 1992 und möchte Olympiasieger werden. Und ich könnte dir jetzt nicht für viel Geld sagen, wer im Moment der schnellste 100-Meter-Läufer ist, weltweit.
Kriege ich auch nicht hin, kriege ich absolut nicht hin. Nee. Also die Superstars sind eben... ja klar, also du hast im Stabhochsprung den Schweden, dessen Namen ich auch immer googeln muss, weil ich den so unschweden.
Mondo Duplantis.
Genau. Heißt wieso heißt der denn nicht Stefansson? Das ist doch ein Schwede.
Ja. Ich meine, da ist auch noch eine andere Nation vertreten in diesem jungen Mann, aber der ist natürlich fantastisch.
Ja, ja. Genau, also allein deswegen. Naja, wie gesagt, die Vorfreude wird kommen irgendwann, weil ich einfach Olympia-Hooligan bin in der Hinsicht. Also im positiven Sinne es liebe. Aber ja, ich überlege jetzt schon, ob ich in 4 Jahren nach L.A. dann komme.
Ja, ich ganz sicher. Das habe ich mir vorgenommen. Okay. L.A., ja. Ein anderes Apropos, weil ich gerade in Paris bin. Wie sehr Asterix-affin bist du, Michael?
Doch, relativ. Also es war nicht der Hauptcomic meiner Jugend, aber es war einer. Also ich... Als doch großer Comic-User war ich schon immer, also ich bin jetzt nicht immer zum Erscheinungstag an den Kiosk gedackelt und habe mir den Asterix geholt, aber im Laufe der Zeit landete immer die Ausgabe da. Ja, doch.
So, ich habe jetzt mit einem jungen Mann, aufstrebender junger Mann von 13 Jahren so ein bisschen gesprochen, der jetzt gerade so ein bisschen, schon länger mit Asterix dabei ist. Fragt, welches ist denn der beste Asterix? Du kannst kurz drüber nachdenken aus deiner Sicht. Und ich habe ihm dann so gesagt, naja, das Problem bei den Asterix-Heften ist und war der zu frühe Tod von René Goscinny, der Autor. So, und dann fragt er mich, dieser junge Mann, ja, woran ist er denn gestorben? Und ich mummel so in meinem Bart dran, wahrscheinlich an Krebs. Und war mir aber nicht ganz sicher. schlage dann Wikipedia auf und frage dich jetzt, Michael, wusstest du, wie René Goscinny verstorben ist? Im Alter von, ich glaube, 51 Jahren.
Er hat zu viel vom Zaubertrank getrunken. Ich weiß es nicht.
Er hat tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, bei einer Routineuntersuchung ist er beim Arzt vom Rad gekippt mit einem Herzinfarkt und war tot.
Ach du liebe Zeit. Okay.
Also nicht schön. Also was?
Also nicht mehr zur Vorsorge gehen.
nicht mehr ganz. Jetzt lachen wir drüber, aber was ist uns als Comic-Fans dadurch verloren gegangen?
Ja.
Bester Asterix ungefähr, also sagen wir mal so, ich habe ja 5, 6, 7, aber diese ganze Reihe mit Spanien in der Schweiz oder bei den Schweizern, Olympische Spiele, das war alles ganz groß, finde ich.
Ich kann also die Titel jetzt direkt aus der Kalten raus zuordnen, ist für mich auch schwierig, muss ich offen zugeben.
Musst du auch nicht. Nächste Frage, Michael. Wir springen. Wird die Niederlage des FC Bayern Basketball, und jetzt wird sportlich, die sie gegen Ludwigsburg, ich glaube, im allerersten Spiel dieser Playoffs gehabt haben, wird das auch die letzte gewesen sein in diesen Playoffs?
Ja, das weiß ich nicht. Also es war auf jeden Fall so ein Wachmacher, war es in jedem Fall. Ich glaube, dass die sich danach schon darauf besonnen haben, Defense zu spielen. Das ist ihr Hauptding. Also die haben das verloren wegen der Defense. Und das ist ja das, was wir immer wieder sagen, Mannschaften, die sich sehr auf ihr offensives Talent verlassen, die greifen hinten nicht mehr richtig zu. Finalist wird ja Berlin oder Chemnitz sein. Tendenz geht Richtung Chemnitz. Ich glaube, dass die ihnen das Leben schwer machen können, weil die einfach wahnsinnig unangenehm zu spielen sind und weil die natürlich brennen wie eine Kerze von zwei Händen. Ich glaube 100%, dass die Bayern am Ende deutscher Meister werden, weil du dich einfach dreimal in fünf Spielen schlagen musst, was ich sehr, sehr schwierig finde. Aber dass die Chemnitzer eins klauen können, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
Ist denn für Würzburg mit dem Erreichen des Halbfinales, ist das eine geile Saison für Würzburg?
Ja, das ist unfassbar eigentlich. Wenn du dir das Budget anschaust, wenn du dir diese kleine Rotation anschaust, also die ist ja wirklich auf Kante genäht, was man jetzt daran erkennen kann, dass sie ohne ihren wichtigsten Spieler, jetzt haben sie noch einen Verletzten, das ist dann schon wirklich kritisch. Für mich ist ihr Coach der Trainer des Jahres eigentlich, Sascha Filipkowski, muss ich ganz ehrlich sagen, was der da veranstaltet hat, hat nämlich es geschafft, ein Spielsystem auf ein Budget anzupassen. Also das, was auch John Patrick immer in Ludwigsburg gemacht hat, was man für Spielertypen bekommt, die man bezahlen kann mit dem Budget und daraus ein System zu basteln, das noch nicht mal große Raketenwissenschaften ist, sondern relativ simple Prinzipien beinhaltet. Das aber einfach umzusetzen, damit auch alle glücklich sind. Einer hat da die Mütze auf, der ist sogar MVP geworden und alle anderen ziehen mit. Das ist eine herausragende Leistung gewesen, ja.
Wie schwierig ist das im Basketball, sowas zu installieren im Sinne von, ich habe ein Spielsystem, ich weiß, wie viel Kohle ich habe, aber wie finde ich dann die Spieler? Gibt es da genug Sportdirektoren oder gerade in Würzburg jemanden, der das weiß, oder macht das dann wirklich der Coach, der sagt, passt mal auf, das ist meine Liste, besorg mir mal diese Menschen?
Ich glaube, das geht Hand in Hand. Also in Würzburg gibt es einen Sportdirektor, Keso Lonscha, das ist ein ehemaliger Spieler, der sehr, sehr gut vernetzt ist, der sehr genau weiß, wo man suchen muss, der Coach ist gut vernetzt. Also das geht bei den guten Teams geht das Hand in Hand. Oder bei den Teams, die ja, wo der Sportdirektor auch einen gewissen Einfluss hat und nicht nur einfach eine Liste abarbeiten muss oder der selber auch vielleicht aus dem Sport kommt oder Expertisen aufweisen kann, dann ist das schon sehr hilfreich.
Und dann bitte, Michael, erklär mir nur noch ganz kurz so, dass ich es verstehe, warum nicht Alba, also Chemnitz hat das erste Spiel gewonnen, aber am Ende des Tages dachte ich mir auch, weil Alba, ich glaube, die letzte Partie gegen die Bayern, die sie in diesem Jahr gespielt haben, gewonnen hat. Ich hätte schon gedacht, if I was a betting man, würde ich auf Alba setzen. Aber warum Chemnitz? Ist das ein schlechtes Matchup für Alba?
Chemnitz ist die Mannschaft, die mit Abstand am unangenehmsten zu spielen ist. Sie spielen eine Verteidigung, die bis Abstand an die Grenzen des Erlaubten geht.
Und das schaffen sie tatsächlich, diesen Druck halten sie aufrecht. Ja, also sie schaffen es immer und immer wieder, dir das Leben so schwer wie möglich zu machen. Und das ist wahnsinnig zermürbend. Das ist ekelhaft zu spielen die ganze Zeit. Sie haben ein Defense-Prinzip, dass sie sehr viel switchen in der Verteidigung. Das heißt, die Verteidiger übergeben immer den jeweiligen Angreifer, weil dafür sind sie perfekt aufgestellt. Und sind eine Mannschaft, die auch offensiv homogen spielen kann. Also die sind sehr gut gecoacht und die gehen an ihr absolutes Limit. Auch da wieder gute Leistung des Trainers, zu sagen, wir ziehen hier alle mit. Dass alle, einer hat die Mütze auf, das ist der Lansdowne, und alle anderen machen ihren Job und können sich auch noch entwickeln. Also das ist schon wieder mal diese gute Kombination aus allem. Also gutes Recruiting, gutes Spielprinzip und alle sind happy.
Hoffentlich du am Samstag auch, Michael. Also ich bin natürlich im Lager von Borussia Dortmund an diesem Wochenende, aber gib uns vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz deine Reiseplanung und natürlich fast noch wichtiger, dein Bauchgefühl, wie es ausgehen wird.
Ja, also mein Bauchgefühl ist gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Das liegt natürlich daran.
Meines auch nicht. Meines auch nicht irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum.
Ich bin froh, dass das keine Serie ist. Also, dass man nicht fünfmal gegen die spielen muss. Ich glaube, dann wird es schwierig. Aber an einem so einem gottverdammten Samstagabend irgendwie, das kann doch gehen. Also, das haben wir irgendwie. Also, Real ist ja auch nicht das Überteam, wie sie sich auch gegen die Münchner schwer getan haben oder... weiß ich nicht. Also ich finde die nicht so unfassbar. Ne? Also da würde ich jetzt nicht vor niederknien. Und weiß ich nicht, wenn beim BVB sind alle am Start, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, da macht vorne einer das Ding rein und dann, also ich bin happy. Wir sind ab Freitag da, werden in Ruhe uns einleben. Also sind doch sehr viele aus meinem Umfeld mittlerweile da vor Ort sind auf die unmöglichsten Ideen gekommen, um Karten zu besorgen. Sehr, sehr geil. Wetter wird mittelträchtig, aber es soll nicht regnen. Insofern, ja.
Und sollte es in Wembley zu sehr regnen, dann schicke ich diese Hubschrauber, die hier immer noch hin und her fliegen, einfach von Paris rüber. Ist er nicht so weit. Danke, Michael. Ich wünsche einen herrlichen Trip und ich habe dieses Bauchgefühl auch in einem Match. Warum nicht Marcel Sabitzer? Ja, Marcel Sabitzer wird das Siegtor machen. Das wäre dann lustig.
Ja, ich guck mal, was die Wettquoten da sagen bei Sabitzer.
Alles klar. Kurze Pause. Ja. Michael, danke. Kurze Pause. Big Show 663. Tschüss, Michael. Danke.
Ja, hallo, grüß euch, ihr Lieben, da spricht die Kirchgasse Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit 4 Jahren nimmer mit dabei im Ski-Weltcup, aber hab das immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
Zack, und in 4, 3, 2, 1. Die Big Show 663 geht weiter und ich darf sagen, ich sitze hier im Stade Roland-Garros am Court-Philippe Chatrier und unten trainieren Carlos Alcaraz und Francis Tiafoe und zwei mindestens ebenso große Legenden sind in der Leitung. Zum einen Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung. Servus Corbinian.
Wow, so bin ich noch nie angekündigt worden. Servus hier.
Du wärst natürlich viel lieber der Sportskamerad Johannes Tinnes Bö, aber Alcaraz must do. Und Christoph Leuchtenberg vom SED. Servus Christoph.
Zu viel der Ehre. Hallo, grüß dich.
Christoph, wenn ich jetzt hier so Carlos Alcaraz anschaue und mir dann aber gleichzeitig das Ergebnis des Giro d'Italia 2024, frage ich mich, ist es ein bisschen so in einer Tennis-Analogie, als ob sich Alcaraz auf ein Juniorenkategorie der dritten Kategorie verirrt hätte und ohne sich groß anzustrengen das Ganze gewonnen hat? Weil die Art und Weise, wie Tadej Pogacar das den Giro beherrscht hat, wirft für mich die Frage auf, ist er um so viel besser, sind die anderen um so viel schlechter? Ist es eine furchtbare Kombination aus beiden gewesen, Christoph?
Die Analogie ist halb richtig, würde ich sagen. Im Tennis ist dann doch die Dichte da oben noch ein bisschen größer. Es ist nun mal so, im Men können eigentlich nur 4, 3,5 Leute große Rundfahrten gewinnen. Von denen war beim Giro nur einer am Start. Der Rest der Starter, denen war eigentlich klar, dass sie nur ums Podest fahren. Dementsprechend hat auch nie jemand probiert, ernsthaft Pogacar zu attackieren. Und obwohl er den größten Vorsprung beim Giro seit 59 Jahren hatte, ist er eigentlich in meinen Augen, zumindest in Woche 2 und 3, trotz seiner Etappensiege, nicht einmal komplett am Limit gefahren. Dementsprechend war es für ihn bei aller Dominanz eigentlich nur ein ganz, ganz langes Vorbereitungsrennen auf die Tour de France. Also er liegt da wirklich in jeder Hinsicht gut im Rennen.
Wer ist der Halbe? Also ich glaube, der Ganze ist natürlich Jonas Vingegaard und dann möglicherweise Primus Roglic, aber ist der Halbe Remco Evenepoel, der auch eine Tour gewinnen könnte?
Genau, das ist dann der Remco Evenepoel, wobei er noch nie nach oder noch nicht nachgewiesen hat, dass er überall von 2000 Höhenmetern bestehen kann. Das hat ihn auch vergangenes Jahr bei der Vuelta deutlich zurückgeworfen. Also das muss er erst noch zeigen. Von daher würde ich ihn noch nicht uneingeschränkt zu einem Favoriten bei der Tour de France machen.
Corbinian, eine Dominanz wie diese, gerade im Radsport, die wirft Fragen auf. Hättest du solche Fragen?
Ja, klar. Also wenn man sich Pogacar angeschaut hat bei diesem Giro, wenn er in die Pedale gestiegen ist, vor allem dann an den Schlussanstiegen, wenn es ins Hochgebirge ging, wie er an den anderen Leuten, an seiner Konkurrenz, die eigentlich gar keine war, da wie er denen weggezogen ist, das war schon bemerkenswert. Und natürlich werden sich da einige die Frage stellen, was macht der so viel besser oder anders als die anderen? Und eine wirkliche Antwort auf diese Frage hat man ja von niemandem bekommen. Also wenn einer derjenigen, die noch am besten mitgehalten hatten, haben sich ja versucht in Erklärungen. Also zum Beispiel Geraint Thomas, der hat irgendwie meinte, der hat halt einfach die beste physische Begabung und das sei halt einzigartig. Und er meinte, er hat ihn ja wirklich regelrecht geadelt. Er ist der Beste, mit dem ich hier gefahren bin, hat er gesagt. Und dass er eben so ein großes Talent hätte. Das kann sein. Aber wir bei der SZ sind beim Thema Radsport, das wisst ihr beide ja auch immer, sehr kritisch. Es gab ja diese wilden Dopingzeiten und natürlich gilt die Unschuldsvermutung, aber so einen Restverdacht kann man auf jeden Fall von der Hand weisen. Das muss man schon sagen, oder muss ich sagen.
Christoph, die Geschichte mit Talent, das habe ich oft gehört im Zusammenhang mit Jan Ullrich. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich selber fahre auch ab und zu Rad. Ich habe kein Talent. Also es gibt offenbar Unterschiede. Wie erklärt man sich das mit? Was ist das? Was ist eigentlich das Talent beim Radfahren?
Ja, erstmal muss ich im Kombinieren beipflichten. Also es gibt eigentlich im Radsport immer Grund, skeptisch zu sein. Ich halte es da auch mit dem legendären Klaus Angermann, wenn eine Leistung zu schön ist, um wahr zu sein, ist sie in der Regel auch nicht wahr. Aber bei Tadej, gebe ich ihm auch recht, muss die Unschuldsvermutung gelten. Es gibt außer das in seinem Team mit Mauro Giannetti und dem Sportdirektor Machin halt Leute am Start sind und in der Verantwortung sind, die einen sehr schlechten Leumund haben. Ich denke dann Sonia Duval, Ricardo Rico 2006, die eine Vergangenheit haben, liegt gegen ihn nichts vor. Also müssen wir derzeit uns, was heißt müssen, wir dürfen uns daran erfreuen, dass es eigentlich ein kompletter Radfahrer ist. Er hat eigentlich keine Schwächen. Er ist trotz seiner doch relativ schmalen Statur mit unglaublicher Kraft ausgestattet. Er hat ein Fahrtverständnis. Er ist ein Vollblut-Rennfahrer in dem Sinne, dass er eigentlich immer im Dauer-Attacke-Modus ist und da noch ein bisschen gebremst werden muss. Er ist physisch komplett begnadet. Alles Weitere, woran das liegt, muss eigentlich Biochemiker klären. Aber so wie es aussieht, ist er wirklich ein absolutes Ausnahmetalent.
Ja, also man würde als Exhibit A möge man sich vielleicht die letzte Etappe der vergangenen Tour de France anschauen, wo Pogacar, glaube ich, 3-4 Mal weggefahren ist oder versucht hat wegzufahren bei der Runde am Champs-Élysées, es natürlich nicht geschafft hat, weil die Teams da zu stark waren. Es macht einfach Spaß, dem zuzuschauen. Und Corbinian, im letzten Jahr war es ja bei der Tour, auf die wir gleich zu sprechen kommen, so, dass Pogacar eben nicht das beste Team hatte, sondern das hatte Jonas Vingegaard. Hat sich da aus deiner Sicht jetzt beim Giro gezeigt, dass sich das ein bisschen angenähert hat, die Emirates an, ist es Emirates, nein, du wirst es mir gleich sagen, wer es ist, ich habe es natürlich verbaselt, an das Team von nicht mehr Jumbo Visma.
Also ich sag mal so, ich denke, wir haben eine ähnliche Situation wie vergangenes Jahr, nur quasi kehren sich die Dinge um. Vergangenes Jahr hatte Pogacar ja im Vorfeld der Tour mit einer Verletzung zu kämpfen und war einfach zur Tour de France dann nicht bei 100% und entsprechend konnte er dann in den entscheidenden Momenten gegen Vingegaard auch nichts gewinnen. Und dieses Jahr hat Vingegaard eben das Problem, dass er sich bei der Baskenlandrundfahrt im April wirklich schwer verletzt hat und so wie jetzt von seinem Team zu erfahren ist, ist noch gar nicht geklärt, ob er überhaupt bei der Tour starten können wird. Und wenn er denn starten wird, dann kann es halt sein, dass dieses Duell ein Stück weit verwässert sein wird, was natürlich extrem schade wäre, weil man denkt natürlich schon in die Vergangenheit zurück und an dieses große Duell und erinnert sich an andere große Duelle in der Geschichte des Radsports. Und für mich war als Kind, als ich Radsport-Fan wurde, Jan Ullrich gegen Lance Armstrong das absolute Wahnsinnsduell, das mich absolut fasziniert hat. Und sowas will natürlich der Radsport-Fan sehen. Und man kann nur hoffen, dass Vingegaard es schafft. Sein Team meinte, er wird nur starten, wenn er zu 100% fit ist. Wer zu 100% fit ist, ja, und das ist die spannende Frage, die jetzt haben wir noch ziemlich, ja, wir haben noch genau einen Monat bis zum Start der Tour de France in Italien und ja, das wird jetzt spannend zu sehen sein.
Christoph, gehst du da mit Ulrich gegen Armstrong, weil ich bin ja schon deutlich älter als der Corbinian und mein erstes Duell war tatsächlich, das mich wirklich abgeholt hat, war Laurent Fignon gegen Greg LeMond. Was war es bei dir, Christoph?
Ich bin eigentlich auch in diesen Ulrich-Armstrong-Zeiten zugegebenermaßen recht unkritisch sozialisiert worden, war da als Fan bei der Tour. Und ja, also die Tour de France, die lebt halt jeher von den großen Duellen. Das ist nun mal eben so. Und es gab oft genug den einen Dominator. Und ich würde mich halt auch freuen, wenn es eben wieder das Duell Pogacar-Vingegaard geben würde, weil es eben auch ein Duell der Systeme ist, weil es zwei sehr unterschiedliche Typen sind und von so einem Duell kann diese Tour eigentlich nur profitieren.
Wo werden wir, Christoph, wo werden wir ihn sehen, Vingegaard, wenn überhaupt? Gibt es noch Möglichkeiten, wo man sagt, da kann er sich ein bisschen in Schuss bringen?
Wir sehen ihn gar nicht. Er wollte ja die Dauphiné ab dem Wochenende fahren, oder ab 2. beginnt sie, glaube ich. Das hat er schon längst gecancelt. Er wird sich bis unmittelbar vor der Tour bedeckt halten und dann wird er dann eben in Florenz erscheinen oder nicht. Und Visma, gut, sie haben Sorgen. Sie haben natürlich mit Roglic ihre Nummer 1B, 1C verloren. Jetzt haben sie Sepp Kuss. Das Team klingt nach wie vor stark. Aber auch da hat UAE natürlich um Pogacar aufgeholt. Und wir müssen auch mal sehen, um nochmal auf das die Sache mit dem Team zurückzukommen. Beim Giro ist Pogacar quasi als Einzelkämpfer gefahren. Das Team war solide, was er da mitgenommen hat. Nur das wird zur Tour komplett ausgetauscht. Und wenn man da mal durchgeht, da ist Ayuso bei Almeida, da ist mit Adam Yates ein Podestfahrer im vergangenen Jahr, Sivakov, der von Ineos gekommen ist. Das ist ein unfassbar starkes Team, was Pogacar da hat. Letztlich kommt es auf den einzelnen Kapitän an, aber das Team ist natürlich Bombe.
Wir gehen eins weiter. Zweites Thema heute, das Team Bora Hansgrohe, das nicht mehr lange so heißen wird, Corbinian, weil es, glaube ich, bei der Tour de France schon so weit ist, dass Red Bull dort dann richtig sichtbar ist. Und ich habe ein Zitat von Ralf Denk gelesen, dass er meint, naja, das Wichtigste ist mal, dass Primoz Roglic, der schon erwähnt wurde, nicht stürzt, weil die Tour de France technisch sehr anspruchsvoll sein wird. Das macht mich ein bisschen Fragerunzeln auf die Stirn, weil ich meine, Roglic hat er nicht erst gestern begonnen, er stürzt oft. Ist denn Ralf Denk mit seinem Einkauf, denkst du, nicht ganz so happy, wie er gedacht hat, dass er sein könnte?
Ist schwierig zu sagen. Ich persönlich finde diese Strategie von Bora Hansgrohe spannend, ja, dass man Quereinsteiger auch wirklich explizit fördert. Also da ist ja Roglic nicht der Einzige. Da haben sie ja mit Lipovic jetzt einen Ex-Biathleten geholt, also auch einen Wintersportler. Roglic war in seinem früheren Leben, sage ich mal, Skispringer. Und mit dem Palzer haben sie noch einen ehemaligen Skibergsteiger, also drei Wintersportler, die zum Radsport umgeschult worden sind. Und insofern, ich finde das schon spannend. Und ich finde, also wenn man sich zum Beispiel den Palzer anschaut, der jetzt ja noch nicht so ganz groß im Radsport in Erscheinung getreten ist, aber es ist ein absolut Ausdauerverrückter, was der schon alles gemacht hat. Der hält ja zum Beispiel auch den Rekord bei der Watzmann-Überschreitung, die hat er, glaube ich, in unter 3 Stunden geschafft. Also ich persönlich finde das spannend. Ich finde, das gibt gute Geschichten. Und um jetzt auf den Roglic zu kommen, ich habe das Zitat von Denk auch gelesen und ich habe es eher so dahingehend interpretiert, auch so ein Signal an die Leute, die diese Rennen veranstalten, gerade diese großen Rundfahrten. Schaut auf unsere Fahrer, baut oder konstruiert die Strecken so, dass die Sturzgefahr halt nicht so hoch ist. Ja, so habe ich das eher interpretiert.
Wie, Christoph, hast du es interpretiert? Und die Anschlussfrage dann gleich, ein Etappenfahrer, wo man ja vor 2-3 Jahren auch dachte, okay, da könnte man wirklich um einen Sieg mitfahren bei der Tour de France, ist Emanuel Buchmann, und Emanuel Buchmann wird Bora Hansgrohe am Ende des Jahres verlassen, frustriert, wie ich das auch beim Sportinformationsdienst gelesen habe. Was sagst du zur Roglic-Situation, Christoph? Was ist die Situation mit Emanuel Buchmann?
Also zum Thema Roglic, Ralf Deng ist eigentlich dafür bekannt, dass er Antwort immer so formuliert, dass sie reichlich Interpretationsspielraum lassen und da eine Menge draus zu lesen ist. Bei Roglic ist es natürlich immer noch so, dadurch, dass er quer eingestiegen ist. Er ist natürlich kein schlechter Radfahrer, weiß Gott nicht, aber ihm fehlen halt diese Jugendjahre, wo man quasi vieles verinnerlicht bei Abfahrten und sowas. Deshalb ist er ja bei Stürzen immer noch ein bisschen gefährdeter und das lehrt auch die Vergangenheit. Und von daher, er fährt ja auch die Dauphiné ab Wochenende, Evenepoel fährt sie. Die beiden müssen da auch erstmal durch so ein Vorbereitungsrennen ohne Sturz durchkommen, was Pogacar jetzt geschafft hat. Von daher glaube ich, wenn Roglic fit am Start bei der Tour de France steht, das ist erstmal die halbe Miete. Und die Strategie mit Roglic war auch richtig. Es war der beste Fahrer, den man eben für Geld bekommen konnte zu diesem Zeitpunkt. Und ja, dass er natürlich über 30 ist und eine lange Vorgeschichte hat, ja, muss man in Kauf nehmen. Aber wenn man die Tour zumindest auf dem Podest gewinnen beenden möchte, ist er, glaube ich, die richtige Wahl gewesen. Zu Emo Buchmann, das ist natürlich im hohen Maße schade. Also sein kleiner Ausbruch bei Instagram über die Nichtberücksichtigung für den Giro, das ist war allerdings in der Art wenig professionell, vor allen Dingen für einen 31-Jährigen. Und dass dann dieses Kapitel Bora, Emanuel Buchmann so zu Ende geht, es ist bitter, weil er ist einer der, nicht der ersten Stunde, aber zumindest der zweiten Stunde, er ist seit 2015 dabei, da hieß es noch Bora Aragon 18, er war eigentlich das Gesicht der Mannschaft auch durch seinen Tour vierten Platz 2019. Er ist ein netter Kerl, da war er nicht so gut beraten, das so zu formulieren, und man kann nur hoffen, dass er vielleicht noch einen vernünftigen Karriereherbst bekommt in einem neuen Team. Es ist einfach schade, so wie es gelaufen ist.
Und wer kann mir von euch beiden was zu Lennart Kemner erzählen, aktuell? Ich weiß nicht, Christoph? Oder?
Christoph den Vortritt lassen.
Ja, bitte, Christoph, was ist mit Lennart Kemner, der ja auch Tour-Etappe gewonnen hat und ja, ein guter Fahrer ist am Ende des Tages?
Mein letzter Stand ist auch nicht mehr so schrecklich aktuell. Erst vor ein paar Wochen hat er das Krankenhaus auf Teneriffa verlassen, wo er doch eine ganze Zeit lang war. Er ist jetzt in der Heimat und an Radfahren und an Sport ist da noch nicht zu denken. Es ist die Regeneration ins, in Anführungszeichen, normale Leben, die Ralf Denk angekündigt hat, dass er erstmal komplett gesund wird und dann wird man weitersehen. Also das ist, ich tue mich da auch schwer, jetzt zu spekulieren, und das möchte ich auch nicht, aber es ist halt schwer, nach einem solchen Sturz wieder zurückzufinden. Es geht, es braucht Zeit, vielleicht kann man es am ehesten mit der Entwicklung von Egan Bernal vergleichen, der auch einen unfassbar schweren Trainingssturz, wahrscheinlich sogar noch schwerer hatte, mit schwereren Verletzungen, der sich langsam jetzt wieder heranfindet. Aber da jetzt irgendwie Wasserstand aus der Ferne zu kommentieren, ich glaube, das ist unzulässig. Wir müssen ihm Zeit geben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er in alter Stärke zurückbekommt, weil er ist ein toller Typ, er ist ein begnadeter Radfahrer und er ist einer der wenigen auf dem Format, die wir in Deutschland haben. Und ich wünsche ihm da alles Beste.
Quintessenz aus diesem Segment. Ja, bitte, bitte.
Ich kann dazu nur kurz ergänzen. Also das deckt sich mit dem, was Rolf Aldag in Eurosport gesagt hat nach dem Giro. Der wurde dazu ja auch befragt und meinte ja, es geht im Moment bei Kenner nur darum, dass er wieder gesund wird.
Ja, also wir nehmen zwei Dinge mit, mindestens aus diesem Segment. Radfahren ist geil, es ist spannend, wir freuen uns auf die Tour de France, aber es ist eben auch gefährlich. Also geht's raus, fahrt's Radl und seid vorsichtig. Danke Christoph, danke Corbinian, bis hoffentlich bald wieder. Kurze Pause in der Big Show 663.
Hey guys, this is Kevin McGee. I'm a pitcher for the Hoonstetten Storm, and you're listening to Sports Radio 360.
Morgens Anzeige.
Herrschaften, Big Show 663 und zu hohen Anlässen sehe ich Simon Graf. Ich freue mich sehr. Tagesanzeige, aber natürlich auch Buchautor. Roger Federer hat ja gesagt, er möchte nicht wie ein Ghost sein, wie ein Geist, der immer wieder auftaucht bei den Tennisturnieren. Macht er, Simon, in dieser Hinsicht einen guten Job?
Ja, also ich finde, er macht einen exzellenten Job, sich selber zu vermarkten und rar zu machen. Also alles, was er tut, zahlt auf sein Konto ein und das ist sehr smart. Ist jetzt vielleicht nicht mega sympathisch, aber ja, also er kommt nicht mehr irgendwo hin ohne Grund. Also entweder ist das für Uniqlo oder dann ist es für Jura oder dann ist es für
Louis Vuitton, haben wir gerade gesehen jetzt.
Und genau, Louis Vuitton ist er ja nicht, hat er keinen Vertrag, aber das war ja, ist ja ein bisschen, ja, so eine spezielle Angelegenheit, diese Reihe. Das ist eine Ehre, wenn man da interviewt wird, zusammen mit Nadal. Und also er ist sehr, eigentlich wie schon in der Karriere, extrem zielgerichtet und extrem erfolgreich, denke ich. Ich denke, er ist immer noch der bestverdienende Tennisspieler auf der Welt mit Abstand.
Ja, der arme Kerl, müssen wir es gar nicht sagen. Geht das den Schweizern schon ein bisschen auf den Keks, dass es nur ums Geld geht? Oder du nickst ein kleines bisschen?
Ein bisschen, ja, also ein bisschen. Roger hat sich ja immer ausgezeichnet durch seine Bodenständigkeit und dass er jetzt quasi nur noch als Werbefigur auftritt, finden einige Leute ein bisschen schwierig. Also ich merke das bei meinen Texten über ihn, also nicht mehr so viele, aber wenn ich mal was schreibe über ihn, ja, dann gibt's kritische Bemerkungen, sagen wir so, kürzlich habe ich mal was geschrieben. Also die neue Sonnenbrille vorgestellt hat, habe ich geschrieben, ja, jetzt fehlt dann noch ein Regenschirm. Und ich glaube, das war mein bestgelesener Text in diesem Jahr. Und die Leute, ja, also es gab sehr viele Reaktionen.
Ich möchte mit Simon heute aber nur am Rande über Tennis sprechen, denn Simon, die Schweiz ist ja eine der größten Eishockeynationen der Welt mittlerweile. Der Angstgegner Deutschland wurde besiegt im Viertelfinale. Aber sie sind jetzt eben ganz knapp nicht Weltmeister geworden. Die Tschechische Republik hat es geschafft zu Hause. Kann die Schweiz mit diesem Ausgang leben?
Ja, ich denke schon. Gut ist bitter, war schon zum dritten Mal, haben sie jetzt im Finale verloren, nach 2013 und 2018. Mhm. Aber man muss sagen, ich würde sagen, 2018 war noch bitter, weil da waren sie wirklich sehr nahe dran gegen Schweden. Da haben Zentimeter gefehlt bei einem Schuss von Kevin Fiala. Jetzt, ich fand, die Tschechen waren besser, entschlossener und auch mit dem Publikum im Rücken. Ja, sie haben einfach noch ein bisschen energischer gespielt und die Schweiz war okay. Sie haben sehr diszipliniert gespielt, aber es fehlte so das gewisse Etwas. Von dem her ist das Resultat völlig okay und Silber ist gut und es ist auch gut für den Nationalcoach, der in letzter Zeit ein bisschen kritisiert worden war, nach ein bisschen vielen Niederlagen. Und das zeigt, wie viel die Schweizer erreichen können, wenn ein paar Leaderfiguren dabei sind, wie Roman Josi oder Nico Hischier oder Kevin Fiala.
Es gibt ja Stimmen, auch in meiner kleinen Familienshow, die sagen, naja, die Eishockey-Weltmeisterschaft nehmen die richtig guten Spieler nicht ernst, weil sie noch in der NHL am Start sind. Kannst du diesem Argument ein kleines bisschen was abgewinnen? Was mir, möchte ich vorausschicken, wirklich getaugt hat bei dieser WM, egal ob in Ostrava oder in Prag, die Stimmung war gigantisch gut. Und es ist trotzdem gutes Eishockey gewesen.
Ja, die Stimmung war genial. Ich meine, Tschechien ist ein riesen Eishockey-Land und ich finde auch, die Leute verstehen das Eishockey. Also was mich immer nervt, ist, wenn so die Leute laut werden bei irgendwelchen Checks, die völlig okay sind. Das nervt mich einfach. Ich fand in Tschechien die Leute, die wachsen auf mit Eishockey, die lieben diesen Sport. Das finde ich super. Die Schweiz ist ja sehr stark hat von Tschechien sehr stark profitiert im Eishockey oder im Tennis. Viele Coaches sind in die Schweiz gekommen. Also ich habe eine hohe Affinität zu Tschechien, muss ich sagen. Mein Tenniscoach war auch Tscheche, aber leider hat es bei mir nicht so weit gereicht.
Das war aber knapp, Simon.
Ja, war sehr knapp, sehr knapp. Und also das Niveau war top. Also ich meine, kann mir niemand, also bei den Schweden, ich weiß nicht, hat niemand abgesagt. Es war ein All-Star-Team. Und ich glaube auch nicht, dass es ideal ist, wenn du 20 NHL-Spiele hast. Ich denke so 5 bis maximal 10 sind gut. Und dann noch so ein Kern aus Spielern aus der eigenen Meisterschaft. Ich glaube, das ist das Richtige, weil dann hast du so, ja, so eine gute Mischung. Wenn du 20 Stars hast, das ist jetzt bei den Schweden auch gesehen, die sind durch die Vorrunde geflogen und dann Halbfinale demontiert worden von den Tschechen.
Team 3 war's, glaube ich, oder?
Genau, weil sie einfach zu wenig so Zusammenhalt hatten. Und von dem her, nee, also das ist super, also geniales Eishockey, unglaubliche Intensität. Und es hat ja wirklich, also Stars, Discretion von Connor Bedard über Erik Karlsson und so weiter. Also
jetzt haben wir in Deutschland, in Österreich sowieso, aber in Deutschland wirklich dieses Phänomen, dass wir immer sagen, okay, Eishockey ist genauso wie Basketball, wie Handball, ein absolut lokales Phänomen. In der DL war das Finale Bremerhaven, es war eine geile Geschichte, aber am Ende hat es dann halt doch wieder Berlin gewonnen. Wie ist es in der Schweiz? Hat das mehr so, ist Eishockey in der Schweiz gefühlt näher dran am Fußball, der ja in allen Ländern alles überstrahlt? Also was das Interesse, was das landesweite Interesse angeht.
Also die nationale Liga auf jeden Fall, ja. Also wir haben wirklich, die Liga funktioniert exzellent und es sind auch alle Landesteile gut vertreten. Also letztes Jahr war Genf Servette Meister, diesmal Zürich und Lugano und Ambri aus dem Tessin, aus der italienischen Schweiz sind gute Clubs. Wir haben wirklich so geografisch extrem gute Verankerung und gute Stadien, immer bessere Stadien, also viele neue Stadien. In Zürich haben wir jetzt ein geniales neues Stadion seit 2 Jahren, wirklich genial. Größter Videowürfel in Europa, kleine Werbung. Nee, es ist wirklich, also die nationale Meisterschaft ist finde ich, vergleichsweise besser als die nationale Meisterschaft im Fußball, wo einfach die Young Boys im Moment jedes Jahr gewinnen, ob schon sie viele Fehler machen. Und früher war es der FC Basel. Ja. Und in der Schweiz ist es sehr ausgeglichen. Jetzt haben wir wirklich, der EV Zug war mal oben auf, dann war es Genf, jetzt ist Zürich, vorher war der SC Bern, dann war es lange Davos, war gut. Also es ist sehr durchmischt und eigentlich sehr, sehr spannend jedes Jahr. Diesmal auch die Finalserie über 7 Spiele. Zürich gegen Lausanne, also und die Deutschschweiz gegen die Westschweiz war auch eine spannende Affiche.
Lass uns nochmal ganz kurz den Bogen spannen zum Tennis. Du hast es mir schon off-air gesagt, aber ganz kurz, ich schaue dem Dominik Stricker extrem gern zu, wenn er Tennis spielt. Leider konnte man ihm in letzter Zeit nicht zuschauen. Wie ist die Prognose an Dominik?
Also ich habe jetzt gerade mit einigen Leuten noch telefoniert, um mich zu erkundigen, wie es aussieht bei ihm. Und gut, also er hat wirklich Rückenprobleme gehabt und Offenbar sieht es gut aus, dass er die jetzt überwunden hat. Er hat jetzt die letzten 4 Monate extrem viel investiert physisch. Und vielleicht hat er das auch gebraucht, weil er war jetzt, haben alle immer gesagt, ja, er ist jetzt nicht so austrainiert, wie er sein könnte. Ich glaube nicht, dass es entscheidend ist, dass man ein Sixpack hat, aber entscheidend ist halt, wie viel Kraft man hat, vor allem im Rumpf, unterer Rücken, also diese Core-Kräftigung, die ist extrem wichtig und ich glaube, da hat er unglaublich viel gemacht. Und sie haben das Comeback ja nicht forciert, weil sie eine 6-monatige Verletzungspause wollten, damit er ein Protected Ranking kriegt. Das kriegt er. Und er wird in Wimbledon und im US Open und im Australian Open wird der Hauptfeld gesetzt sein. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Basel, denke ich, wird er auch spielen. Also er wird seine Chancen kriegen, um sich wieder hochzuspielen. Und gerade auf Rasen traue ich ihm eigentlich viel zu.
Ja, ich freue mich drauf. Ich werde auch in Wimbledon sein, du wahrscheinlich auch. Und dann schauen wir mal, was er macht. So,
gerne, ja.
Stan Wawrinka brauchen wir noch kurz. Müssen wir noch ganz kurz abfackeln. Stan gewinnt am Sonntagabend gegen Andy Murray. Und jetzt gegen Pavel Kotov sage ich, kann er auch möglicherweise gewinnen, auch weil Kotov nicht so austrainiert ist, wäre. Du bist nicht happy aus der Pressekonferenz rausgegangen von Wawrinka am Sonntagabend, aber war mein Eindruck, aber egal. Warum spielt Wawrinka? Noch einfach, weil er sagt, er hatte das damals beim Davis Cup, wo wir uns getroffen haben, in Trier, hat er gesagt, naja, er ist zwar ein alter Tennisspieler, aber noch jung an Jahren und solange er noch spielen kann, möchte er eben spielen auf dem Level, aber wie gut ist das Level? Warum tut er sich das nahe?
Weil er Freude hat. Also er liebt das Tennis, er liebt dieses Leben. Er liebt es auch, also Stan ist irgendwie ein anderer Typ als wir alle. Ich glaube, der kann 4 Stunden in den Kraftraum gehen und er hat Spaß daran, oder? Wenn wir vielleicht 1 Stunde gehen, ist es für uns okay. Und zwar alleine kann er gehen, also das ist ein unglaubliches Arbeitstier und körperlich ist er jetzt wieder fit. Das Problem war, dass er letztes Jahr in Metz, im letzten Turnier, hat er einen Knöchelbruch gehabt. Und dann hat er sehr wenig Training gehabt. In der Offseason ist er nach Australien gereist und hat ja sogar 2 Sätze gewonnen gegen den Franzosen, der Linkshänder.
Humbert.
Der
Gaston.
Nee, mit okay. Der Glatze.
Manarino,
genau. Was ja ein super Spieler ist. Und dann ist er völlig eingebrochen. Und jetzt ist er langsam wieder dran, physisch. Und jetzt braucht er einfach Siege. Und er braucht irgendwie den Kopf. Und Stan war immer einer, der braucht länger. Also letztes Jahr hat er wirklich gut gespielt, finde ich. Er hat 2-mal Echeverry geschlagen an Grand Slams. Das ist ein guter Spieler. Und ja, ich war überrascht. Ich habe ihn ja am Donnerstag vor dem Turnier getroffen für ein längeres Interview. Und ja, die Leute haben mir gesagt, also bei der Redaktion haben gesagt, ja, frag ihn mal, wieso tut er sich das noch an, wie du jetzt, oder? Und Stan hat gesagt, also ich habe dann gesagt, es könnte dein letztes Roland Garros sein, oder? Und hat er gesagt, ja, nee, das glaube ich nicht. Ich möchte ein nächstes Jahr wieder spielen. Also zeigt so seine Einstellung und ich finde das genial, oder? Ist klar, er braucht jetzt mal ein paar Siege, aber wenn er sein Niveau wieder hat, kann er gut wieder Top 50 spielen. Und wenn du siehst, was hier abgeht, wenn Stan auf dem Platz ist, ist es unfassbar. Nicht nur hier, aber hier natürlich noch mehr, weil er Frankophon ist und die Leute ihn lieben und er 2015 vielleicht das beste Match der letzten 30 Jahre gespielt hat, das wir gesehen haben im
Ferrari gegen Djokovic, meinst du?
Ja, ja. Männertennis, also das war von einem anderen Stern. Und ja, ich finde es spannend und cool, dass er weitermacht und ich glaube, er stellt sich nicht die Frage, warum tue ich mir das noch an, sondern was kann ich alles tun, damit ich es so weit wie möglich diesen Rücktritt hinausschieben kann.
Ich muss dich zum Abschluss leider korrigieren. Das beste Match, das Wawrinka gespielt hat, war ein paar Monate davor. Das war das Viertelfinale Australian Open, auch gegen Djokovic, weil das hat er in 5 Sätzen gewonnen. Im Jahr davor hat er verloren gegen Djokovic. Und dass er dann aber noch gegen Berdych Halbfinale und gegen Nadal Finale gewinnt, Wahnsinn. Ich bin Stan-Fan, was soll ich dir sagen?
Gut, das war der Durchbruch, ja, das erste Grand Slam. Turnier, aber ich fand schon Paris, das war schon ein unfassbares Tennis. Also,
ich weiß aber noch, wie alle Schweizer Kollegen damals über die Hose gemault haben, dass die so scheiße ausschaut von Stan und dann gewinnt er das Turnier.
Ich hätte eine solche Hose kaufen müssen, die könnte ich vermutlich heute auf verkaufen für 200 Franken oder noch mehr. Das war großartig.
Sinn und Kraft, Ladies and Gents, Big Show 663.
Ja, hallo, hier ist Lennart Kempner und ihr hört gerade Sportradio 360.
Big Show 663. In Paris ist es sehr früh, in Boston, lieber Heiko, ist es früh oder ist es, also ist es auf jeden Fall noch früher oder ist es viel später?
Ja, es ist eine typische, sage ich mal, Frühjahrsnacht hier in Nordamerika während der Playoffs, ne? Also es ist jetzt 11:01. Das ist noch human, finde ich. Und das wird auch
du kommst,
weniger in den nächsten Wochen.
Du kommst allerdings heute mal nicht, du warst ja in Dallas, wenn ich es richtig gesehen habe, und du kommst heute aber nicht vom männlichen Eishockey, sondern woher, Heiko?
Ich komme vom fünften und entscheidenden Spiel der Frauen-Eishockey-Liga PWHL. Ich weiß nicht, wie viel man darüber in Deutschland schon weiß. Also es gab ja in den vergangenen Jahren ganz, ganz viele Versuche, hier in Nordamerika Frauen-Profiligen zu etablieren. Aber das ist irgendwie alles mehr oder weniger gescheitert, weil sie nicht profitabel waren oder das Geld ausging. Und diese, die PWHL, die Professionals Women Hockey League, die ist vergangenen Sommer dann sozusagen ins Leben gerufen worden. Am 1. Januar ging es los. Und 6 Teams und es ging alles so ein bisschen hastig. Das wird daran deutlich, dass es die Mannschaften, die heißen einfach nur Boston, Ottawa, Toronto, Montreal, Minnesota und New York, also PWHL jeweils davor. Sie haben keine Logos, nichts, aber viel wichtiger ist ja, was auf dem Eis abgeht und das ist wirklich Top-Qualität. Also hier spielen die besten Spielerinnen der Welt. Unter anderem auch deine Landsfrau Theresa Schaffzahl, sie ist die einzige Österreicherin der Liga, spielt hier in Boston mit Alina Müller, kennt vielleicht der eine oder ein andere, ist eine Schweizerin, beste Europäerin, die spielt hier in Boston. Sandra Abstreiter, die Nationaltorhüterin, die Deutsche, die spielt in Ottawa. Und da war jetzt die Finalserie zwischen Boston und Minnesota, ist ins entscheidende 5. Spiel heute gegangen hier und Minnesota hat 3-0 gewonnen, hat somit 3-2 die Serie gewonnen und ist der erste Champion und da hatte ich reichlich zu tun. Ich muss sagen, es macht so viel Spaß. Wir haben mal mit Jürgen Schmieder vor einigen zum March Madness, glaube ich, mal kurz über unter anderem Caitlin Clark gesprochen und wie toll auch wirklich dieses Mal oder wie sehr auch im Fernsehen die Zuschauer, die Einschaltquoten waren besser bei den Frauen als bei den Männern. Und das ist wirklich, also ich habe die Serie oder diese Liga jetzt intensiv verfolgt hier. Das macht Spaß, zu gucken. Also wenn parallel das Frauenteam hier spielt und die Bruins, gucke ich die Frauen. Also das ist einfach so. Bei den Bruins weiß ich, was ich kriege. Bei den Frauen, das war die erste Saison, das ist ein super Produkt. Das ist so ein bisschen, Jens, würde ich sagen, wie bei Olympia. Also die sind dankbar, wenn man so ungefähr, wie, du willst mit mir reden? Und so, weißt du, so. Also es ist halt, und auch die Unterschiede, gleich im ersten Spiel, am 3. Januar, weiß ich noch, da, also wie naiv man auch ist, da gehst du hin und weil du es ja von der NHL oder von den anderen Ligen gewohnt bist, dann ja, da kommst du in den Lockerroom. Nee, da ist kein Lockerroom. Also wir bringen die Spieler dann raus. Dann bringen die Spielerinnen, kommen aber mit der großen Eishockeytasche an dir vorbei, gehen erstmal zum Equipment Truck und packen die Sporttasche da rein. Also das, ich weiß gar nicht, wann die Jungs in der NHL das zum letzten Mal machen mussten. Die haben ja für denen wird ja alles abgenommen da, ne? Und so, und das war einfach schön zu sehen. Und diese Liga ist die erste Frauen-Eishockey-Profiliga der Welt mit einem Arbeitstarifvertrag. Das hat viel mit Billie Jean King zu tun. Denn die wurde angerufen von einer der besten amerikanischen oder kanadischen Spielerinnen, ich weiß nicht mehr genau, was sie ist, auf jeden Fall, als nur 2019 die letzte Liga irgendwie wieder pleite ging, hey, Billie Jean, kannst du uns helfen? Und dann hat Billie Jean ihre Kontakte spielen lassen, unter anderem, ja, jetzt ist mir der Name entfallen, Mark Walter ist der Besitzer der Dodgers, auch Miteigentümer von Chelsea, glaube ich. Und der hat jetzt zu seinem Portfolio neben halt Baseball und Premier League Club hat er auch noch die 6 Vereine der PWHL. Und
gleich alle Vereine in einer Hand.
Genau. Okay. Und der große Unterschied ist diesmal, das sagen die Frauen auch. Also bei den in den Vorgängerligen warst du nicht abgesichert. Du warst krank, dein Pech. Du warst, kennen wir ja auch schon von anderen Sportlerinnen, Stichwort Allison Felix, du warst schwanger, ja, kriegst halt kein Geld. Und jetzt ist alles garantiert hier, weil es halt diesen Arbeitstarifvertrag gibt, der gilt für 8 Jahre. Du kriegst Unterstützung bei der Unterkunft, bist sozial abgesichert, wenn du schwanger bist, kriegst du weiterhin Geld, wenn du länger verletzt bist, kriegst du weiterhin Geld und du kriegst auch zwischen 50 und 80 oder 85.000, glaube ich, die Gehälter. Jetzt nicht die Welt, aber mal zum Vergleich. In Europa kannst du maximal in der schwedischen Liga von deinem Job leben, ohne zusätzlich zu arbeiten, aber auch nur, weil in Schweden zum Beispiel der nationale Verband noch ein bisschen bezuschusst. Ansonsten kannst du als Beste, also die Amerikanerinnen und Kanadierinnen, die werden ja seit Jahren, wechseln sich ab mit den Weltmeistertiteln und Olympiasiegen. Und trotzdem konnten die, obwohl eine Hillary Knight, die ist hier Kapitän in Boston, 9-mal Weltmeisterin, 1 oder 2-mal Olympiasiegerin, die konnte von ihrem Job nicht leben, von ihrem Beruf als Eishockeyspielerin. Und nenn mir einen anderen Beruf, weiß ich nicht. Gut, in Deutschland, wenn man jetzt Olympia, wahrscheinlich die ganzen Ruderer, die Judokas und so, die können davon wahrscheinlich auch nicht leben. Aber sind das wirklich die Weltbesten? Ich weiß es nicht genau. Aber wirklich, die Kanadierinnen, die Amerikanerinnen, das sind die weltbesten Eishockeyspielerinnen, die es gibt. Und die mussten aber nebenbei bislang immer noch arbeiten oder kamen gerade so über die Runden. Und das ist jetzt wirklich, glaube ich, das ist eine Liga für die Spielerinnen auch, wo sie finanziell, sozial abgesichert sind. Und ich glaube, das hat Zukunft.
Aber Heiko, du hast natürlich mindestens im Live-Score, vielleicht sogar auf deinem Laptop, natürlich nebenbei auch ein Auge nach Edmonton gehabt. 0-2 ist es, glaube ich, gestanden zu einem bestimmten Zeitpunkt aus Sicht der Oilers. Dann 5 Tore, Leon hat 1 dazu beigetragen, es steht 2-2. How do you read the series, Heiko?
Weiß ich nicht, it's a best of 3 now, ne? Also 2 Siege noch, dann bist du im Finale. Ich habe nach dem Spiel, also ich war in Dallas für die ersten beiden Spiele, diese Western Conference Finals, und hab nach beiden Spielen auch mit Leon sprechen können. Und also Dallas, es war wichtig, dass Edmonton da 1 geklaut hat. Die Serie stand ja 1-1, weil Dallas ist mit Abstand die beste Auswärtsmannschaft. Die haben beim Meister Las Vegas in der ersten Runde 2 Spiele gewonnen, nur 1 verloren. Die haben in Colorado, in Denver, alle 3 Auswärtsspiele gewonnen. Und deshalb war das schon wichtig, dass du zumindest 1 da klaust. Gut, diesen in Anführungsstrichen Vorteil hat Edmonton ja gleich im ersten Heimspiel in Spiel 3 wieder aus der Hand gegeben, obwohl sie, und das ist sowas, wo du denkst, ach Mensch, die Oilers, nach wie vor. Also klar, sie sind unter den letzten 4 und Leon sagt auch so, all die Erfahrungen der vergangenen Jahre, die musst du auch machen, um jetzt auch bestehen zu können. Und er sagt, du musst halt wirklich diese engen Spiele machen, die Erfahrungen in engen Spielen, wo es auch in die Verlängerung geht, wo du weißt, der nächste Fehler kann der entscheidende sein. Und in diesen Spielen fühlen sie sich aber mittlerweile wohl, ne? Weil sie es schon kennen. Das ist nicht mehr neu für die. Sind ja auch alle in einem entsprechenden Alter mittlerweile. Leon ist im 10. Jahr in der Liga, Connor McDavid im 9. Jahr. So, und dann war das aber, du kommst nach Hause mit dem 1-1 aus Texas, hast Heimspiel, ein Alarm in der Arena, unglaublich. Du führst 2-0 im ersten Drittel. Alles läuft für dich. Und ich weiß nicht, ob Dallas dann Blut gesoffen hat in der Drittelpause oder was sie da gekriegt haben. Die kommen raus oder andersrum. Edmonton, alles spricht für dich. Und du kommst raus. Und ich habe keine Ahnung, ob die sich die Schlittschuhe nicht zugemacht haben beim Rauskommen. 11-0 Schüsse zu Beginn des zweiten Drittels für Dallas. In deiner Halle. Dallas braucht 3:33, um 3 Tore zu schießen. Und du denkst, boah, sag mal, was ist los? Was habt ihr euch hier aufgebaut eigentlich mit dem Sieg in Texas? Mit dem ersten Drittel, wo es unglaublich ist. Und dann machen die noch gerade so das 3-3, aber letztlich verlieren sie 5-3. Das letzte war ein Empty Netter, das 4-3, Jens. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Oh, es tut so weh. Ich weiß, Stuart Skinner macht vorher 5 richtig gute Saves, aber dann lässt er sich einen reinhauen von hinter der Grundlinie. Also das geht gar nicht. Aber der Jason Robertson, der hat gesagt, das hat er trainiert mit seinen Torhütern. Von hinten einfach mal versuchen, den Oberschenkel, den Schlittschuh anzuschießen. Also vom
seitlich. Und von da ist er tatsächlich reingegangen. Aber das geht auch nur, weil der Skinner ihm das anbietet da. Und auf diesem Level, wir reden von den besten und von den letzten Vieren, da darfst du so ein Tor nicht kassieren. Da ist auch alles egal, dass bei den ersten beiden Gegentoren die erste Reihe mit McDavid, Hyman, also deine Top-Leute, Leon spielte zweite Reihe, aber auch darum geht's jetzt gar nicht, auf dem Eis waren, dass eigentlich das zweite Drittel Dallas, Edmonds absolute Stärke waren, diese Playoffs, und Dallas das Schwächste. Da ist es scheißegal, was du vorher machst, weil so ein softes Goal darfst du einfach nicht reinhauen, nicht reinmachen. Da ist auch egal dann, ne, was du vorher machst. Dann heute, das Spiel war noch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie alt war es, 10 Minuten nicht mal, 5 Minuten, 8 Minuten, da stand schon 2-0 für Dallas. Ich habe gesagt, Freitag ist das Ding zu Ende. Dallas mit der Auswärtsstärke, die hauen und klauen auch das Ding und machen dann am Freitag, buchen die das Finalticket. Und das spricht natürlich jetzt für Edmund, ne, wie die dann zurückgekommen sind. Also ich habe nichts gesehen, ich habe es wirklich nur am Ticker verfolgt. Leo, das erste Mal seit zuvor, der in einen 6 Spielen ein Tor, war auch so ein bisschen abgeflaut, da hat nicht mehr so das heiße Händchen gehabt, macht das 4-2, und wer auch wirklich mal trifft, sind so diese Matthias Janmark, der ist aus der vierten Reihe und so. Also wenn solche Leute treffen, das ist wichtig für Edmund, dass es auch ein bisschen mehr verteilt ist, ne? Und jetzt, ja, ich weiß nicht, also klar, Dallas kann sagen, okay, kann gut sein, dass wir zu Hause sicherlich ein bisschen mehr Druck haben, andererseits bei unserer Auswärtsbilanz, pff, ne, also keine Ahnung, wenn du mich fragst, wer hat das Momentum, ich weiß es nicht. Das sind jetzt wirklich, wir sind so weit in der Saison, dass Kleinigkeiten entscheiden. Und ich würde sagen, wenn du sagst, okay, die andere Serie im Osten steht ja auch 2-2 zwischen New York und Florida, da würde ich sagen, boah, muss ich Florida eigentlich fragen, warum führen wir nicht 3-1? Da, die sind schon besser. Vor diesem heutigen Spiel hätte ich auch gesagt, ja, Dallas ist schon besser. Nicht viel, aber besser, für ihn verdient. Aber heute, nach dem 0-2 zu Hause, das war so ein, wie sagt man, so ein
Nackenschlag.
Ja, Nackenschlag. Geht ja darum, wie du dann darauf reagierst. Ja, und wie die da zurückgekommen sind, also da haben die nicht nur am Boden gelegen, sondern sich echt aufgerichtet, haben die Muskeln mal geflext. Und ja, also wie gesagt, Dallas hatte die Gewinn, das ist für mich das Markenzeichen. Dreimal in Denver zu gewinnen, alle drei Spiele, das schaffen nicht viele in den Playoffs. Und die haben es geschafft und die haben heute echt eine Reise gekriegt.
Sondern sag nur ganz kurz, weil du in, nicht ganz kurz, gerne auch ausführlich, weil du in Dallas warst. Du schickst mir so also ein Bild auch von der Statue von Dirk Nowitzki.
Ja.
Ist diese Stadt, schade, dass es kein Footballteam gibt in dieser Stadt, das irgendwie was kann, aber jetzt sind sie im Eishockey, im Halbfinale. Basketball leider Spiel 4 verloren. Leider sage ich, weil ich Luka Doncic natürlich schon gerne im Finale sehen würde. Kriegt man das mit, ob die Mavs mehr Hype versprühen oder sind es die Stars? Wie ist es in Dallas dieser Tage?
Ja, es ist ja die einzige Stadt, die wirklich noch die Chance hat, zwei Teams ins Finale zu bringen. Die Chancen sind bei den Mavericks, ja, vielleicht derzeit etwas größer, aber bei den Stars mindestens genauso groß noch oder ähnlich groß. Gut, bei den Mavericks, wichtiges Spiel jetzt, ne, heute Nacht in Minnesota, ja, weil ja, da willst du, glaube ich, nicht verlieren, und dann ist der Druck schon zu Hause groß, ne, Spiel 6 gewinnen zu müssen. Aber gut, wer hätte auch gedacht, dass es erwartet natürlich auch niemand in den jeweiligen Conference Finals, dass ein Team mit 4-0 durchgeht, ne, so wie Boston, und wenn es Dallas auch gewesen wäre, gut, dann hätten wir 9 Tage nur über Basketball geredet, weil das Finale geht tatsächlich jetzt am 6. Juni los.
Ja, Wahnsinn.
Ja, gut. Also ich war halt bei beiden Heimspielen von den Stars, war zum ersten Mal zum Eishockey dort. Muss sagen, ich bin das erste Mal seit Dirks Karriereende vor 5 Jahren wieder in Dallas gewesen. Es hat sich nicht viel geändert. Also der Flughafen ist immer noch so hässlich. Und es ist so, ich habe mit Dirk nie drüber gesprochen. Und sicherlich wird er mir sagen, klar, er hat da seine Community und seine Freunde, alles. Aber ich habe mich immer gefragt, damals schon, sag mal, boah, was findest du hier an Dallas? Also wir haben Ende Mai gehabt, Jens, es waren 35 Grad gefühlt, 40. Ich bin 800 Meter mit meinem Kamera-Equipment zur Halle gegangen. Es war
durchgeschwitzt.
Ja, Wahnsinn, ekelhaft. Und es ist auch so hazy gewesen, also so diesig. Und Dallas ist ja flach, da sind keine Berge, nichts. Aber es war wirklich nur so richtig drückend heiß, wie gesagt, Ende Mai, wir reden nicht über Juli oder August. Du siehst kaum Leute in der Stadt auf den Bürgersteigen oder in Parks, weil es ist einfach zu heiß. Man bewegt sich mit dem Auto fort. Dallas ist gefühlt, also 4, 5 Autobahnbrücken übereinander, unwahrscheinlich viel Beton. Und ja, wahrscheinlich muss man da geboren sein oder lange Zeit wie Dirk verbracht haben, um zu lieben. Und ich will Dallas nicht schlecht machen, ne? Aber ich war in keiner anderen Stadt so oft wie in Dallas, durch Dirk halt damals.
Ja, ja.
Und ich war jedes Jahr 2, 3 Mal da, über 10, 12 Jahre mindestens. Und habe mich immer gefragt, boah, was ist es hier? Natürlich ist es cool, mal so in so ein ne, bisschen Texas-mäßig auch mexikanisch essen zu gehen und so. Und die Skyline ist ja ganz nett, aber das sind alles nur Bürogebäude.
Das kann's nicht sein.
Da, genau, ja. Da ist nachts nicht und gut, auf der wie ist nicht die Shiloh Ranch, ne? Ist es die? Von Dallas, von der Serie war ich ganz zu
Beginn. Ja, ja, die Shiloh Ranch also, natürlich.
Der Deutsche, ja. Muss man da auch hin. Ja. Natürlich. Aber ansonsten Dallas, ich finde Houston schöner und Houston war ich nur einmal zum Super Bowl damals, aber das hatte mehr. Gut, es liegt auch näher am Wasser. Bei Dallas kommt noch hinzu, genau, das Meer ist 5 Stunden entfernt. Ne? Und ja. Aber die Stimmung war gut bei den Stars, super, ich glaube 19.000, was auffällig war, was ich so noch nie gehört habe, was aber Sinn macht, beim Star Spangled Banner, bei der Nationalhymne, da ist es ja, kommt ja zweimal das Wort Stars, unter anderem Star Spangled, da singt, da ist derjenige, der die Nationalhymne singt, ist eine Frau, die wird dann leise und die ganze Halle brüllt, also Stars. Das war richtig cool, beim ersten Mal so, so Gänsehautmoment. Dallas hat ein super, super Team, also absolut Titelkandidat. Donnerstag war Spiel 1, Samstag Spiel 2 und am Freitag habe ich mich darauf gefreut, Spiel 3 in Minnesota Mavericks gucken und da habe ich gesagt, okay, ich bin in Texas, Bock auf Mexican Food und Sports Bar. Okay, hab einen schönen Laden gefunden. Ich alleine finde ja immer einen Platz vorne an der Bar, nimmt natürlich keinen Tisch. Neben mir ein Pärchen. Und natürlich kommt man ins Gespräch und zur Halbzeit liegen die Mavericks 18 Punkte hinter. Ich denke, ach, gibt da nichts Langweiligeres als eine langweilige zweite Halbzeit oder ein Spiel, das früher entschieden ist. Ne? Aber dann so merkt man im dritten Viertel, okay, Kyrie wird wach, typische zweite Kyrie Irving Halbzeit, Luca trifft. Und das wurde ein enges Spiel und jetzt, es war so eine geile Stimmung. Ich bin so froh gewesen, dass ich da war, weil man wirklich so mal den Puls der Stadt fühlt. Ne? Und das war so schön, dann haben die ja, glaube ich, mit 2 oder 3 gewonnen. Luca macht 3 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Dreier. Es war so geil. Wir haben uns da, wilde Leute haben High Five und in den Arm gelegen, lecker gegessen nebenbei. Es war grandios und es war ein toller Arbeiten. Abend. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Mavericks mehr ziehen oder nicht, weil der Typ da, mit dem ich da von dem Pärchen, der sagt, er ist kein Eishockey-Fan, aber er hat noch nie so viel Eishockey geguckt wie in dieser Saison, weil das einfach Spaß macht, bei den Stars zuzugucken. Also ja, Dallas ist sicherlich, sage ich mal, also das Traumfinale in der NHL wäre schon New York gegen Edmonton, weil der größte Medienmarkt Amerikas gegen Connor McDavid, McJesus, das Gesicht, das Jahrhunderttalent. Das wäre schon super. Und die Aussicht, dass ein kanadisches Team erstmals seit 93 wieder den Stanley Cup gewinnen könnte. Also da wäre sicherlich Florida gegen Dallas nicht so sexy. Und in der NBA, Boston Celtics sind dabei. Ich glaube, da wäre Dallas auch besser. Einfach wegen Luca und wegen Kyrie Irving, den sie hier hassen in Boston, weil der die ja komplett verarscht hat damals. Also er sagte, ja, ich bleib länger und das war nach 2 Jahren war er weg und es war ja auch besser so. Also das ist wirklich hier der Willen schlechthin. Als der vor 2 Jahren hat er ja noch in Brooklyn gespielt und erste Runde haben die gegen die Celtics gespielt. Da gab es hier eine Umfrage. Wer ist der größte Willen von Boston Sports?
Ja, ja.
Da hatte es Kyrie Irving tatsächlich noch vor Alex Rodriguez geschafft. Und das musst du erstmal schaffen. Also das wird wenn es das wird, und ich hoffe es wird, natürlich aus eigenem Interesse wegen Maxi Kleber, kann ich auch noch eine oder andere, anderen Schein damit machen. Aber Kyrie Irving, Luka Doncic, das wäre schon super. Sportlich wäre es vielleicht interessanter, die Jungen, ne, dann Carl Anthony Towns und dann Anthony Edwards gegen hier Jason Tatum, Jaylen Brown. Aber nee, ich glaube, die Leute hier, die wollen Kyrie ausbuhen, die wollen ihn bepöbeln, die wollen ihn leiden und verlieren sehen. das wäre schon ein gutes Finals-Matchup.
Ja, ich bin ein bisschen in Sorge, dass Spiel 4 hätten sie gewinnen müssen. Jetzt muss man natürlich sagen, so wie du es beschreibst, Taiko, es gab davor ein paar Spiele, die Dallas nicht hätte gewinnen dürfen.
Absolut, genau. Sind wir. Also das war aber auch so wirklich, Jens, bei Spiel 3, da hast du gemerkt, fand ich, mit bei dem Typen da von dem Pärchen auch uns unterhalten, dass für die Minnesota, also das einfach das Conference-Finale zu erreichen, Meister Denver rauszuhauen. Die Saison war ja schon ein Erfolg. Ne? Und dann hast du aber auch gemerkt, dass dann die Bühne dann doch vielleicht ein bisschen zu groß ist, die zu unerfahren sind. Klar haben die den alten Mike Conley dabei, aber so der Kern ist ja echt jung und Anthony Edwards ist, glaube ich, in der vierten Saison dabei jetzt. Und du musst halt wieder, sind wir wieder bei Leon Dreiseitel, du musst halt diese Erfahrung erstmal machen. Du musst merken, ist aber eine ganz andere Bühne hier, ne? Viel mehr Leute gucken jetzt auf dich, noch mehr Medien und so. Und damit musst du klarkommen. Dann musst du, klar, da auch Sachen verlieren und daraus dann deine Lehren ziehen und so. Und irgendwie sahen die komplett, also die sahen ja verloren aus, wirklich die leeren Blicke danach, scheiße, wie können wir das Spiel eigentlich hier verlieren? Und dann haben sie es aber verloren und Entschuldigung, das war Spiel 2.
Ja, Spiel 2 in Minnesota.
Ja, genau. Ja. Spiel 3 war dann in Dallas am Sonntag, glaube ich. Genau. Also jetzt haben wir beide zu Hause verloren. Das war so, also die standen da wirklich ja wie so ahnungslose Schüler vom Lehrer, wo ungefähr die Aufgabe angeschrieben wurde und die haben keine Ahnung, wie sie die lösen sollen.
Es bleibt zumindest da, es bleibt überall spannend. Großartig, Heiko, und wir versuchen uns jetzt vielleicht im kommenden Jahr dann schon mit Spitznamen mehr für das amerikanische Frauen-Eishockey zu interessieren. Großer Sport wie immer mit Heiko. Jürgen Schmieder hat an diesem Tag, wie an jedem Tag, muss man wirklich sagen, Heiko, wenn Schmieder keine Party hat, dann spielt er Pickleball. Heute hat er Party, deswegen konnte er nicht dabei sein.
Nur mal ganz kurz für die 12 Hörer, nicht, dass sie denken, Schmieder und ich, wir lieben uns nicht mehr. Wir lieben uns abgöttlich.
Ja, natürlich, also natürlich.
2 Wochen alleine, letzte Woche Schmieder solo, jetzt ich wieder alleine. Es ist alles in unserem Verhältnis, ist alles bestens und wir werden es auch sicherlich irgendwann mal wieder zusammen hier auf diese Bühne schaffen. Aber heute ging es bei ihm nicht, vergangene Woche ging es bei mir nicht. Aber es ist alles bestens zwischen Boston und L.A.
Klar, und heute, wie gesagt, Party Schmieder, Pause.
Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Big Show 663. Herrschaften, ich freue mich sehr, dass Christopher Kaas ein paar Minuten Zeit für uns hat hier. Kasi, servus.
Servus, hallo.
Kasi war hier, ist immer noch natürlich Trainer hier von Nomanoa Kukue. Was kannst du uns quasi leider ausgeschieden gegen Tamara Sedancek? Gegen die man verlieren kann, oder ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Wie ist die Quali gelaufen für die Noma?
Ja, Noma hat erste Runde gegen Ipek Öz gewonnen, war ein guter Erfolg, war ein toughes Match, 3 Sätze, und hat dann, wie ich finde, 2 Sätze gegen Tamara Sedancek ein sehr gutes Level gespielt, 1 Satz 6-4 für die Noma, 1 Satz 6-4 für Tamara Sedancek. Dann war eine lange Regenpause und aus der Regenpause ist die Noma dann nicht mehr ganz so gut rausgekommen. Dritter Satz war dann für Sedancek, aber das ist ein Ergebnis, das völlig in Ordnung ist und für Noma gute, solide French Open. Geht natürlich auch darum, hier auch die ein oder andere Erfahrung zu sammeln. Und es hat nicht viel gefehlt, um Quali-Finale zu spielen, hat sie noch nicht gemacht. Und von dem her kann sie da auch viel Positives mitnehmen.
Kasi ist als Experte für Servus TV während des ganzen Turniers hier. Und wir wissen aber auch, apropos Experte, dass du bei der Major League Baseball ganz, ganz dick drinnen warst oder immer noch bist, Kasi.
Ich spiele Fantasy Baseball, also wenn mich das qualifiziert, mit einer amerikanischen Gruppe, also mit amerikanischen und kanadischen Tennisspielern, und das machen wir seit einigen Jahren. Dieses Jahr muss ich gestehen, dass es für mich wirklich eine schlechte Saison ist. Also ich bin jetzt, glaube ich, aktuell Letzter. Das ist erschreckend. Habe 2 der letzten 3 Jahre gewonnen. Das habe schon den Anspruch, da beim Fantasy Baseball vorne mitzuspielen. Aber in dem Jahr, also das ist ein komplettes Off-Jahr und das müssen wir jetzt irgendwie drüber kriegen. Der Vorletzte und Letzte, glaube ich, zahlen Strafe. Also von dem her zumindest Drittletzter muss ich irgendwie noch werden.
Lars Übel, wie wir wissen, New York Mets. Michael Kohlmann, wie wir wissen, Atlanta Braves. Von dir weiß ich es nicht, Kasi.
Du, ganz ehrlich, ich war immer Oakland A's-Fan. Das ist natürlich jetzt auch seit einigen Jahren nicht mehr ganz so lustig. Jetzt gibt's dann irgendwann den Umzug nach Las Vegas. Also von dem her, ich weiß nicht, ob ihr ein neues Team braucht. Das Gute ist ja bei Fantasy-Baseball, dass du einzelne Spieler hast. Das sind ja die Teams dann fast schon egal. Das heißt, ich supporte mein eigenes Fantasy-Team. Und Oakland verfolge ich natürlich immer noch so ein bisschen aus alter Verbundenheit, aber mit relativ wenig Ambitionen dieses Jahr.
Du bist ein Man of many treats und ich weiß, auch weil dein Bub sehr, sehr gut Eishockey spielt, bist du auch im Eishockey ganz, ganz dick drinnen. Deutschland ist ausgeschieden im Viertelfinale gegen die Schweiz. Wir wissen, K.O.-Runde kann alles passieren bei einer Weltmeisterschaft. Wie ordnest du das Auftreten der deutschen Mannschaft ein, lieber Kasi?
Du, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, hier die Eishockey-WM einzuordnen, aber ich habe es verfolgt, was mir einfach einen Riesenspaß macht. Ich finde, vom deutschen Team war das völlig in Ordnung. Wir haben Offensivkräfte entwickelt in der Vorrunde, wie ich es ganz selten gesehen habe. Ich habe dann auch immer Scorerliste geschaut und dann waren wir da mit 3-4 Spielern, was weiß ich, Pföderl, Elis, Michaelis, die Reihe, der brutal funktioniert am Anfang. Natürlich dann JJ Peterka, Lukas Reichel, der Rosenheimer ist, den ich natürlich sehr verfolge. Papa vom Lukas ist ja auch der Trainer von meinem Sohn. Also von dem her, Lukas Reichel verfolge ich immer sehr, sehr interessiert und muss sagen, war super Vorrunde. Und dann gegen die Schweiz ist ein 50-50-Spiel. War schade, aber mir das Spiel, also war spannend bis zum Schluss. Ja, hab's gern verfolgt. War für mich eine tolle Eishockey-WM.
Wir sitzen jetzt hier am Dienstag, einen Tag nachdem Rafael Nadal möglicherweise hier sein letztes Spiel bei den French Open gespielt hat. Er hat sich ein ganz kleines Hintertürchen offen gelassen. Kasi, du hast das Spiel natürlich gesehen. Welchen Eindruck hast du von Rafa gestern gehabt? War es ein Abschiedseindruck?
Ja, das ist total schwer einzuschätzen, weil, also wenn man ihm genau zugehört hat und wenn man sich das angeschaut hat, dann ist es einfach so, er spielt einfach so unglaublich gerne und er würde gerne weiterspielen. Und wenn sein Körper ihm das erlaubt und er sich jetzt von Woche zu Woche wieder besser fühlt, klar, Olympische Spiele wird er spielen. Ich hoffe natürlich dann auch nicht nur Einzel, sondern auch Doppel mit Carlos Alcaraz. Wenn es so ist, dass er sich in der Zeit gut fühlt und er da irgendwie nochmal Motivation bekommt, er hat einfach auch, ganz ehrlich, noch zu gut gespielt, um aufzuhören. Und gegen 120 Spielern in dem Draw hätte er wahrscheinlich gestern mit der Leistung gewonnen. Ich finde es total schade. Ich finde auch, habe das Gefühl, die Franzosen haben für vieles eigene Regeln, ja. Ohne jetzt zu sehr ins Thema zu gehen, ja, hätte man auch gerne eine Regel aufstellen können, dass Rafael Nadal gesetzt wird. Wie die Regel ausschaut, ich weiß es nicht, aber ich finde, wenn du 10-mal hier gewonnen hast, dann gehörst du einfach gesetzt, ja, egal was, wo du stehst oder wie lange du nicht gespielt hast. Und von dem her, ja, also sehr, sehr schade, dass die beiden in der ersten Runde gegeneinander gespielt haben. Aber aus deutscher Sicht natürlich großartig, wie Sascha Zverev das dann gelöst hat.
Ja, du hast mir am Montag schon gesagt und ich glaube, viele Leute sind davon ausgegangen, dass Sascha Favorit ist, aber es war dann doch nochmal, wenn du sagst, großartig. Er war konzentriert, er hat seine Emotionen unter Kontrolle gehabt, er war einfach der bessere Spieler.
Ja, für mich ist Sascha Zverev hier der Turnierfavorit, weil es gibt so einen Favoritenkreis mit vielleicht 5 Spielern, davon ist einer mit Rafael Nadal nicht mehr dabei, aber wenn wir schauen, Jannik Sinner gibt es ein paar Fragezeichen gesundheitlich, Carlos Alcaraz jetzt auch nicht optimal die Vorbereitung gelaufen für dieses Turnier, Rom konnte nicht spielen. Ja, Novak Djokovic in Genf war jetzt auch nicht so, sah auch noch nicht nach dem Grand-Slam-Sieger aus und Sascha Zverev, der hat Rom gewonnen vor 2 Wochen und der ist gut reingestartet und deshalb, wenn ich mich festlegen müsste jetzt aktuell, wäre Sascha Zverev der, den ich dieses Jahr tippen würde für seinen ersten Grand-Slam-Titel jetzt hier in Roland Garros.
Jetzt haben wir hier im Vergleich zum letzten Jahr, ich renne heute auch mit kurzer Hose herum, aber das ist dumm. Im letzten Jahr bin ich mit kurzer Hose herumgelaufen. Es ist deutlich kühler aus meiner Wahrnehmung. Es ist feucht, es wird wurscht sein auf den großen Plätzen, aber wird das einen Einfluss auf das Spiel von Sascha haben, denkst du? Zieht der Aufschlag weniger bei diesen Temperaturen? Wird sich's vielleicht eh noch ändern zum Guten?
Also ich hoffe jetzt mal, wir sitzen jetzt hier an einem, Dienstag, Tag 3. Also ich hoffe jetzt mal, dass wir nicht die nächsten 14 Tage hier vom Regen begleitet werden. Von dem her, ja, natürlich wäre es für den Sascha auch schöner, wenn es ein bisschen wärmer werden würde, der Ball ein bisschen höher abspringen würde. Aber nochmal, auch gestern gegen Rafa Nadal bei den Bedingungen, er hat es super gelöst. Und deswegen das Wetterthema lassen wir jetzt mal außen vor. Ich hoffe einfach aus persönlichen Interesse heraus, dass es irgendwann ein bisschen schöner wird und wärmer und nicht so viele Regenpausen sind.
Jetzt hat Angie Kerber gerade verloren, die hat vor dem Spiel gesagt, schwierig, Linkshänder gegen Linkshänder, du warst selber ein Lefty. Worin ist es tatsächlich schwieriger, wenn man als Linkshänder gegen einen anderen Linkshänder spielt, weil es einfach weniger Linkshänder gibt? Oder worin besteht da die besondere Schwierigkeit?
Also da muss ich dich korrigieren, Lefty war ich nicht, aber...
Du warst kein Lefty, ich habe dich jahrelang abgespeichert als Lefty.
Ich spiele Eishockey-Spiel-Links, das zählt nicht. Golf spiele ich auch links übrigens. Also ich bin so ein halber verkappter Lefty, aber Tennis habe ich in der Tat mit rechts gespielt. Nein, es ist, ob Lefty gegen Lefty oder Rechtshänder gegen Linkshänder, es ist halt einfach so, man spielt deutlich seltener gegen Linkshänder und das macht es natürlich schwierig und ein bisschen herausfordernder. Wenn Linkshänder gegen Linkshänder oder Linkshänderin gegen Linkshänderin, dann ist es für beide ja irgendwo gleich, aber diese Automatismen, die man sonst im Spiel hat, die greifen nicht und das ist eine gewisse Herausforderung und da geht es dann auch immer darum, wie man so ins Match reinstartet und ja, das macht es dann vielleicht ein bisschen schwieriger.
Also wir haben ja schon Jahre gehabt, wo es kein Flutlicht gegeben hat, das ist gar nicht so lang her. Das heißt, jetzt werden die Partien eigentlich bis zum Ende gespielt. Wir haben das bei Sebastian Ofner gesehen, der kurz vor Mitternacht fertig war am Sonntag. Nimmt das ein bisschen einen Charme von den French Open oder ist das ein zusätzlicher Charme?
Ja, ich finde es natürlich gut, weil warum soll es dann irgendwie mit 1:1 Sätzen nach Hause gehen um 21.30 Uhr, wenn es die Möglichkeit gibt. Und natürlich hat es jetzt hier mit dem Dach und dem Flutlicht auf Chatrier und der Night Session nochmal eine neue Dimension und auf den Außenplätzen. Ich finde es charmant. Es war auch, also wir haben natürlich fürs österreichische Fernsehen diese Ofner-Partie bis zum Ende begleitet und das war schon cool, also muss ich sagen. Dann haben wir gedacht, okay, wir haben das Flutlicht abgedreht, dann bin ich zurückgegangen ins Mediacenter und habe gesehen, dass der Daniel Altmaier noch spielt. Ja, also das ist schon, nein, das ist, ich finde es total lässig und für Fans, die dann ein Ground-Ticket haben, ein Ground-Pass und vielleicht den halben Tag warten mussten wegen Regen und dann einfach Lust haben, nachts noch Tennis zu schauen, ist es toll und ich finde, das gehört jetzt auch bei den Grand-Slam-Turnieren dazu.
Ganz starker Punkt, das mit dem Ground-Pass. Jetzt haben wir die Männer, haben wir erledigt. Schauen wir vielleicht noch einen ganz kurzen Moment zu den Frauen, wo Iga Świątek souverän gestartet ist, Aryna Sabalenka ist souverän gestartet, Elena Rybakina auch und Coco Gauff eigentlich auch. Aber ich glaube, Rybakina, Sabalenka und vor allem Świątek, sind die ein ganzes Level drüber? Können die sich nur selbst schlagen, bis sie aufeinandertreffen?
Warum hast Coco Gauff jetzt rausgenommen?
Weil ich Coco Gauff finde, ist athletisch die zweitbeste Spielerin hinter Świątek, aber die hat solche Probleme, finde ich, mit der Vorhand. Nach wie vor, da muss schon alles zusammenpassen, so wie es halt letztes Jahr zusammengepasst hat bei den US Open. Aber du bist der Experte.
Nein, du, es ist deine Meinung. Mich hat es nur interessiert, weil ich die vier schon... ich habe zum Beispiel auf Sandplatz eigentlich Coco Gauff noch ein bisschen vor Rybakina. Okay. Aber wahrscheinlich ganz oben, ja, braucht man jetzt auch kein Experte sein, Świątek und Sabalenka, die sind natürlich die absoluten Top-Favoritinnen. Aber ich habe es jetzt nur explizit, weil ich Coco Gauff einfach auch gerne zuschaue. Ich finde, sie ist eine großartige Spielerin, und deswegen lassen wir die da gerne dabei bei dieser Favoritenliste. Also ich habe da Świątek, Sabalenka und Coco Gauff und ja, würde mich jetzt auch überraschen, wenn wir nicht mindestens eine von den dreien dann auch im Finale sehen werden.
Jetzt warst du zwar kein Linkshänder, aber doch ein profunder Doppelspieler, wenn ich mich richtig erinnern kann. Das ist in der Tat so. Und es hat in Madrid jetzt dieses Experiment gegeben, dass man zumindest den ersten Satz mal ein kleines bisschen kürzer macht, dass es keine Pausen mehr gibt beim Wechsel. Ist das, sieht man das als Doppelspieler mit Freude, dass was Neues probiert wird? Oder denkst du, sieht man das, die Idee ist ja, dass wir Einzelspieler doppelt spielen, oder sieht man das als Doppelexperte, als Doppelspezialist eher mit Sorge, dass das Doppel früher oder später abgeschafft wird?
Ja, es ist natürlich jetzt ein großer Unterschied, wenn du mich fragst als ehemaligen Doppelspieler, dann muss ich jetzt als Außenstehender sagen, ich finde da jede Innovation, die versucht wird, einfach spannend und interessant und das soll man ausprobieren, das muss man ausprobieren, um dieses Doppel auch spannender zu machen, aufzuwerten. Wenn du mich als aktiven Spieler gefragt hättest, hätte ich natürlich so eine gewisse Gefahr gesehen, weil du natürlich dann auch als Doppelspieler, ja, willst ja dann auch nicht, dass zu viele Einzelspieler spielen. Also da gibt es verschiedene Interessen natürlich, verschiedene Blickwinkel, aber für mich jetzt aktuell finde ich es erstmal spannend, wenn da rumprobiert wird und das finde ich völlig legitim und das kann dem Doppel nur gut tun. Und dann muss man halt immer mal wieder bewerten und schauen, ob es jetzt ein totaler Schmarrn war, was da ausprobiert wurde, oder ob das zielführend ist und vielleicht das Doppel dann auch so zukunftsweisend neu aufstellen kann.
Schaut's den Kasi an bei Servus TV. Einen habe ich noch, weil ich weiß, du bist auch ein großer Anhänger. Großer Anhänger des FC Bayern München. Und es deuten viele Zeichen darauf hin, dass sie endlich einen Coach gefunden haben. Ab welcher Nummer bist du ausgestiegen? Bist du schon bei Tuchel als Nummer 3 ausgestiegen? Lass mich in Ruhe, sag's mir dann, wer es ist.
Na, ich war total entspannt, weil ich fand ja, das hatte ja alles auch, wenn man es jetzt nochmal chronologisch bewertet, eine absolute Berechtigung. Ja, natürlich, Xabi Alonso hätte ich total gerne gesehen als Bayern-Trainer. Ich hätte mich auch gefreut, wenn Julian Nagelsmann zurückgekommen wäre. Genauso hätte ich mich dann aber nach dieser erfolgreichen Champions-League-Saison gefreut, wenn es Thomas Tuchel weitergemacht hätte. Also, ich war da total entspannt. Ich habe das mit Thomas Tuchel total positiv und auch gern verfolgt, weil ich auch die Pressekonferenzen mir immer wieder angeschaut habe und fand, da war extrem viel auch dann Input und Information drin und auch aus Trainersicht war das total interessant, also wirklich maximal spannend und fand es super und ja, war natürlich am Ende dann einfach Wahnsinn, wie man dann in Madrid ausgeschieden ist, aber da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber sprechen, das habe ich jetzt so gerade so verarbeitet vor kurzem und ja, jetzt wenn es Vincent Kompany wird, dann freue ich mich da genauso drauf und bin da sehr, sehr positiv und jemand, der lange erfolgreich als Leader unter Pep Guardiola gespielt hat, kann jetzt erstmal nicht so verkehrt sein.
Ich finde es spannend, also das muss man den Bayern wirklich auch wieder zugute, das finde ich eine spannende Lösung, man kennt ihn noch nicht in Deutschland und schauen wir mal, was er draus macht. Ich lese überall, Kasi, endlich bricht die EM-Euphorie aus. Und ich fahre durch München und denke mir, wo sehe ich das? Wo kann ich es entdecken? Ja, es gibt ein Plakat mit Joshua Kimmich, wo er für irgendeine Wurst oder für einen Grill wirbt. Ich weiß gar nicht, grill dich zum Europameister. Das ist die einzige Werbung, die ich kenne. Spürst du es in dir schon, diese EM-Euphorie?
Ja, also ich persönlich freue mich drauf. Ich habe auch bei der Ticket Lottery ein paar Tickets gewonnen für Achtelfinale. Da wird dann irgendwer spielen, ist mir auch total egal. Aber also in München natürlich, habe ich für alle Münchner Spiele, wie jeder andere auch, ganz normal beim UEFA-Ticket-Portal beworben und habe für ein Achtelfinale 4 Karten bekommen. 4 sind mir ganz wichtig, weil natürlich 2 Kinder und da geht man dann auch als Familie hin und da freue ich mich selber schon sehr drauf. Deswegen bin ich auch in so Vorfreude und in einer gewissen Euphorie, auch natürlich wegen Toni Kroos, wegen dem Comeback von Toni Kroos, das finde ich fantastisch. Aber zuerst schauen wir natürlich alle Champions League Finale.
Wo du als Bayern-Fan
für mich ist es ein Win-to-Win. Ich freue mich als deutscher Fußballfan natürlich unglaublich, wenn Borussia Dortmund gewinnt. Also ich würde mich riesig für Dortmund freuen. Aber ich muss natürlich auch jetzt sagen, als letztes Spiel von Toni Kroos für Real Madrid würde ich mich genauso freuen, wenn Toni Kroos das gewinnt. Also ich habe mir noch nie so entspannt ein Champions-League-Finale angeschaut und ich werde danach ein Bierchen trinken und werde mich entweder für Dortmund freuen oder für Toni Kroos. So kann man es auch machen.
Es ist ein geiler Abschied von Kroos, super gemacht. Übrigens wird mein letztes Match werden. Es ist also vorbehaltlich der Nationalmannschaft.
Die EM muss er noch gewinnen dann. Das ist ja dann aber
Und da ist jetzt gemacht. Wirklich die letzte Frage. Aber ich sehe ja keine Mannschaft, die wirklich deutlich...
3 letzte Fragen hast du noch.
Nein, ich weiß schon. Aber du hast ja gesagt, du hast Zeit.
Ja. Pass auf. Viel Zeit.
Pass auf.
Regnet, ja.
Ich sehe keine Mannschaft, die als Mannschaft deutlich über Deutschland zu stellen ist. Einzelspieler Frankreich. Einfach wegen diesem verrückten Sturm, die allein haben.
Ja.
Aber ich, für mich ist England. Es überhaupt nicht...
Sturm ist
glaubst du?
Ja, aber der Sturm ist nicht so verkehrt. Also wenn du da, was hast du? Ein Rice, der absichert vorne, und dann hast du Kane Bellingham drin, ja. Und dann hast du Foden und Saka und dann hast vorne drin noch Harry Kane. Und dann haben aber einige noch nicht aufgestellt. Also England, Frankreich natürlich individueller absoluter Wahnsinn. Aber nochmal mit der Teamstruktur, mir gefällt es total auch, wie Julian Nagelsmann es angeht und wie jeder seine Position finden soll und wie er den Kader zusammengestellt hat, finde ich total spannend und deshalb, wie du es richtig gesagt hast, Deutschland muss sich da, glaube ich, hinter keiner Mannschaft verstecken.
Zweite, letzte Frage, weil mir fällt es gerade ein, wo du ihn erwähnt hast. Vor ein paar Wochen, vielleicht sind es auch schon Monate her, meine ich, dass du mit deinem Papa gemeinsam eine Veranstaltung moderiert hast, bei der Harry Kane zu Gast war. Wie macht sich der Harry Kane da unter den Fans? Ist er da entspannt? Wie ist der Harry?
Ja, beim Fanclub in Kirchweihdach war das. Hat er großartig gemacht. Also für mich war es eine tolle Veranstaltung. A, natürlich als großer Bayern-Fan, das zusammen mit meinem Vater zu moderieren. Also genau genommen hat er moderiert und ich habe Harry Kane übersetzt. Aber das war super. Also Harry Kane hat es so gut gemacht, wie man es auch nur machen kann. Er hat sich danach, ich glaube, eine ganze Stunde lang Zeit genommen, hat Fotos gemacht, Selfies gemacht, hat Autogramme geschrieben. Also das war schon wirklich großartig, wie er sich da sehr fannah präsentiert hat.
Mir fällt keine letzte Frage mehr ein. Pause. Ja, und dann ist nichts mehr dazugekommen in dieser Big Show 663, die trotzdem wieder ein bunter Blumenstrauß war. Wenn ich mit Kasi natürlich jetzt schon am Dienstag geplaudert habe, dann haben wir dieses unfassbare Frauenmatch am Mittwoch zwischen Osaka und Świątek nicht mehr besprechen können. Wäre auch lässig gewesen, dass ich Świątek über alle stelle und dann die am nächsten Tag gegen Osaka verliert, was sie hätte verlieren müssen. Machen wir uns da mal überhaupt nichts vor. Osaka hat Chancen gehabt, also das darf sie nicht verlieren dann. Bei 5-3 und 30-15 diese Vorhand, wer es gesehen hat. Aber auch schön. dass man beim Tennis immer wieder zurückkommen kann. Das war's, Big Show 663. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mal schauen wie und aus welcher Entity. Danke Nicola, danke an alle anderen, die dabei waren. Hear ya.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!